So, meine Herrschaften, uns haft dies. Wie wär's, Herr Nachbar, Frau Nachbarin? Trinken wir schnell ein Maß miteinander. Also, Sie glauben, es wäre vielleicht ein bisschen zu viel für Sie. Na ja, dann trinken wir halt eine halbe oder trinken ein kleines, wie Sie sagen. Wir sagen ein Quartel. Oder haben Sie schon mal ein Radlermaß probiert? Sieh, das ist für was Gutes gegen Durst. Das ist halb Limonade, halb Bier. Oder vielleicht schmeckt Ihnen auch ein sogenannter Russ. Das ist Weißbier mit Limonade gemischt. Ich weiß schon, Sie da droben, weiter im Norden, Sie trinken die Berliner Weiße. Das ist Weißbier mit Himbeersaft gemischt. Aber ich möchte sagen, es ist ganz wurscht, was man trinkt. Gut tun tut's einem auf jeden Fall. Und noch eins, schlafen tut man. Oh, ausgezeichnet.
Ihr hört CRE Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle zur 194. Ausgabe unseres kleinen Programms hier. Das schließt mich ein, das schließt euch ein und das schließt auch unseren heutigen Gast ein, der schon ein paar Mal da war, nämlich Andreas. Andreas Burg, hallo.
Hallo.
Ja, Andreas, wenn du kommst, würde man ja meinen, jetzt müssen wir uns mal wieder über Programmiersprachen unterhalten oder Compilersysteme oder so.
Oder Crypto-Fu oder...
Ja, genau. Was sind doch eigentlich deine Hobbys?
Eigentlich schon, aber so ab und zu braucht man halt was anderes und es ist ja auch in aller Munde.
Schön gesagt. Ja, es ist in aller Munde. Und was ist in aller Munde? In aller Munde ist Bier. Jetzt, wo wir das aufnehmen, ist ja auch gerade noch Fußball-Europameisterschaft. Da fließt ja gerade noch besonders viel durch die Kehlen. Ja, wir wollen über Bier reden. Und das hat auch den Grund, nämlich den Grund, dass das Thema Bier bei dir so ein bisschen durch den Hobbykeller fließt neuerdings. Da frage ich mich natürlich, wieso eigentlich?
Ja, ich bin infiziert worden mit dem Brauvirus vor 2 Jahren auf einer Konferenz in Belgien natürlich. Belgien, eines der großen Bierländer dieses Planeten, wo eine der Vortragenden abends noch einen 3-Stunden-Workshop machte. Das war die Brucon und das war ein Brauworkshop und das habe ich mir angeguckt und dachte mir, das kann ich auch.
Aber warum warst du denn da überhaupt?
Das war halt so Standard-IT-Sicherheitskrams, so, wo man halt so hingeht als Hacker.
Brucon,
BRU. Es geht um irgendwie, die ist halt in Brüssel und deswegen heißt sie Brucon.
Ach so, BRU-Con, nicht BREW-Con.
Genau, genau. Okay. Es ging gar nicht ums Bierbrauen, es ging eigentlich um Computersicherheit, aber abends gab es halt Bier.
Verstehe. Ja, dem kann man in Belgien nicht so recht entgehen.
Nee. Also man muss da natürlich auch ein bisschen offen für sein. So als gestandener Pilztrinker guckt man erstmal komisch, aber wenn man sich erstmal drauf eingelassen hat, dann gibt es da wirklich eine unglaubliche Vielfalt sehr leckerer Biere.
Wobei ich ja finde, dass das belgische Bier schon mehr so in Richtung Weinbrand geht.
So ja, das Geschmack. Hat was Likörmäßiges. Das hat auch damit zu tun, dass tatsächlich Brände verboten waren. Also Schnaps war verboten von 1910 bis, glaube ich, in die späten 70er. Und die Leute natürlich trotzdem das Bedürfnis hatten, betrunken zu werden. Also gab es eine erhöhte Nachfrage nach etwas stärkerem Bier. Und so ist es gekommen, dass die belgischen Biere heute immer noch größtenteils 8, 9, 10, manchmal 11, 12% haben.
Krass. So, und dann, was fand da statt auf diesem Workshop?
Na, wir haben Bier gebraut, also was man so tun muss. Das Malz mahlen,
aber es war schon Teil dieser Konferenz oder war das nochmal separat?
Ja, sozusagen. Das war natürlich sozusagen im Rahmen des Entertainment- und Abendprogramms in einem Zelt vor dem Veranstaltungsort. Und,
also nach dem Motto, Hacker interessiert ja immer alles.
Genau. Und Bier geht immer gut und dann können wir auch mal Bier machen.
Okay. Und dann hast du das Licht gesehen.
Dann habe ich das Licht gesehen, ja. Das ist ja, die Belgier sind ja auch auf dem Camp immer dadurch aufgefallen, dass sie große Mengen Gulden Drag angeschleppt haben, dieses belgische Starkbier. Mhm. Und ja, so bin ich nach Hause gekommen und habe selber angefangen, Bier zu machen und war relativ schnell damit erfolgreich und festgestellt, es macht Spaß, es ist ein toller Nerdsport und man hat wieder leckeres Bier. Ja, zu Hause.
So in der Küche.
Genau, genau. Nun ist meine Küche ein bisschen größer und ich habe glücklicherweise einen Wokbrenner, was die Sache erheblich vereinfacht. Die meisten Leute fangen mit Einkochern an, also so fertige Dinge, elektrisch beheizt, passen ungefähr 20 Liter rein, die Oma immer früher verwendet hat, um Marmelade einzukochen oder was auch immer, Kirschen, Sauerkirschen. Und die kann man relativ leicht umfunktionieren als Bierzubereitungsgerät. Man braucht noch ein bisschen mehr Gerätschaften, aber das ist so das Kerndings. Man braucht einen Topf und man braucht einen Weg, Feuer drunter zu machen.
Also so viel braucht man ja eigentlich nicht, weil Bier... Also kann ja eigentlich nicht so schwer sein, weil das gibt es ja irgendwie schon immer, oder?
Tatsächlich gibt es Bier schon immer. Also Bier lässt sich nachweisen, anfangend mit den allerersten sesshaften Kulturen, das waren die Sumerer, die Brot gebacken haben und die auch Bier gemacht haben. Das also Backen von Brot und das Produzieren von Bier ist technologisch sehr, sehr ähnlich und offensichtlich wurde es auch relativ früh entdeckt. Und deswegen, also wo immer Brot gebacken wurde, wurde auch Bier gemacht, schon immer.
Ach, was macht jetzt diese Nähe zueinander aus?
Naja, so man nimmt Getreide, macht es klein und gibt Wasser dazu und macht es dann irgendwie warm. Und dann, wenn man nicht ganz so viel Wasser nimmt und es ein bisschen wärmer macht, ist es hinterher Brot. Und wenn man ein bisschen mehr Wasser nimmt und es nicht ganz so warm macht, ist es hinterher Bier. Also das ähnelt sich schon sehr. Getreide klein machen und nass machen und was mit Wärme und dann
fragt man sich da so ein bisschen, was zuerst da war, ja? Also vielleicht so ein klassischer Henne-Ei-Vergleich, der trifft jetzt nicht so richtig, aber wollten Sie zuerst Getränke machen oder zuerst Brot?
Das ist eine verdammt gute Frage. Ich denke, es ging erstmal darum, also zu Jäger- und Sammlerzeiten haben die Leute natürlich angefangen, Körner zu sammeln und zu essen. Und das ist immer ein bisschen mühselig, weil man ganz schön drauf rumkauen muss. Also versucht man, die klein zu stampfen. Und dann, wenn man sie klein gestampft hat, ist es ganz schön trocken. Und dann liegt also nahe, so eine Art Porridge zu machen, so ein Getreidebrei. Mhm. Und wenn man den halt zu lange rumstehen lässt, dann wird's Bier. Und wenn man nicht will, dass er zu lange rumsteht und deswegen nah ans Feuer tut, dann wird's Brot. Also was da ausschlaggebend ist, man könnte jetzt natürlich spekulieren, ja, ohne Bier wären die Leute nie sesshaft geworden, aber es hat sicherlich genauso viel mit dem Brot zu tun wie mit dem Bier am Ende.
Aber wodurch wird es denn Bier? Ich meine...
Im Wesentlichen durch die Fermentation. Also Getreide ist ja erstmal stärkehaltig und manche erinnern sich vielleicht noch an ihren Biologieunterricht, wenn man anfängt auf Brot rumzukauen, fängt es irgendwann an süß zu schmecken. Weil Stärke ja aneinanderhängende Zuckermoleküle sind. Und aus dem Zucker wiederum kann die Hefe Alkohol machen. Das ist dieser Vergärungsprozess. Also Getreide, Stärke kleinschnippeln in Zucker, den Zucker dann durch Hefen zu Alkohol werden lassen. Das ist so der Bierproduktionsprozess ganz grob.
Aber wo kam denn dann die Hefe her, wenn sie als erstmal nur Getreide und Wasser zusammen gemanscht haben?
Naja, das ist so wie in jeder Nerdküche. Wenn man das Zeug lange genug stehen lässt, fängt es an zu leben.
Also du meinst, die Pilze haben sich da sozusagen einfach selbst eingefangen?
Das war spontan, ja. Es gibt ganz tolle Geschichten über keltische Bierbrauer, wo die Anleitung dann vorsieht, dass man den magischen Zauberstock nimmt und nachdem man also fertig ist, damit die Würze zu machen, so nennt man das, dann die Flüssigkeit, in der Zucker gelöst ist, die dann zu Bier wird, dann gab es den magischen Zauberstab, der also jedes Mal verwendet wurde, um einmal kräftig umzurühren und dann haben die einmal kräftig umgerührt und oh Wunder, es ist Bier draus geworden. Da lebte natürlich die Hefe auf diesem Ast, ohne dass es wirklich bekannt war, dass es sich um Hefe handelt. Also ein bisschen wurden die Zusammenhänge schon gesehen. Aber relativ lange wurde tatsächlich mit spontaner Gärung gearbeitet, spontaner Fermentation. Irgendwann entdeckte man dann, dass dieser Schleim, der beim Biermachen oben aufschwimmt und später wieder unten, dass es Hefe ist. Also genau die Würfelbäckerhefe, die man kennt, sind im Prinzip das ein bisschen getrocknet. Im Mittelalter sagte man Bärme dazu, das war der Fachbegriff. Und wenn man den ins nächste Bier reingießt, dass es dann schneller geht mit dem neuen Bier. Aber noch heute werden in Belgien Biere teilweise spontan vergoren. Also die kommen einfach in große offene Pfannen und dann wartet man, bis es anfängt zu gammeln und dann tut man ins Fass und dann wird Bier draus.
Das heißt ohne bewusste Hefezugabe?
Genau, genau. Die kommt einfach aus der Luft.
Das heißt, das Bier definiert sich ohnehin einfach aus der Bakterienvielfalt der Region und ist von daher dann anders, je nachdem, wo man gerade so ist.
Ja, einfach teilweise so? Schon. Man kann sich natürlich, also Hefen sind keine Bakterien, ja. Da muss man schon mal aufpassen. Hefen sind Hefen. Das ist so was Eigenes. Und man kann sich aber auch Bakterien einfangen, dann wird das Bier sauer. Und also gesäuerte Biere sind lange Zeit sehr populär gewesen. So eine Flasche Berliner Weiße steht vor dir. Das sind tatsächlich auch Bakterien, die da eine Rolle spielen, die für die Säuerung sorgen.
Ja.
Und die Hefe, die für den Alkohol sorgt. Und auch die belgischen Biere, diese spontan fermentierten Biere, die sammeln tatsächlich auch Bakterien ein. In der Regel sind das dann Sauerbiere.
Hm. Also Pilze.
Die Biologen schlagen mich jetzt, wenn ich Ja sage, aber es sind eher Pilze als, Hefen sind Hefen. Das ist was Eigenes. Ah. Also ist aber gedanklich eher an Pilzen dran als an Bakterien, ja.
Okay. Einzellige Pilze heißt es hier.
Einzellige Pilze, genau.
Okay. Okay, das verstehe ich. Also das heißt, eigentlich wollten die Leute nur Körner fressen.
Mhm.
Und aus praktischen Erwägungen sind sie dann irgendwann dazu gekommen, das alles zusammenzurühren und auf einmal hat es geblubbert und dann haben sie das mal getrunken und ich weiß nicht, was kommt denn zu diesem Zeitpunkt da überhaupt bei raus? Also
naja, damals war das wahrscheinlich so eine Art vergorener Getreidebrei, also so wie ein Porridge mit Alkoholgeschmack. Das war so wohl das erste Bier, bis die Technologie der Filtration erfunden wurde, das Abläutern, was bestimmt auch nochmal ein bisschen gedauert hat.
Mhm. Das heißt, dann nimmt man dann die ganzen Feststoffe wieder raus und übrig bleibt
die
der eigentliche genau. Saft und dann genau. ist man schon genau. wahrscheinlich relativ nah an dem dran, was man heute als Bier mhm. kennt.
Mhm.
Gut, wenn du dich dann jetzt sozusagen an deine eigene Pfanne gesetzt hast, was hast du dann da genommen? Also ich meine, was nimmt man jetzt so für die ersten Experimente? Was hat dich da der Workshop gelehrt?
Naja, also man braucht Malz, geschrotetes. Also mit dem Malz ist eine ganz interessante Geschichte, weil meisten Leute haben das Wort schon mal gehört, die wenigsten wissen, was es wirklich ist. Und zwar nimmt man Getreidekörner, meistens Gerste, wenn man Bier macht, und lässt es so ein bisschen ankeimen für anderthalb Tage. Dann wird es geröstet, um den Keimvorgang wieder zu stoppen. Was dabei passiert ist, dass ein Enzym gebildet wird, die sogenannte Amylase. Und diese Amylase ist in der Lage, die Stärke zu Zucker abzubauen. Und das macht man in der Regel nicht zu Hause, weil es relativ aufwendig ist. Man muss es irgendwie feucht machen, alle 4 Stunden wenden, bei den richtigen Temperaturen und so weiter und so fort. Also man kauft sich sein Malz heutzutage fertig. Bis auf ganz wenige Ausnahmen im Forum, die echt am Ende der Welt sitzen, in Ecuador oder irgendwie auf Malta oder so, wo das mit dem Malzbesorgung schwierig ist. Die melzt manchmal selber, macht man heutzutage als Hobbybrauer nicht. Kauft man sich also so einen Sack Malz. Und entweder holt man sich das schon geschrotet oder mit einer Malzmühle dazu. Also geschrotet ist sozusagen grob klein gemacht. Es darf nicht zu fein sein, weil sonst klappt das mit dem Läutern nicht, aber zum Läutern kommen wir ja später.
Also kurz festzuhalten, Malz ist quasi leicht angekeimtes Getreide, was man dann durch Hitzezuführung wieder davon abgehalten hat, weiter zu keimen.
Genau so ist das.
Und dabei entwickelt es welche Qualität?
Es entwickelt ein Enzym namens Amylase, weil die Stoffwechselvorgänge im Keim ja auch Zucker brauchen. Und die Stärke ist sozusagen der gespeicherte Zucker, der nicht schlecht wird. Und jetzt muss diese Stärke wieder zu Zucker umgebaut werden, damit die Pflanze anfangen kann zu wachsen. Also wenn man so einen Keimling hat, das Erste, was er tut, ist jede Menge dieses Enzyms zu produzieren, diese Amylase. Und die ist in der Lage, die Stärke zu Zucker zu spalten. Das ist das, was wir wollen.
Ah, okay, verstehe. Genau. Das heißt, man nutzt eigentlich so diesen Wachstumseffekt der Pflanzen aus.
Mehr oder weniger, ja. So, also den natürlichen Prozess, mit dem die Stärke wieder zu Zucker umgewandelt wird.
Und wo kriegt man so ein Malz?
Das kann man, gibt es Versender im Internet mittlerweile, so eine Handvoll, 4, 5, die sich auf Hobbybrauer spezialisiert haben. Also es gibt große Mälzereien. So in Deutschland haben wir eine der größten und wichtigsten weltweit, die heißt Weiermann, sitzen in Bamberg, wo auch eine Menge wirklich gutes Bier herkommt im Übrigen. Ansonsten, also früher gab es viele Mälzereien. Ja. In Berlin gab es zum Beispiel 3, die existieren alle nicht mehr. 2 davon werden gerade zu Eigentumswohnungen umgebaut. Und die 3. Das ist ein sehr sehenswert, muss man sich unbedingt noch angucken. Die wird demnächst zur Eigentumswohnung umgebaut, aber momentan ist da noch die komplette Ausstattung drin. Also so die komplette Betriebsausstattung einer Melzerei auf dem technischen Stand von vor 100 Jahren. Und beim Unterwelten e.V. gibt es Führung. Nicht mehr lange, weil demnächst fangen die Bauarbeiten an.
Ah,
wo sollte man sich angucken. Ich glaube, das ist die in der Bessemer Straße, wo das KitKat mal eine Weile saß.
Kreuzberg. Oder ist in Steglitz oder wo?
Ich weiß, das ist genau. Bessemer Straße, ist da irgendwo im Westen. Ich weiß nur, dass es weit ist.
Mhm.
So die alte, dann, genau in Pankow gab es noch Melzereien. Das ist da, wo jetzt die Eigentumswohnungen gebaut werden.
Ja.
Momentan ist die Situation ein bisschen traurig. Die nächstgelegene Melzerei von Berlin aus ist in Landsberg bei Leipzig. Eine Brauerei, die noch selber melzt. Und dann wiederum die nächste ist schon Bamberg. Also die gesamte Infrastruktur zur Bierproduktion, die es hier mal gab, die existiert schon nicht mehr.
Und heißt das, dass auch alle großen Brauereien sich dann aus diesen Melzereien, aus diesen wenigen bedienen?
Ja, bis auf wenige Ausnahmen. So, es gibt noch so traditionell hergestelltes Bier von Brauereien, die ihr Malz selber herstellen. Augustiner gehört zum Beispiel dazu aus München. Das ist ja eine von den 6 Brauereien aus München und meiner Meinung nach die beste. Und die melzen tatsächlich in der Münchner Innenstadt und das auch noch nach dem Tennenmalzverfahren. Da muss man ein bisschen ausholen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Getreide zum Keimen zu bringen und es dabei zu lagern. Der Witz ist, es darf nicht schimmeln. Das heißt, man muss die Feuchtigkeit kontrollieren, man muss es immer umwälzen. Und das klassische Verfahren ist, dass man das Malz so 80 cm hoch auf dem Boden ausgeschüttet hat, nass gemacht hat. Und dann musste man alle paar Stunden rumlaufen und es von links nach rechts umschippen, damit es nirgendwo gammelt. Sogenannte Tennenmalzverfahren. Und heutzutage wird in großen Silos gemälzt. Das ist einfach ein riesengroßer Kasten, wo dann ein Rührwerk drin ist, das für das Umrühren sorgt.
Mhm.
Jetzt aber das Problem dadurch, dass dann da auch mal 10, 12, 15 Meter Malz übereinander liegen, haben die Keimlinge nicht so viel Platz, um sich zu entwickeln. Und die Augustiner Brauerei ist tatsächlich mal hingegangen, da kam nämlich irgendein Betriebswirtschaftler in den 70er Jahren, meinte irgendwie, ja, Top-Innenstadtlage hier in München. Und wir benutzen die, um da 80 Zentimeter hoch unser Malz auszubringen, das ist ganz schön teuer. Und dann hat der damalige Inhaber gesagt, okay, wir machen einen Versuch, wir testen unser Malz gegen ein anderes Malz, haben also genau dasselbe Bier nach dem genau demselben Verfahren gebraut. Einmal das klassische Tennenmalz, einmal das moderne Verfahren. Und das moderne Verfahren ist durchgefallen und
geschmacklich,
ja. Mhm. Augustiner macht nach wie vor Tennenmalz.
Läuft dann wirklich einer mit der Schippe in der Hand?
Die haben sich vor 120 Jahren eine Maschine zum Wenden ihres Malzes gebaut, die sie immer noch einsetzen.
Hm.
Da ist so ein irgendwie riemenbetriebener, man würde heute Roboter sagen, damals hieß es glaube ich einfach Maschine, die da durchfährt und das wendet.
Und jetzt den Platz dadurch besser auszunutzen, dass man da einfach so baumkuchenmäßig mehrere
Malzebenen übereinander hat? Ja, ich glaube auch irgendwie, heutzutage könnte man wahrscheinlich ein Hochhaus dahin stellen, aber die sitzen auch in alten Räumen, also man kann da nicht beliebig nach oben bauen.
Hm. Okay.
Ja, und deswegen ist das Augustiner immer noch ein bisschen leckerer als die anderen Münchner Biere.
Verstehe. Das heißt, davon hängt schon viel ab. Nicht alles, aber viel.
Das ist wie immer beim Kochen, dass das Endergebnis direkt mit der Qualität der Zutaten zu tun hat.
Ja, verstehe.
Also man kann natürlich zwischendrin auch viel falsch machen. So die großen Feinde des Bieres sind Sauerstoff und Gammel. Und also man möchte immer möglichst ohne Sauerstoff arbeiten und in einer möglichst sauberen Umgebung.
Man würde ja eigentlich erwarten, also wäre jetzt zumindest meine Erwartung gewesen, ob man das dann so tut, ist nochmal eine andere Frage, dass eigentlich so jede größere Brauerei diese Melzerei dann auch noch quasi mit dabei hat und die eigenen Rohstoffe erzeugt.
Das war früher so. Tatsächlich, wenn man heutzutage noch so eine Ausbildung macht, also es gibt ja Brauer als Meisterberuf, dann lernt man nicht Brauer, sondern man lernt Brauer und Melzer. Früher gehörte das zusammen, aber in der Praxis ist es so, dass die allerwenigsten Brauereien heutzutage ihr eigenes Malz machen.
Mhm. Weil das zu schwierig war? Oder
Es ist teuer, aufwendig, schwierig. Irgendwie. Es war offensichtlich billiger, das großen Melzereien zu überlassen.
Und jetzt sind es 3, sagtest du, in Deutschland?
Nee, 3 von hier bis zur größten in Deutschland. Ach so. Es gibt ungefähr noch ein Dutzend. Ja. Es gibt aber, also in der Nähe von Berlin gibt es keine mehr. Man müsste über 200 Kilometer fahren, um die nächste zu finden. Hm. So im Süden Deutschlands gibt es noch ein paar. Im Westen gibt es auch noch ein paar. Okay. Aber die beliefern ja für den Weltmarkt. Also Weiermann Malzes wird dann auch schon mal im großen Container nach Südamerika geschickt für die Brauereien da.
Puh. Wie heißen die? Weiermann.
Weiermann.
Nie gehört. Mhm. Aber es, warum auch nicht? Aber es steckt wahrscheinlich fast in jeder zweiten Bierflasche drin.
Sozusagen, ja. Und auch egal, wo man das Bier herkriegt, ob man es aus Neuseeland kriegt oder ob man es aus den USA oder wo auch immer, Südamerika.
Echt, die shippen das auch international?
Die shippen das international. Es gibt ein paar Konkurrenten in dem Feld. Also Castle Malting aus Belgien ist so der große andere. Mhm. Und
krass.
Ja.
Das heißt, dass die Gerste kommt wahrscheinlich aus Deutschland, wird dann hier irgendwie so ein bisschen gewälzt, keimt ein wenig vor sich hin und wird dann verpackt und auf die andere Seite des Planeten geschickt, damit sie da dann zu Bier gebraut wird und das wird dann wieder auf die andere Seite des Planeten geschickt, damit es getrunken wird?
Ungefähr so funktioniert das, ja. Ein großer Wahnsinn.
Ja. Globalisierung, mein Freund.
Ja.
Jetzt sind wir schon so ein bisschen abgekommen von diesem eigentlichen...
Vom Biermachen, ja. Wir waren nämlich immer noch beim Malen des Malzes, ne?
Ja. Eigentlich waren wir ja noch bei den Sumerern, aber...
Ja.
Da können wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen, dass wir nicht zu sehr durcheinander kommen. Also, Gerste muss es aber nicht immer sein.
Gerste hat so ein paar Eigenschaften, die es besonders günstig machen zum Bierbrauen, unter anderem, weil relativ viele Enzyme produziert werden beim Melzen. Weil die Spelzen, also die Hülle um das Getreide, die spielt eine Rolle beim Läutern nachher, schön ausgeprägt ist. Aber man kann eigentlich aus allem, was Stärke enthält, Bier machen. So, also ich denke, so ein Hefeweizen hat jeder schon mal gehört, da ist, wie der Name sagt, Weizen drin. Mhm. In der Regel 50%, manchmal ein bisschen mehr. Man kann aus Mais Bier machen, da kommt dann diese als Ami-Plörre bekannten Biere ohne Geschmack, also jetzt Coor, Miller, Budweiser. Es gibt ganz hervorragende Biere aus den USA, will ich irgendwie überhaupt nicht in Abrede stellen, von kleinen Brauereien. Aber so dieses klassische Massenbrauerei-Bier aus den USA, genau, Coor, Miller, Bud sind die drei großen. Da ist halt ein erheblicher Maisanteil mit dabei, wodurch das Bier halt nach nichts schmeckt.
Aber schon auch Gerste.
Schon auch Gerste, ja, aber irgendwie sogenanntes American Adjunct Lager ist die Kategorie. Und diese Adjuncts, diese Zusätze, das ist halt viel Mais, weil Mais in den USA einfach billig zu bekommen
ist. Ja,
ohne sehr billige Stärkequelle.
Verstehe, okay.
Und also bis hin zu exotischen Sachen. Ich habe ein Bier getrunken, das war aus, ich glaube, Yamwurzeln oder Tapioca oder sowas gemacht. Also alles, was Stärke enthält, ist potenziell Quelle eines Bieres.
Hauptsache, man kann es ankeimen lassen und es entwickelt dabei dieses Enzym. Ist es denn bei allen Pflanzensorten dann auch dasselbe Enzym oder ist es nur sowas Ähnliches? Nee,
also nicht alle Pflanzen lassen sich melzen. Also wenn ich jetzt eine Kartoffel nehme und da Bier draus machen will, ist es ein bisschen schwierig. Da muss ich also mit zum Beispiel 30% Gerste arbeiten. Da reichen die Enzyme aus dem Gerstenmalz dann aus, um die Stärke aus der Kartoffel auch noch mit abzubauen.
Mhm.
Also nicht alle Körner machen das mit den mit diesen Enzymen oder so, dass man das technisch verwenden kann. Aber man kann sich dann so eine Hälfte-Hälfte ein bisschen mischen und dann geht das schon.
Aber Gerste ist eigentlich the real thing. Wobei ich jetzt dem Weizenbier seine Qualität gar nicht absprechen möchte. Also mit Weizen geht's auch gut.
Mit Weizen geht's auch gut. Es geht auch mit diversen anderen. Es gibt also einen Weizen-Vorläufer namens Emma und in dem einen oder anderen Bioladen in Berlin bekommt man also auch Emmer-Bier zu kaufen.
Emmer?
Emmer, E-M-M-E-R.
Mhm. Sozusagen. Was heißt das, ist ein Vorläufer?
Ein wilder Weizen, also unser moderner Weizen ist ja ganz schön hochgezüchtet und ja. Emmer ist sozusagen die weit entfernte Vorläufergeneration, die noch wild wuchs, dieses...
Verstehe, eine Weizenart. Guck an.
Mhm. Roggenbier gibt es tatsächlich. Sehr wenig, weil es ist ein totaler Ärger zu läutern. Das Roggen enthält Klebeeiweiße, die dafür sorgen, dass man so eine gummigalertartige Masse bei rausbekommt, aus der man dann schlecht die Flüssigkeit extrahieren kann. Leute tun es aber trotzdem, obwohl es technisch ein bisschen aufwendig ist. Es gibt in Bayern traditionelle Roggenbiere und die Brauerei, wie heißen sie? Störtebäcker, die sich gerade übrigens dadurch hervortun, dass sie viele interessante Biere produzieren. Die produzieren auch wieder ein Roggenbier. Es gibt Biere mit, jetzt habe ich den Namen vergessen, irgend so ein ganz komisches mexikanisches Getreide, das glutenfrei ist, wo es also dann glutenfreies Bier gibt, das mit diesem Getreide gemacht wird. Aber es sind eher die Ausnahmen, also Gerste ist so gängig.
Kehren wir wieder kurz zurück in deine Küche. Also du hast ja Malz besorgt.
Genau.
Gerstenmalz, nehme ich jetzt mal an.
Genau.
Von Weidemann.
Es war Weiermann. Und ich habe es online bestellt bei Herrn Herkommer aus Tettnang, hopfenundmehr.de. Ein eigentlich ganz großartiger Laden, außer dass sie mittlerweile nicht mehr mit DHL liefern, sondern mit GLS. Und ich finde GLS ganz furchtbar. Aber naja. Eine Mühle habe ich mir auch gleich dazu gekauft. Und der nächste Schritt ist also, das Malz zu nehmen und durch die Mühle durchzujagen, zu schroten.
Also ich meine, in welcher Form kommt denn das? Also wie, wenn man jetzt das Malz erhält, wie, was ist so die Konsistenz?
Wie ein Sackgetreide. Also es lässt sich optisch vom Weiten erstmal nicht von normalem Getreide unterscheiden. Nur wenn du genauer hinguckst, stellst du halt fest, dass
also
es schon so ein bisschen...
Keimen heißt jetzt nicht, dass da schon grüne
Die kommen Pflänzchen da raus, rauskommen. Die werden wieder, also es wird nach dem Keimen gedarrt, ist der Fachbegriff, auf einer Darre. Das heißt, durch Zuführung von Wärme wird der Kram wieder weggetrocknet und dann wird es nochmal geschüttelt und die grünen Keimlinge, die lässt man ungefähr so weit rauswachsen, wie das Korn groß ist. Also die Körner sind so 3-4 Millimeter lang, dann lässt man das 3-4 Millimeter rauswachsen. Dann wird es gedarrt und dann vertrocknet dieser grüne Keimling und fällt auch wieder ab. Also den sieht man dann quasi nicht. Es sieht im Wesentlichen erstmal aus wie Getreide.
Mhm. Okay. Und ist alles trocken?
Ist trocken, ja. Also das Ergebnis des Melzens hängt ein bisschen davon ab, bei welchen Temperaturen man das tut und welche Feuchtigkeit man da drin hat. Also ob man sozusagen eher bei 80 Grad und wenig Feuchtigkeit arbeitet oder bei 130 Grad und viel Feuchtigkeit, entstehen verschiedene Sorten Malze. Also sie unterscheiden sich. Es gibt nicht nur das Malz. Ganz früher, also wenn man jetzt mal so 300, 400 Jahre alte Bücher raussucht, die gibt es ja mittlerweile zum Glück eingescannt bei Google, so alte Hauswirtschaftsbücher, dann findet man, dass damals unterschieden wurde zwischen Weißbier und Braunbier. Und also es gibt viele Leute, die glauben, dass Weißbier heißt Weißbier vom Weizen. Das ist etymologisch totaler Unsinn. Sondern das Weißbier heißt Weißbier, weil es weiß war und das Braunbier hieß Braunbier, weil es braun war. Und das hatte damit zu tun, dass es zum Darren des Malzes zwei Ansätze gab. Nämlich einmal es einfach an der frischen Luft trocknen zu lassen, sogenanntes Luftmalz. Und die Alternative, das über dem Feuer trocknen zu lassen. Ich glaube Darrmalz war der Begriff oder Braunmalz, Rauchmalz, irgendwie sowas. Und an der Luft ist natürlich das Korn hell geblieben und wenn man das über Feuer getrocknet hat, dann ist es ein bisschen dunkler geworden und damit ist auch das Bier dunkel geworden.
Ah, und das heißt Weißbier, was der Bayer ja eigentlich als Name verwendet für Weizenbier, ist eigentlich falsch?
Das ist eigentlich falsch, ja. Das ist historisch mittlerweile so, dass nur noch die Weizenbiere als Weißbiere bezeichnet werden. Die Berliner Weiße ist auch ein Weißbier, enthält aber auch einen Weizenanteil. Das ist ein bisschen schwierig. Aber tatsächlich war es so, dass man Weißbier bekommen hat, das komplett aus Gerstenmalz bestand. Genauso wie man Braunbier bekommen hat, das komplett aus Gerstenmalz bestanden hat. Und der Unterschied war das Verfahren beim Melzen und die entsprechenden, also wie wenn man Toast in Toaster steckt, wird es ja braun. Die sogenannte Maillard-Reaktion. M-A-I-L-L-A-R-D. Die immer stattfindet, wenn irgendwelche Lebensmittel braun werden. Also ob man sich ein Steak brät oder ob man sich einen Toast macht oder ob man das Malz bei höheren Temperaturen darrt. Das ist jeweils derselbe Prozess mit ähnlichen Reaktionen, der zu einer Braunfärbung führt. Und über dem Feuer gibt es dann dieses Braunbier. Es gibt dann noch ein paar Varianten. Es gibt sogenanntes Melanoidin-Malz. Das wird dann so ein bisschen rötlich. Das hat dann also was mit dem entsprechenden Austarieren der Feuchtigkeit und der Hitze zu tun. Gemälzt habe ich selber noch nicht. Irgendwann später vielleicht mal. Dann wüsste ich auch die Parameter aus dem Kopf. Ganz wichtig für den Bierbrauer sind auch noch die sogenannten Karamellmalze. Was da passiert ist, dass man durch Wahl der entsprechenden Parameter dafür sorgt, dass die Enzyme auch schon so ein bisschen anfangen zu wirken, sodass auch schon beim Ankeimen, beim Melzen Zucker entsteht und dann die Temperaturen so wählt, dass die Zucker karamellisieren. Und dann hat man hinterher Körner, die einen gewissen Anteil an Karamellzucker haben. Und der trägt zur Vollmundigkeit des Bieres bei. Also dann schmeckt es ein bisschen runder und wohlgefälliger und leckererer.
Hm. Ja. Also beim Malzen lässt sich auf jeden Fall schon eine ganze Menge vorbestimmen, beziehungsweise danach richtet sich später dann auch eine Menge, auch wenn dann noch diverse weitere Parameter dazukommen. Aber so ohne Malz kein Bier und ohne Malzkunst kein gutes Bier.
Genau, ohne Malz geht es schon mal nicht. Und so der wichtigste Parameter, den man findet, ist die Helligkeit des Malzes, die bei uns angegeben wird in EBC, European Blackness, wofür auch immer das C steht. Die Amis rechnen in, haben natürlich wieder ihre eigenen Einheiten, die rechnen in Lavibond. So findet man auch Umrechnungsfaktoren. Heutzutage wird tatsächlich größtenteils mit sehr, sehr hellen Basismalzen gearbeitet. Und wenn man ein dunkleres Bier haben will, dann setzt man sogenanntes Röstmalz dazu. Also so ein Pilsener Malz ist das hellste Malz, was man bekommen hat. Das hat dann eine Farbe von 2-3 EBC.
Also EBC steht, wenn ich das richtig sehe, zunächst einmal nur für European Brewery Convention.
Ah, European Brewery Convention,
nicht, okay. Nicht unbedingt jetzt für die, also da gibt es so verschiedene. Ja, und dann gibt es den EBC-Wert für Helligkeit, genau, alles klar. Genau. Ja, ja. Ah,
so, ja. Was man halt heutzutage macht, wenn man ein dunkles Bier produziert, ist sowas wie 90% oder 95% eines hellen Malzes zu nehmen und dann noch 5-10% eines sehr, sehr dunklen Malzes. Also bis hin zu Malzen, die 1100, 1200 EBC haben, die erst möglich waren zu produzieren seit der Erfindung der Patentdarre. Und die Patentdarre ist also eine Metalltrommel, die von unten erhitzt wird. Und dadurch, dass die Temperaturen so hoch sind, würde das Malz anfangen zu brennen. Und damit es nicht brennt, wird es also von oben gelöscht mit so einer Art Sprinkler. Und das ist die Patentdarre. Und der Grund, warum man das so macht, ist, dass helles Malz eine höhere Ausbeute hat. So früher wurde halt das ganze Malz ein bisschen dunkel werden lassen und dann gab es ein schönes Bier und dann irgendwann wurde die Bierspindel erfunden, um zu messen, wie groß die Ausbeute ist, also wie viel Bier man rausholt aus wie viel Getreide. Und da wurde festgestellt, dass es halt die Ausbeute nicht so hoch ist. Die Trinker haben sich damals beschwert, als die Brauer umgestellt haben vor etwa 200 Jahren von durchgängig etwas dunkleren Malzen auf helle Basismalze und ganz dunkle Zusatzmalze, gab es Beschwerden, dass das Bier nicht mehr schmeckt wie früher, aber es hat die Brauer nicht interessiert.
Gut, das heißt, du hast ja also jetzt das Malz gekauft. Und das war jetzt so erstmal so normales Gerstenmalz, nehme ich jetzt mal an. Und jetzt auch noch nicht jetzt irgendeine, also so Standard.
Ganz normales, genau. Genau.
Durchschnittsmalz, wie man das so kennt. Gut, und dann kommen sie die Körner an, ist alles trocken, keine Blättchen mehr dran, weil die sind irgendwie alle weggetrocknet und das ist ja wahrscheinlich auch Malz gewesen, was jetzt so mit dieser Erhitzungsmethode gearbeitet hat. Also so luftgetrocknet ist da wahrscheinlich jetzt weniger.
Ja, luftgetrocknet ist out heutzutage, das macht man nicht mehr. Es wird immer gedarrt, aber mittlerweile halt ist es möglich, so empfindlich zu darren, so präzise, dass im Prinzip das Endergebnis aussieht, als hätte man eine Luft getrocknet.
Das heißt, also, je nachdem, wie man das macht, kann man dann auch einstellen, mehr oder weniger hell. Und das ist sozusagen schon mal die Grundvoraussetzung für die Tönung später für das Bier.
Genau, genau.
Okay. Wie viel musste man da jetzt so kaufen, bis man da irgendwie jetzt in der Küche loslegen kann?
Also man kann rechnen, dass wenn man 20 Liter Bier macht, was so eine Größenordnung ist, die für den Anfänger empfehlenswert ist, weil ein 20-Liter-Topf, den kriegt man immer noch selber hochgehoben. Ja, da muss man sich nicht vorher Gedanken drüber machen, dass man einen Prozessschritt vergessen hat, wo einem jetzt plötzlich die Pumpe fehlt oder sowas.
Ja.
und wenn man ein Bier dabei rausbekommen will mit 5% Alkohol, also so ein normales Bier, ein sogenanntes Vollbier, dann braucht man dafür etwa 4 Kilo Malz. Also 4 Kilo Malz, 20 Liter Bier, kann man rechnen.
4 Kilo Malz. 20 Liter. Okay.
Das kann alles mal ein bisschen schwanken, je nachdem, wie gut man gearbeitet hat. Also der Parameter, den man dann berechnet, ist die sogenannte Sudhausausbeute, wo man dann weiß, wie viel von dem Malz man tatsächlich in Bier umgesetzt hat. Und also wie viel der löslichen, theoretisch löslichen Substanzen praktisch auch angekommen sind. Und wenn man seinen ersten Brauvorgang macht, landet man bei sowas wie 60%, vielleicht auch plus 50. In guten Brauereien erzielt man so 70-75% und im Labor ist es auch möglich, 80% Ausbeute zu erzielen. Da darf man aber am Anfang gar nicht zu sehr drüber nachdenken. Das spielt dann eine Rolle, wenn man das Malz tonnenweise kauft, weil dann ist es ein finanzieller Unterschied, aber so für den Hobbybrauer, so die 50 Cent mehr, sollte man sich erstmal keine Gedanken drüber machen.
Mhm. Aber wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, dann hat man ungefähr so 200 Gramm von diesem Malz, geht so in so eine Flasche rein.
20 Liter 4 Kilo, also 2 Liter 400 Gramm, also 1 Liter 200 Gramm, 100 Gramm pro Flasche. 200 Gramm pro Liter.
Achso, ja, die Flasche ist ja nur ein halber Liter. Okay.
Genau, gut. Genau.
Ja.
Dieser ist sogar bloß ein Drittel Liter.
Ja, hier steht einer, aber da reden wir jetzt noch nicht drüber.
So.
Was muss man jetzt tun? Also ich meine, was...
Der nächste Prozessschritt, also gemahlen haben wir es jetzt, geschrotet, ne?
Haben wir das schon?
Haben wir schon? Ne, haben wir noch nicht. Aber ich habe mehrfach versucht, darüber zu erzählen. Dann ist jetzt Malen dran.
Ja, genau.
Man kann das Malz fertig geschrotet bestellen. Also man muss als Anfänger nicht unbedingt sich schon eine Mühle holen. Es gibt so tolle gusseiserne Mühlen, die sehr beliebt sind. Die Firma hieß Porkert, war eine böhmischer Hersteller von Haushaltsgeräten. Und diese gusseiserne Mühle wurde also seit den 20er Jahren unverändert produziert, bis vor ungefähr 5 Jahren, als die Firma pleite gemacht hat. Mhm. Es gibt einen mexikanischen Nachbau von einer Firma namens Corona davon. Die Mühlen liegen so bei 50, 60 Euro etwa. Ist jetzt nicht das allerbeste Profi-Equipment. Also für seine 4 Kilo Malz muss man dann 20 Minuten kurbeln etwa, bis man die geschrotet hat. Einfach... wie so ein Fleischwurf sieht es vorne aus. Also ein Trichter, so eine Schnecke und hinten sind einfach zwei Scheiben, die sich aufeinander drehen, deren Abstand man einstellen kann. Mhm. Und an der Stelle ist der Trick, den Abstand so zu wählen, dass die Spelzen intakt bleiben. Also dass das Korn quasi zerplatzt und die Spelzen, also sozusagen die Keimhülle, die um das Korn drum ist, die muss ganz bleiben. Die braucht man später beim Läutern. Da kommen wir beim Läutern nochmal dazu, warum das wichtig ist.
Also jetzt die unmittelbare Außenhaut des Malzes, so wie man es erhält, das soll beim Aufbrechen genau, gleich bleiben.
Genau, was dir beim Vollkornbrot immer zwischen den Zähnen stecken bleibt, das sind die Spelzen.
Okay.
Und die braucht man später noch.
Ja.
Deswegen schrotet man das also grob. So, man hat so ein bisschen Mehlanteil, aber das meiste sind so feste Bröckchen. Und dann kommt das Ganze in Wasser bei richtigen Temperaturen. Also man macht da so eine Art... Getreidebrei raus. Und der ganze Trick bei diesem Maischen ist, die richtigen Temperaturen zu erwischen, damit die Enzyme anfangen, ihre Arbeit zu tun und die Stärke zu Zucker umwandeln.
Was könnte das für eine Temperatur sein?
Das sind, es gibt zwei, also diese Amylasen, die Stärken zu Zucker umsetzen. Da gibt es zwei von, die Alpha-Amylase und die Beta-Amylase. Und die haben unterschiedliche optimale Temperaturen, nämlich die eine bei 62 Grad, die Beta-Amylase, die vergärbaren Zucker produziert, also wo dann hinterher auch Alkohol draus wird. Und die Alpha-Amylase bei 72 Grad, die unvergärbaren Zucker herstellt. Also wo nicht nur, aber auch, wo dann irgendwie Zucker übrig bleibt, den die Hefe nicht mehr verspeist bekommt. Und was aber wichtig ist, damit das Bier nicht so leer schmeckt, also nicht so wie verdünnter Wodka, sondern so ein bisschen einen Körper hat, vollmundig ist.
Verstehe.
Und gut schmeckt.
Das heißt, mehr oder weniger dasselbe Enzym sorgt sowohl für Zucker als auch für Alkohol. In the long run.
Ja, in the long run wird aus dem Zucker Alkohol. Mhm. Ja. So, es gibt noch ein paar andere Rasttemperaturen. Also man redet von Temperaturrasten. Man bringt also seinen Getreidebrei auf eine bestimmte Temperatur und wartet dann da eine Weile, die man anfährt. Früher war es üblich, bei 55 Grad noch eine Eiweißrast zu machen, um verbliebene Eiweiße abzubauen. Ist heutzutage nicht mehr notwendig, weil die Malze...
Eiweißraste?
Eiweißrast. Also Rasten heißt bei einer bestimmten Temperatur eine Weile warten.
Ah, okay.
Und Eiweißrast deswegen, weil bestimmte Eiweißverbindungen bei der Temperatur abgebaut werden. Wenn man einen... Roggenbier macht, braucht man noch eine Gummirast um irgendwie diese gallertartigen Substanzen abzubauen. Mhm. Wenn man einen Hefeweizen macht, gibt es noch die Ferulasäure-Rast, wo die Ferulasäure gebildet wird, die ein Vorläufer ist von Nelkenaroma, Vanillearoma, ähnlichen Substanzen. Und weiß nicht, ob es aufgefallen ist, wenn man mal so ein Weizenbier trinkt, die schmecken manchmal so ein bisschen nelkig. So gewürzig, scharf.
Hm. Überleg gerade mal.
Also nicht alle, aber so einige, wo man so, so einen Gewürzcharakter.
Aber ich bin auch wirklich ein echt schlechter Schmecker, von daher bin ich überhaupt nicht die...
Wenn man es einmal gesagt kriegt, schmeckt man es immer wieder raus.
Ja, das kann gut sein, ne? Das kann gut sein, aber ich glaube dann auch mal alles.
Hm. Naja, okay, so unsere Temperaturrasten, das ist übrigens auch noch eine spannende Geschichte.
Warte mal, damit ich das richtig verstehe. Also, du nimmst das Malz, das kommt in diese Mühle, man walkt das da so ein bisschen durch, aber es ist jetzt nicht so, um Mehl zu erzeugen, sondern es ist so ein bisschen so nussknackermäßig, man versucht das Ding irgendwie so in so eine kleinere Körnung zu bringen, damit es überhaupt erstmal erreicht werden kann, und man macht es im Idealfall so, dass diese Außenhülle mehr oder weniger intakt bleibt. Das heißt, man drückt es eigentlich nur so ein bisschen an, dass es so innen so ein bisschen zerschrotet, also wie es wahrscheinlich auch bei so einer kleinere Nuss wäre, wenn man die halt nicht ganz drückt, also Haselnüsse zum Beispiel, also außen so ein bisschen weicher noch, so, und dann bleibt sie quasi Schale erhalten, aber drinnen ist es alles so ein bisschen zerstört.
Genau.
Und das tut man in so einen großen Topf.
Genau.
Und da gibt man dann Wasser dazu.
Genau.
Und? Sonst nichts?
Sonst nichts. Das erhitzt man dann auf die richtigen Temperaturen und
muss dann eine Pause, also eine Rast machen,
genau,
zu bestimmten Sachen, je nachdem, was man da jetzt reingeschmissen hat, was man erzielen will und welchen Anteil von Alpha und Beta Amylase man gerne so
ans Wirken
hätte. Und das heißt, man hat da irgendwie so eine Temperatur, einen Fühler drin und muss dann immer so gucken, ob es jetzt die Temperatur auch hat, und wenn man die halten will, dann entsprechend das Feuer runterdrehen.
Genau. Weil in der Regel bei den Mengen, mit denen man da arbeitet, man das Feuer auch ausmachen kann, alle 20 Minuten mal gucken, ob man kurz nachheizen muss. Also so ein großer Topf mit 20 Liter Wasser ist erstaunlich temperaturstabil. Da muss man nicht viel tun.
Das heißt, man feuert immer nur wieder an, wenn man dann quasi auf die nächste Temperaturstufe gehen möchte.
Genau, üblicherweise. Beziehungsweise, also das was ich da gerade beschreibe, ist ein sogenanntes Infusionsverfahren. So macht man Bier heutzutage. Außer da, wo Bier noch traditionell hergestellt wurde, da wird das sogenannte Dekoktionsverfahren verwendet. Und der Grund ist ein ganz einfacher. So, Bier wird schon seit 4000 Jahren gemacht. Die Erfindung des Thermometers liegt allerdings erst 200 Jahre zurück, 250. Das war wer war schuld? Fahrenheit, Celsius? Irgendeiner von diesen Jungs hat das Thermometer erfunden.
Ja.
Und da fragt man sich natürlich, wie haben die das mit den Temperaturen vorher gemacht?
Ja.
Weil sie keine Temperatur messen konnten.
Finger reingehalten wahrscheinlich.
Das ist nicht genau genug. Und man kommt nicht sofort drauf, aber der Trick ist relativ gut. Was konnte man denn auch schon vor 700 Jahren messen? Volumen konnte man messen. Also wenn man seinen Standardeimer hatte und wusste irgendwie, so mein großer Bottich, da passen 100 Eimer rein, kann ich 20 Eimer rausnehmen, kann in den Kessel tun, kann ihn zum Kochen bringen, dann hat es 100 Grad, und dann schütte ich es wieder zurück und dann stellt sich eine Mischtemperatur ein. Und die kann man relativ genau kontrollieren. Hm. Und das wurde da tatsächlich gemacht. Also da gab es einen sogenannten Maische-Bottich. Das war tatsächlich ein Holzbottich, großer. Und daneben die Maische-Pfanne, das ist also ein Kessel. Und wenn man mal so ein Brauerlogo sieht, da gibt es diverse Brauutensilien. Eins davon ist ein langer Stiel mit einem Eimer dran. Und dann wurde halt umgeschöpft mit dem langen Stiel, mit dem Eimer aus dem einen in das andere rüber, das zum Kochen gebracht, dann wurde wieder zurückgeschöpft, dann hatte sich die richtige Mischtemperatur eingestellt, die Rasttemperatur, dann wartete man seine Stunde und dann wurde wieder rübergeschöpft, die nächste Temperatur angefahren und so weiter und so fort. Also wenn man das tut, erstens ist es sau viel Arbeit und man muss rumkleckern und umschöpfen, deswegen ist es so ein bisschen unbeliebt bei Brauern heutzutage, also bei den moderneren, etwas fauleren. Traditionell wird noch viel Bier gemacht in Deutschland so. Hat den Effekt, dass beim Kochen sich geschmacklich auch Dinge verändern. Zum einen wird die Stärke besser aufgeschlossen, man erhöht die Ausbeute, und zum anderen kriegt man so einen bestimmten schwer zu definierenden, kernigen Geschmack. Also das Bier schmeckt runder, voller, angenehmer, wenn man die alte Methode
ja.
Ja. So, also man kann ähnliche Effekte erzielen, wenn man ein bisschen rumtrickst und die schon erwähnten Karamellmalze und die Melanoidinmalze und dann mit den richtigen Dosieren. Man kann aber einen die Dekoktion letzten Endes geschmacklich nicht ersetzen. So, man kann andere Dinge tun, damit auch ein rundes Bier rauskommt, aber das ist dann was anderes.
Okay, das heißt, das ist eigentlich so die hohe Kunst.
Genau.
Aber viel mehr Aufwand.
Viel mehr Aufwand, auf jeden Fall. So, also muss man dann halt von Hand schöpfen, beziehungsweise sich eine Pumpe anschaffen, die Maische pumpen kann, also Getreidebrei, was teuer und aufwendig ist.
So, stattdessen einfache Methode.
Infusion.
Weil ist ja unser erstes Bier.
Ist unser erstes Bier.
Genau.
Und die amerikanischen Homebrewer haben natürlich irgendwie selbst das einfache Verfahren noch optimiert. Da machen sie sogenannte Single-Step-Infusion-Mashing. Und zwar haben sie gesagt, naja, so zwischen 62 und 72 Grad, da liegen ja noch jede Menge andere Temperaturen. Und dass die Enzyme dann nicht optimal wirken, ist egal. Sie wirken dann halt beide ein bisschen. Und machen dann sowas wie einfach bei 69 Grad den Kram eine Stunde rumstehen lassen und es dann als fertig deklarieren.
Verstehe.
Ja, was im Übrigen auch wunderbar funktioniert. Also müssen keine schlechten Biere bei rauskommen. Und also insbesondere ein Hefeweizen, das geschmacklich sehr, sehr von der richtigen Hefe lebt, kann man das bedenkenlos machen. Also ich braue auch hin und wieder so, wenn mir das mit den Rasten zu viel Arbeit ist und dem Rühren, weil man muss dann ja umrühren, damit es nicht anbrennt, während man Feuer drunter hat. Und so bei einem Infusion-Mashing, da heizt man sein Wasser auf 72 Grad auf. Dann, wenn man das Getreide reinschüttet, kühlt sich es ein bisschen ab auf 69, dann macht man den Deckel drauf und macht eine Stunde was anderes, zum Beispiel Flaschen waschen und kommt dann wieder. Und bevor wir jetzt zum Läutern kommen, was der nächste Prozessschritt ist, müssen wir gucken, ob das mit dem Umsetzen der Stärke in Zucker auch wirklich geklappt hat. Und dann kommt wieder was, was die viele Leute aus dem Schulunterricht kennen, nämlich die Jodprobe.
Aber was hast du denn jetzt für Schritte jetzt gemacht? Also du hast natürlich jetzt schon mehrere Varianten gebraut, aber so wenn wir jetzt mal so bei deinem ersten Bier sind oder sagen wir mal bei jedermanns potenziellen ersten Bier, hast du jetzt schon solche Rastpunkte gemacht. Das heißt, du hast erstmal eine gewisse Temperatur erreicht und es dann da einfach stehen lassen.
Genau, genau.
Wie lange?
Eine Stunde, anderthalb etwa.
Auf der ersten Temperatur.
Genau, und für das erste Bier würde ich sogar sagen, lässt man das mit den mehreren Rasttemperaturen weg, sondern macht so eine Kombirast, nennt man das auf Deutsch, oder auf Englisch Single-Step-Infusion-Mashing.
Ja.
Und man hat halt genau seine eine Temperatur, man fängt mit warmem Wasser mit 71, 72 Grad an. Also das ist tatsächlich das, was man tut. Man nimmt einen Topf Wasser mit, wenn man 20 Liter Bier will, vielleicht 15 Liter, erhitzt die auf 72 Grad. Schüttet sein Getreide dazu, macht einen Deckel drauf und wartet anderthalb Stunden.
Und man muss es auch nicht weiter erhitzen, sondern man hat einmal die Temperatur und sagt, bleibt mal stehen und in einer Stunde ist es zwar wieder ein bisschen kälter, aber egal.
Man kann ja einen Thermometer reintun und wenn es mehr als 2 Grad fällt, kann man nochmal ein bisschen Feuer drunter machen, aber man kann auch einfach seinen Schlafsack drum werfen und das Ding mit seiner Eigenwärme kuscheln lassen, das geht ganz gut. Muss man also eigentlich nicht viel tun.
Ja, so. Okay.
Und man will aber irgendwann rauskriegen, ob man jetzt fertig ist, ob man lang genug gewartet hat.
Ja.
Und das ist die Stelle, wo das Jod ins Spiel kommt, die Jodprobe.
Also welcher Prozess findet denn jetzt eigentlich tatsächlich statt? Also
so chemisch gesehen.
Ja, weil die Melzerei ist ja schon durch. Das heißt, da ist schon
Enzym drin.
Das Enzym ist irgendwie drin und das wird jetzt eigentlich aktiviert.
Genau, durch die Temperatur kommt das Enzym auf Arbeitstemperatur und fängt an, die Stärke zu zerknabbern und in Zucker zu zerlegen.
Das heißt, man erzeugt eigentlich Zucker.
Man erzeugt eine Zuckerbrühe, ja. Das ist der ganze Sinn der Aktion.
Mhm, okay. Zuckerbrühe machen.
Genau.
So, und Zuckerbrühe, wie misst man den Zucker?
Mit einem Refraktometer.
Ah, immer noch nicht mit dem Finger.
Nee, also man kann natürlich kosten, dann schmeckt man, dass es süß ist. Das kann man auch mal machen. Den genauen Zuckergehalt bestimmt man natürlich streng wissenschaftlich mit einer Bierspindel oder einem Refraktometer.
So.
Genau. So, und damit wir hier nicht die ganze Zeit über Zuckerbrühe reden müssen, die Fachterminologie, der Fachbegriff für Zuckerbrühe ist Würze. Also was der Brauer macht, ist Würze herstellen.
Aus Maische.
Aus Malz. So,
also. Ja, Malz wird zur Maische und aus dem wird die Würze.
Genau, genau. So, und die wird, aus der Maische wird Würze durch Läutern. Da sind wir aber noch nicht, weil wir müssen ja noch die Jodprobe machen, um zu gucken, ob wir mit dem Maischen fertig sind.
Mhm.
Jod kann man ja zum Stärkenachweis benutzen. So, wie gesagt, Schulunterricht, der eine oder andere erinnert sich vielleicht, ganz düster. Reagiert schwarz, so dunkelblau, lila, schwarz mit Stärke. Und dieses Jod ist eigentlich so eine bräunliche Geschichte. Das heißt, man nimmt einen weißen Teller, macht ein bisschen was aus seiner Maische auf den Teller drauf und macht dann so einen Tropfen Brauerjod oben drauf. Und wenn es braun bleibt, dann ist es fertig. Und wenn es schwarz wird, dann ist es noch nicht fertig. Man muss noch ein bisschen stehen lassen.
Verstehe.
Genau. Farbindikator. Ist übrigens tatsächlich, es gibt einen ganz tollen Film über, wie bei Warsteiner Bier hergestellt wird. Also wie mal so eine moderne Bierfabrik aussieht. Ja. Da ist alles komplett automatisiert. Da sieht man also sowas wie 8 oder 10 von diesen Maischepfannen stehen. Alle riesengroß, wo also irgendwie 1000 Hektoliter aus einer rauskommen. Und da sitzen da so 2 Leute vor ihren Computern und klicken eigentlich nur die ganze Zeit auf dem Ding rum. Außer an einer Stelle, wo sie wirklich zur Maischepfanne gehen und den Deckel aufmachen und einen langen Stab reinhalten. Das ist zur Jodprobe. Das machen sie immer noch manuell. Alles andere ist automatisiert.
Mhm.
Gut.
So, das heißt, wenn es braun bleibt, dann hat es den richtigen...
Genau, dann ist da keine Stärke mehr, dann ist die gewünschte Stärke dran. Zu Zucker umgesetzt.
Genau. Also es bleibt auch nichts übrig von der Stärke.
Da bleibt schon was übrig. So, es gibt dann einen nicht löslichen Anteil, deswegen kommt man auch nicht auf 100% Ausbeute, aber der ist dann halt auch so in den Dingern gefangen, dass der bei der Jodreaktion nicht sichtbar wird. Also man laugt quasi die Stärke erstmal aus den Körnern aus und dann wird die in der Flüssigkeit umgesetzt. Und wenn all das, was auslaugbar ist, umgesetzt ist, dann ist die Jodprobe auch negativ. Dann kann man weitermachen. Aber es bleibt schon noch was zurück. Also der Rest, der übrig bleibt, der sogenannte Treber, die Festbestandteile, wenn alles rausgelöst ist. Also üblicherweise wird das an die Schweine verfüttert. Ist ganz hervorragendes Tierfutter, weil sehr eiweißhaltig, sehr mineralhaltig, sehr hochwertig.
Mhm.
Ballaststoffe drin durch die Spelzen. Man kann auch Treberbrot daraus backen, was mir persönlich nicht so zusagt, weil auch wieder die Spelzen drin landen. Da hat man diesen bleibt in den Zähnen stecken Effekt.
Du hast ja vorhin gesagt, es sei ja total wichtig, dass diese Spelzen, dass das irgendwie erhalten bleibt. Warum ist denn das so wichtig?
Fürs Läutern, weil das ist jetzt auch der nächste Prozessschritt, zu dem wir kommen.
Okay. Also wir haben jetzt sozusagen die Würze.
Mhm.
Die im Wesentlichen eigentlich Zucker, also Stärke umgewandelt zu Zucker durch diese Enzyme ist.
Mhm.
Teilweise Zucker, der später zu Alkohol werden kann, teilweise nicht.
Mhm.
Sonst noch irgendwelche nennenswerten Produktionen aus diesem?
Ja, das ist so das Wichtigste. Alles andere kann man erstmal
ignorieren. Und was ist so die Konsistenz davon so?
Na, es ist halt immer noch relativ dünner Getreidebrei, weil man hat noch die festen Brocken drin. Es ist halt noch nicht Würze, es ist noch Maische. Es ist also...
Okay.
Also je nachdem, was man für ein Bier macht, wenn man so einen Doppelbock macht, dann ist es auch tatsächlich Getreidebrei. Und ansonsten hat man halt so 2 Drittel Flüssigkeit oben drauf und so ein Drittel Körnerbrei, Matsch unten drin.
Okay.
Und den will man jetzt loswerden. Also man will aus der Maische die Würze extrahieren.
Mhm.
Und das macht man, indem man es läutert. Läutern heißt im Wesentlichen durch ein Sieb kippen. Allerdings ist es gar nicht so einfach, weil dieses Sieb, wenn es zu engmaschig ist, dann setzt es sich zu und wenn es zu weitmaschig ist, dann rasseln die Körner durch und kommen unten an. Und die Spelzen sind deswegen wichtig, weil wenn man einen Topf nimmt, wo man unten ein Lochblech drin hat, mit nicht zu großen Löchern, vielleicht 1,5 mm oder noch besser Schlitze von 1,5 mm Breite, dann kann da die Flüssigkeit abfließen und dann fällt auch manchmal noch so ein Korn durch. Allerdings nur am Anfang, weil die Spelzen anfangen, sich ineinander zu verkeilen darüber und so eine Art natürliches Filterbett bauen,
verstehe.
Wo die Flüssigkeit zwischendurch fließen kann, aber die Spelzen halten dann die festen Bestandteile davon ab, durchzurutschen. Das heißt, man gibt das alles.
Als hätte man so einen Haufen Muschelschalen. Irgendwie,
so genau.
Hm.
Und das heißt, man gießt das in einen entsprechenden Läuterbottich, der über einen doppelten Boden verfügt mit den Schlitzen drin und lässt dann erstmal ein bisschen ab. Also das, am Anfang kommt dann auch so ein bisschen trüber Kram durch, bis sich das sozusagen so weit abgesetzt hat, dass diese Filterwirkung auch eintritt. Das heißt, erstmal nimmt man das unten raus und schüttet es oben wieder rein.
Ja.
Und irgendwann fängt es an, klar zu laufen. Und dann dreht man auf und dann kommt da die blanke Würze raus. Als nächstes gibt man dann noch einen Nachguss drauf, das heißt, man macht nochmal Wasser warm und gibt das nochmal oben auf diesen Treber drauf, um sozusagen den Rest auch auszuspülen, damit der ganze Zucker, der noch dran klebt, auch durchgespült wird.
Mhm. Und jetzt sieht es auch schon ein bisschen aus wie Bier.
Es sieht farblich entfernt wie Bier aus, ja. Also noch ein bisschen trübe in der Regel, ist nicht ganz so klar wie jetzt das Bier, das man kennt, was aber auch gefiltert ist. Aber im Prinzip sieht es schon aus wie Bier. Es schäumt natürlich nicht, ist kein CO2 drin. Und es ist auch warmes, also warme Zuckerbrühe, die ungefähr entfernt wie Bier aussieht, ja.
Mhm. Das ist die Würze.
Das ist
nach
die Würze.
Dem Läutern.
Nach dem Läutern.
Okay.
Ja. Und der nächste wichtige
Prozess. Was hast du denn da als Sieb genommen?
Ich habe tatsächlich mir ein Läuterblech genommen. Es gibt total großartige 70er Jahre, Ende der 70er, frühe 80er, gab es die Hobbythek mit Jean Pütz. Mhm. Und Jean Pütz hat auch mal Bier gebraut. Und hat sich also heldenhaft darum verdient gemacht, dass das Bierbrauen in Haushalten legal geworden ist. Das war es nämlich damals noch nicht. Also er hat tatsächlich angefangen, Verhandlungen mit dem Zoll aufzunehmen. Also selbst der Verkauf von Bierbrauzutaten war verboten. Ach, und er hatte also
in den 80ern.
Ja, er hatte eine Ausnahmegenehmigung erwirkt für irgendwie seine Hobbythek-Lieferung. Und seitdem ist es alles ein bisschen liberaler geworden.
Ah, warum war denn das verboten?
Naja, Bier unterliegt der Biersteuer. Und du weißt, wie so Bürokratien sind, ja. Wenn die Möglichkeit besteht, ihnen, oh, das können wir gleich noch ausführen. Aber erstmal machen wir das Bier
ja,
fertig,
okay.
Bevor wir es bezahlen.
Gut.
Naja, und der hat also da vorgeschlagen, man könne doch einen Stuhl nehmen und umdrehen, sodass die vier Stuhlbeine nach oben hängen und dann einen Topf in die Mitte stellen und dann eine Stoffwindel nehmen und mit Wäscheklammern an den vier Stuhlbeinen befestigen und damit läutern. Und das geht ungefähr so gut, wie es klingt. Also meine Empfehlung wäre, wenn man für irgendwas Geld ausgibt, ja, also wenn man einen großen Topf hat oder so einen Einkocher von Omas Boden, dann kann man damit schon arbeiten. Und das allererste Investment, was man tätigen sollte, ist eine ordentliche Lösung zum Läutern. Was ich ganz gern nehme, ist Läuterblech von Matt Mill, Matthias aus dem Hobbybrauerforum, der ist auf die Idee gekommen, es gibt diese 30 Liter Plasteeimer, die sehr beliebt sind zum Vergären, weil billig ist halt unten ein Ablasshahn drin, oben ein Deckel, der dicht schließt. Ein gelasertes Blech mit Schlitzen drin, das genau da unten reinpasst, dass er sozusagen aufliegt. Das sieht dann so ähnlich aus wie eine professionelle Läuterlösung, also in großen Brauereien gibt es diese sogenannten Senkböden, die in der Regel aus Messing waren, mit großen Schlitzen drin. Im Prinzip das miniaturisiert.
Mhm.
Was ich mir zugelegt hatte, eigentlich wollte ich mir eine andere Lösung bauen und habe aber auf eBay so ein Starter-Set geschossen für wenig Geld und da war dieses Läuterblech dabei und ich bin schwer begeistert. Also es funktioniert richtig gut.
Aber es ist einfach nur so ein geknicktes Blech mit Schlitzen drin, was man in den Topf, in den Eimer unten reinlegt und da genau reinpasst und
genau,
durch den
genau.
Knick hat man quasi noch so ein Bereich, wo es dann eben vorne aus dem Hahn noch rauslaufen kann.
Genau, so funktioniert das.
Mhm.
Ja, und dann schüttet man das alles in den Eimer, wartet ein bisschen, sogenannte Läuterruhe, damit sich das absenkt. Dann, wie gesagt, ein paar Liter durchlaufen lassen und umschütten. Wieder nach oben schütten und wenn es dann klar läuft, komplett durchlaufen lassen. Und dann muss man noch den sogenannten Nachguss aufgeben. Also nochmal warm gemachtes Wasser. Wie gesagt, wenn wir für unsere 20 Liter Bier, die wir produzieren wollten, 4 Kilo Malz genommen haben, haben sie mit 15 Liter Wasser ungefähr eingemeischt, dann kann man jetzt nochmal so 12, 13, 14 Liter Wasser Nachguss geben und kommt dann auf 20 Liter sogenannte Pfannenwürze, ist es glaube ich in dem Fall, weil es ist vorm Kochen. So vielleicht 21, 22, ein bisschen was hat man Kochverlust.
Mhm.
Natürlich sind jetzt 15 Liter plus 12 Liter ein bisschen mehr als 20 Liter. Ein bisschen was von dem Wasser bleibt aber im Treber hängen, also in dem geschrotteten Getreide. Das ist dann ja hinterher nass. Das kriegt man auch nicht mehr raus.
Ja, so eine Matschepampe dann.
Matschepampe, mhm. Genau.
So. Kann man aber an sein Hausschwein verfüttern.
Kann man als Hausschwein verfüttern, dann hat man hinterher tollen Schinken zu seinem Bier.
Essen Hunde das auch? Nee, ne?
Bei Hunden weiß ich nicht. Da wäre ich, glaube ich, vorsichtig mit Empfehlungstipps, also Lebensmittelempfehlungstipps für Haustiere.
Ja, aber die schmecken ja auch nicht so gut. Das lohnt sich gar nicht.
Hm.
Dann schon lieber ins Hausschwein stecken.
Genau.
Gut. Jetzt haben wir also geläutert, jetzt haben wir da Würze, etwas brühig daherkommendes, nicht schäumendes, noch leicht warmes Zeug, 20 Liter im dicken Eimer. Mhm. Und das liegt jetzt so vor sich hin. So, und das ist jetzt quasi das, woraus man das Bier macht.
Naja, ein Schritt fehlt noch. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. So, Bier macht man ja aus Hopfen und Malz und Hopfen ist noch nicht im Spiel gewesen.
Ja, das stimmt.
Und der kommt dann zum sogenannten Hopfenkochen dazu. Nimmt man nochmal den Topf mit seiner Würze, bringt den zum Kochen und lässt den vor sich hin kochen, so anderthalb Stunden. Und
Hopfen kommt jetzt in welcher Form? Also wir reden jetzt nur von den Blüten oder?
Das sind die Hopfenblüten. Also Hopfen ist eine Pflanze aus der Familie der Hanfgewächse. Man hat es manchmal, wenn man so ein, ich finde es bei Jever relativ deutlich, wenn man so ein Jever aufmacht, riecht es so ein bisschen nach Gras. Und die Pflanze ist auch eng verwandt. Also die spannenden Sachen, die man will, die leben auch in kleinen gelben Harzdrüsen auf der Oberfläche der weiblichen Blüten der Pflanze. Und also die Analogien gehen weiter. Man kriegt nämlich Doldenhopfen, was einfach die geernteten Blüten sind, so wie Gras.
Ja.
Dann gibt es sogenannte Hopfenpellets. Das sind dann also ausgeschlagen, durchgesiebte, gepresste Dinger, also wie man sich das mit Haschisch vorstellt, ja, so kleine grüne gepresste Dinge. Und dann gibt es Hopfenöl, das also extrahiert wird. Ja, riecht ähnlich, funktioniert ähnlich, ist eine ähnliche Pflanze, nur nicht ganz so verboten.
Funktioniert ähnlich.
Ja.
Hm.
Ja, macht auch müde. Also.
Wenn man mal wieder so richtig schön müde werden möchte.
Ja, Hopfentee, tatsächlich. Hopfentee funktioniert, muss man nicht mal ein Bier für trinken. Ja, und das kommt dann da rein. Da unterscheidet man noch, also je nachdem, ob man den Hopfen am Anfang reingibt, dann spielt der eher eine Rolle, wie bitter das Bier wird. Wenn man ihn am Ende reingibt, dann, also kurz vor Kochende, dann geht es eher darum, wie das Bier schmeckt. Also dann geht es ums Aroma. Man redet dann von Bitterhopfen und Aromahopfen, obwohl, also trennscharf ist die Unterscheidung nicht. Also man kann auch mit Aromahopfen für Bittere sorgen und umgekehrt. Aber genau.
Wo kriegt man jetzt den Hopfen her?
Den Hopfen gibt es auch bei Hopfen und mehr.
Ja.
In Tettnang.
Aber ich meine, wo holen die Brauereien das her, so im großen Maßstab?
Es gibt ein paar große Anbaugebiete. Die Hallertau ist das größte weltweit, das ist in Deutschland. Und da gibt es die Region Spalt, das ist der zweitgrößte, ist auch in Deutschland. Gibt es die Region Tettnang, ist dann die drittgrößte, auch in Deutschland. Also viel Hopfen kommt tatsächlich aus Süddeutschland, auch weltweit gesehen. Es ist allerdings nicht die einzige Hopfenanbauregion weltweit. Es gibt in Amerika gibt es Hopfen, in England gibt es Hopfen, in Neuseeland gibt es Hopfen und auch da eine große Vielfalt.
Aber Deutschland ist schon ganz weit vorn.
Ist schon führend, ja. Obwohl es mittlerweile so weit ist, dass es deutsche Hopfensorten gibt, die nur deswegen noch angebaut werden, weil sich amerikanische Hobbybrauer ein Herz gefasst haben und diese Sorte noch abnehmen. Also so mit der Traditionspflege ist es
manchmal. Okay, also beim Hopfen wird gewartet, bis dann die Blüten raus sind, dann werden die abgeschnitten und wenn die noch irgendwie zerbröselt, zerkleinert oder kriegt man die jetzt so in diesen kompletten...
Es kommt drauf an, manchmal gibt es das als Doldenhopfen, das sind die kompletten Blüten am Stück.
Ja.
Manchmal wird es halt noch zerkleinert und zu Pellets gepresst, so Haschisch-Style.
Das ja, und in welcher Form hast du es jetzt genommen?
Ich habe, also für Anfänger ist es besser, mit den Pellets anzufangen, mit den Hopfen-Pellets. Aus dem Grund, weil es weniger Sauerei ergibt. So die, da bleibt dann halt so ein pulvriger Rest übrig, der auch durch die Schläuche durchgeht. Und sobald man irgendwas macht mit Umfüllen, Abpumpen und so weiter und so fort, man hat Doldenhopfen, dann verstopfen die Schläuche und das ist ein ganz elender Stress. Also Doldenhopfen ist natürlich qualitativ hochwertiger, weil beim Pressen der Pellets natürlich diese Harzdrüsen aufplatzen und anfangen zu oxidieren. Und die Dolden sind in der Regel frischer und qualitativ hochwertiger, sind aber auch wesentlich größer und ein wesentlich größerer Stress zu verarbeiten.
Mhm.
Also bei Warsteiner zum Beispiel wird komplett nur Hopfenöl eingesetzt. Die lassen sich die Dolden kommen und wenn die damit zufrieden sind, dann sagen sie, okay, macht uns da mal Öl draus. Dann kommen die in einen großen Soxhlet-Extraktor und dann wird da Extrakt draus produziert in Ölform.
Was natürlich dann am einfachsten eingespeist werden kann.
Ja, was auch nicht in den Pumpen hängen bleibt und filtern und ja. Der ganze Ärger mit Verstopften, das hat man nicht. Aber der
Ärger. Wird das jetzt einfach nur dazugegeben und dann schmeckt es anders? Oder was ist jetzt der Grund, warum? Oder
ja, ja es, drin man, ist? Man kocht es mit. Warum man es tut, hat mehrere Gründe. Also wenn man sich das historische Bier anguckt, ja, vor 4000 Jahren, die Sumerer und auch die Ägypter damals.
Die waren ja ganz glücklich mit ihrem Getreidebrei.
Die waren ganz glücklich mit ihrem Getreidebrei, aber die hatten da noch keinen Hopfen drin. So üblich war es aber, da bestimmte Kräuter tatsächlich auch mitzukochen irgendwann.
Einfach um dem ganzen anderen Geschmack zu geben.
Um dem ein bisschen Geschmack zu geben, um es haltbarer zu machen, um dafür zu sorgen, dass es ein bisschen besser kickt. So die Bier mit Hopfen zu machen, ist noch gar nicht so lange üblich. Das wurde 750 rum erfunden in Benediktinerklöstern, hat aber erst so 12. bis 13. Jahrhundert wirklich Verbreitung gefunden. Und zwar weil, Doppelpunkt, die katholische Kirche zu dem Zeitpunkt das Monopol auf diese Kräutermischung hatte, mit der man das Bier herstellte, sogenannte Grut. Weiß ich, der eine oder andere kennt vielleicht den Wissenschaftsverlag De Gruter. Der Name leitet sich von Grut ab. Und auch das Wort Kräuter hat halt mit Grut zu tun. Das ist etymologisch alles sehr verwandt. Und
wie schreibst du das?
G-R-U-T.
Ah.
Grut. Und im Wesentlichen sind da zwei Kräuter drin, die heutzutage fast unbekannt bzw. schon fast ausgestorben sind, nämlich Porst und Gargel. Ja. P-O-R-S-T und G-A-G-E-L. Porst, ja. Und Gargel. Und was man sonst noch gefunden hat, die genaue Zusammensetzung war in der Regel geheim. Diesen Zutaten wurde nachgesagt, dass sie eine leicht psychedelische Wirkung haben. Und also dieser typische germanische Berserker wird ganz gerne in der Literatur mal auf die Zusätze, die sonst so im Bier waren, unter anderem das Grut, zurückgeführt.
Hm.
Ob da was dran ist oder nicht, weiß man nicht. So, ich weiß auch nicht, ob der Selbstversuch so einfach ist, weil also mindestens eins der beiden Kräuter steht auf der roten Liste und man findet es nur in Hochmooren und total selten.
Aber das ist jetzt schon so ein europäisches Ding.
Das ist ja, nachweisbar in den Bronzezeitkulturen in Europa. Also da gibt es durchaus 3.000, 4.000 Jahre alte Funde, wo diese Kräuter nachweisbar sind in Bier.
Mhm.
Und es ist halt historisch nachgewiesen, dass die katholische Kirche da das Monopol drauf hatte, quasi so eine Art Besteuerung durch Versorgung mit Grut durchgeführt hat. Also die Biersteuer wurde so erhoben. Und das Ganze... Also die Kräuter dienten auch zum Haltbarmachen und in den Klöstern wurde irgendwann entdeckt, dass Hopfen auch geht, aber es war nicht die Kirche, die das dann durchgesetzt hat, sondern es war die Hanse. Im 13. Jahrhundert war Hamburg so eine der größten Brauereistädte auf dem Kontinent. Gab 400 Brauereien in Hamburg, die Hälfte des Umsatzes der Stadt Hamburg wurde mit Bierhandel gemacht. Die sind nämlich einfach drauf gekommen, dass durch die Hopfenzugabe das Bier so haltbar wird, dass man es über größere Entfernungen transportieren und verkaufen kann. Die haben dann also angefangen, entlang der Handelswege ihr Hopfenbier zu verkaufen und sich damit in direkte Konkurrenz zu den Grutbieren zu begeben. Und natürlich ist da so eine Art Handelskrieg zwischen der katholischen Kirche und der Hanse draus entstanden. Und also meine persönliche Lieblingstheorie zum Reinheitsgebot ist ja, dass das Reinheitsgebot quasi das Ende dieses Handelskampfes besiegelte. Als die Fürsten gesagt haben, okay, jetzt bloß noch Hopfenbier, war das sozusagen ein Zuschlag an die aufstrebende Hanse, an das Bürgertum, an den Handel, der stattgefunden hat und so der lange Stinkefinger an die katholische Kirche.
Hm. Das heißt, wenn man jetzt nochmal so eine Grutwürze zusammenbauen würde und das Urbier herstellt, dann dürfte man es noch nicht mal Bier nennen, weil es ja nicht rein ist.
Ist nicht nach Reinheitsgebot. Genau, genau. Hm. Dürfte man gar nicht machen. Tun natürlich trotzdem Leute.
Also Hopfen macht das Bier nicht nur, dass es ihm Geschmack gibt, sondern es macht es auch haltbarer.
Genau.
Was wird denn da gehemmt, dass es diese Haltbarkeit, oder was macht überhaupt die Haltbarkeit des Bieres aus? Oder was macht die Nichthaltbarkeit des Bieres aus?
Die Nichthaltbarkeit des Bieres ist, wir hatten es ja vorhin von vergärbaren und nicht vergärbaren Zuckern. So, die Hefe schafft es halt nicht, alles, was da an Nährstoffen drin ist, abzubauen zu Alkohol. Also bleibt was übrig. Und das wiederum gibt Spielraum für alle möglichen Sorten anderer Hefen, Bakterien, irgendwie was so durch die Gegend kreucht und fleucht, Schimmel, sich am Bier gütlich zu tun und das zu infizieren.
Verstehe, die machen sich dann drüber her.
Genau, genau. Und dann wird das Bier entweder sauer oder kriegt einen Pelz und generell nicht so lecker.
Aber das sind doch nur diese Zucker von diesem Alpha-Amylsol-Enzym.
Ja, nicht nur. Also das, was da halt so übrig bleibt beim Zerlegen.
Okay, also selbst wenn man jetzt da am Anfang mit dem Temperaturspielchen nur voll auf die Beta-Variante gehen würde, das würde jetzt auch nicht reichen, aber vielleicht schon einen Unterschied
machen. Das würde tatsächlich das Bier ein bisschen haltbarer machen. Man hat aber auch noch Eiweiße drin und alles Mögliche, also es macht es nicht perfekt. Allerdings schmeckt das Bier dann auch leer und ohne Körper. Also es ist, wie gesagt, was ich vorhin meinte, irgendwie, wenn man sich sein Wodka mit Wasser verdünnt, so schmeckt das dann.
Ja.
Coors, Miller Light, Budweiser.
Ja, okay. Also ohne Alpha nichts los und das genau, heißt eine gewisse. Aber der Hopfen kommt dann wieder mit rein und der bändigt jetzt diese Prozesse oder wie?
Genau, im Hopfen, also was das Bier bitter macht, ist die sogenannte Alphasäure aus dem Hopfen. Funktioniert genauso wie beim THC, beim Gras. Ja, man findet dann auf den Packungen also Angaben, dieser Hopfen hat 8,8% Alphasäure und der schmeckt bitter und er hemmt das Wachstum von Schädlingen. Also das ist sozusagen, wirkt direkt antibakteriell.
Verstehe.
Ja.
So, und du hast jetzt den Hopfen genommen, so im Block. Wie hieß das nochmal? Nicht im Block, sondern im
Pellets.
Pellet, genau. Mhm. Das heißt, das muss man sich wirklich vorstellen wie so ein Stück Haschisch.
Ja, na, kleinere Klumpen. Also es sind so ungefähr bleistiftdicke Abschnitte, die jeweils so einen halben bis einen Zentimeter lang sind.
Aber so ähnliche Konsistenz.
Ähnliche Konsistenz, ja. Dann hat man so einen Vakuumbeutel, den schneidet man auf und dann schüttet man das da rein.
Okay. Hackt das irgendwie klein?
Das ist ja muss man nicht, das zerfällt von selber. Okay, das ist nicht so stark gepresst, sondern einfach durch das Wasser und die Wärme.
Okay, und dann kommt das rein in die Würze, die wir jetzt gewonnen haben, dadurch, dass wir alles schön abgesiebt haben.
Genau, genau. Dann wird es vor sich hingekocht. Und beim Kochen wird die Alphasäure isomerisiert, also tatsächlich in den Zustand verwandelt, in dem sie auch bitter ist und antibakteriell.
Und isomerisiert?
Genau.
Was ist das für ein Vorgang?
Das ist ein chemischer Vorgang, wo sozusagen die Vorläufersubstanzen in die richtige Form umgewandelt werden, so dass die Moleküle auch alle gleich aussehen.
Okay, also erst durch das Erhitzen wird dieser Hopfen überhaupt erst aktiv in dieser gewünschten Form.
Genau.
Und die Würze selber vermengt sich jetzt mit diesem Hopfen, wird haltbarer, schmeckt anders. Und wie lange muss man das jetzt noch erhitzen? Also was sind das jetzt für Prozesse?
Das dauert so eine Stunde bis anderthalb. Da passieren noch andere Dinge. Da werden
ist das wieder so auf eine Temperatur bringen und stehen lassen? Oder?
Ja, die Temperatur in dem Fall ist kochen, wallend kochen. Also man tatsächlich irgendwie anderthalb Stunden lang.
Bisher war also alles nur Spaß und jetzt hat man alles beisammen und jetzt gibt man ihm so richtig.
Jetzt gibt man richtig Dampf.
Mhm.
Dabei werden auch andere Vorläuferstoffe von unangenehmen Substanzen ausgetrieben. Also DMS ist so eine Substanz, die, ich glaube, Dimethylsulfonat, aber nagel mich nicht drauf fest. Wenn das Bier hinterher nach Gemüse schmeckt, dann wurde das nicht ausreichend sorgfältig ausgetrieben beim Kochen.
Ja.
Das ist also so, wenn Selleriegeschmack im Wesentlichen. Das ist auch ein Grund, warum man es kocht. Natürlich auch, um die Würze steril zu kriegen, weil auf dem Getreide wächst jede Menge Zeugs. Da sind Milchsäurebakterien, da sind wilde Hefen, da ist irgendwie aller möglicher Kram, der sich in der Würze total wohlfühlt, weil mit Nährstoffen versorgt. Und dadurch, dass man die Würze nochmal kocht, wird sie auch steril gemacht. Also da kann da nichts mehr anbrennen.
Ah ja. So, eine Stunde kochen heißt aber, dass man noch eine ganze Menge Flüssigkeitsverlust hat oder lässt man da einen Deckel drauf und.
Nee, man kocht offen, damit das DMS auch ordentlich abdampfen kann.
Ja.
Also so in moderneren Brauereien tut man das teilweise unter Unterdruck. Also da ist dann sozusagen nicht offen, sondern ein geschlossener Kessel mit reduziertem Druck, der dann abgedampft wird, weil man dann auch weniger Energie braucht. Für den Hobbybrauer ist es erstmal Deckel runter, kochen lassen, alles schön verdampfen lassen.
Also unter Druck im Gebäude oder was? Also in diesem Raum, wo gekocht wird.
Nee, der Kessel selber hat dann Unterdruck. Ah. Also da ist dann irgendwo eine Vakuumpumpe dran, die pumpt und dafür sorgt, dass es rausgeholt wird.
Ah, verstehe.
Ja. Ja, Und was beim Kochen allerdings noch passiert, ist, dass eine ganze Menge flüssiger gelöster Eiweiße aus dem Weizen und der Gerste, also aus dem Getreide, anfängt auszuflocken. So gibt dann so ein bräunliche Flocken, hat so ein bisschen so eine Tofu-Konsistenz, ist im Wesentlichen auch dasselbe. Und jetzt hat man also da diese Brühe, ist nach anderthalb Stunden dann endlich fertig mit Kochen. Und bevor es endlich ins Gärfass kann, muss der sogenannte Heißtrub, das ist das, also diese ausgeflockten Eiweiße, die Reste vom Hopfen abgetrennt werden. Da gibt es mehrere Möglichkeiten zu. Die einfachste ist der sogenannte Whirlpool. Das kennt man vielleicht, wenn man eine Teetasse hat, ja, und also ein Glas, wo man es gut sieht, und umrührt, dann sammeln sich, also bildet sich in der Mitte ein Strudel. Und was man noch so an festen Bestandteilen hat, so kleine Teekrümel, Zuckerkrümel, die sammeln sich unten in der Mitte auf dem Boden. Mhm. Und diesen Whirlpool-Effekt kann man auch ausnutzen beim Bier. Das heißt, wenn man dann fertig ist mit Kochen ausgeschaltet hat, macht man erstmal einen Deckel drauf, lässt es 10 Minuten zur Ruhe kommen, auch damit die Konvektion aufhört. Und dann nimmt man sein großes Braupaddel, rührt richtig schön schnell drin um, bis man einen großen Strudel hat, macht dann wieder einen Deckel drauf, wartet nochmal eine halbe Stunde. Und dann bilden die ganzen festen Bestandteile so einen sogenannten Trubkegel unten in der Mitte des Gefäßes. Und der Rest ist dann relativ blanke Würze. Und die muss dann eigentlich bloß noch ins Gärbehältnis. Da gibt es auch wieder zwei Wege. So der für Anfänger und Faule ist, man nimmt einfach die heiße Würze im Schlauch, seiht die ab. Oder dreht den Hahn auf, wenn man einen Topf mit Hahn hat. Hat den Vorteil, dass durch die heiße Würze, wenn man die direkt ins Gärgefäß gibt, auch gleich das Gärgefäß desinfiziert wird. Hat den Nachteil, dass man über Nacht warten muss, bis man die Hefe dazu tun kann und es natürlich Möglichkeiten gibt, für andere fiese Organismen an der Würze rumzuknabbern und sie zu infizieren und schlecht zu machen. Die Variante für Fortgeschrittene ist, dass man einen Wärmetauscher hat, also entweder so einen Plattenwärmetauscher oder eine Kupferspirale, die irgendwo im Wasserbad ist und die kochende Würze also direkt abkühlt auf Zimmertemperatur oder drunter und in den Gärbehälter tut.
Mhm. Und wie verhindert man, dass jetzt diese Restbestandteile, die sich da in der Mitte gesammelt haben, da mitziehen?
Indem man vorsichtig ist beim Abschlauchen. Also,
die bleiben da wirklich so definiert, da so in der Mitte
kleben. Die sind so ein bisschen glibberig und bleiben nicht besonders definiert kleben, aber gut genug. Also so, man kriegt das schon hin. Dann hat man unten nochmal so 500 Milliliter, die man jetzt nicht rauskriegt, ohne dass da... Die Alternative ist filtern.
Ja, wolltest du fragen, so, müsste auch gehen, oder?
Filtern geht auch. Man kann natürlich trotzdem einen Whirlpool machen, einfach damit sich der Filter nicht sofort zusetzt, dass man bloß das rausfiltern muss, was es zum Schluss noch schafft. Da gibt es so Mikrofaserfilter, die haben so 200 Mikrometer Maschenweite. Also es ist wichtig, dass die nicht zu klein ist, weil bestimmte Trubstoffe müssen in der Würze drin bleiben, damit die Hefe genug Nährstoffe hat. Weil so eine Hefe, die braucht halt so Mineralien, Vitamine, Ballaststoffe, abwechslungsreiche Ernährung. Und also wenn man zu fein filtert, dann bleibt das nicht übrig. Deswegen so ein 200 Mikrometer ist also 0,2 Millimeter relativ grober Filter, der einem aber den ganzen Dreck raushält. Und es gibt auch Leute, die scheren sich nicht drum und geben den Dreck mit ins Gärfass rein und hoffen dann drauf, dass es sich unten absetzt. Aber kann man auch machen, wie man will. Also man hat bei dem ganzen Prozess relativ viel Möglichkeiten, Dinge anders zu machen. So der Spruch ist, Bier wird's immer.
Aber es gibt eine Menge Stellschrauben und Optionen.
Es gibt eine Menge Stellschrauben und Optionen, gewisse Wege, die als wo sozusagen die Vorstellung gibt, dass das der richtige Weg ist, das zu tun oder der optimale. Man darf natürlich experimentieren.
Ja, ich meine, die Vielfalt des Bieres, die ist ja eh bekannt. Bevor wir vielleicht darauf nochmal kommen, auf diese ganzen Sorten und Varianten, eine Stufe fehlt ja jetzt noch.
Ja, wir haben ja erst Würze gemacht.
Wir haben ja erst Würze gemacht und danach schreit ja keiner. Also, da ist ja kein Alkohol drin und...
Genau, also der Spruch dazu ist, der Brauer macht die Würze und die Hefe macht das Bier.
Ja.
So, wir müssen jetzt also zu der Würze, nachdem sie entweder durch den Wärmetauscher abgekühlt ist oder über Nacht abgekühlt ist, Hefe kippen, damit der Bier draus wird.
Wo kommt die jetzt her?
Die Da gibt es wieder verschiedene Optionen. Also wenn man eine professionelle Brauerei betreibt, ist es so, dass die Hefe sich ja beim Bierbrauen vermehrt. Das heißt, man erntet die Hefe vom Brauen davor und gibt sie dann beim nächsten Sud wieder dazu.
Und irgendwann kamen sie mal
irgendwann
aus kamen der
sie
Luft.
Mal von selber, genau. Und dann haben sie festgestellt, dass da immer so eine Schleimschicht unten übrig bleibt, wenn sie Bier machen. Und dass, wenn man die Schleimschicht in nächste Würze reinkippt, dass es dann schneller geht mit dem Bier. Das war also relativ schnell bekannt, dass das was mit irgendwelchen Mikroorganismen zu tun hat, ist auch erst seit 200 Jahren bekannt. Die Firma Carlsberg war da übrigens sehr weit vorne, die haben da viel Grundlagenforschung betrieben, haben auch den pH-Wert erfunden und ähnliche Geschichten. Mhm. Und Vermehrung von Hefe aus einer einzelnen Zelle, damit man überall eine Reinkultur hat und den Prozess unter Kontrolle kriegt. Ja, naja. Hefe. So, aber wenn man sie nicht selber geerntet hat, muss man sie irgendwo herbekommen. Und auch da gibt es wieder natürlich Online-Shops, wo man sich das alles kaufen kann, wie man sich das vorstellt.
Ja, okay.
Und man hat zwei grundsätzliche Optionen, die man verwenden kann. Das eine ist Trockenhefe. Das sind so kleine Hefepäckchen, kennt man vielleicht als Instant-Hefe vom Backen. Funktioniert im Prinzip genau so. Das heißt, man rührt das mit ein bisschen Wasser an, dass es wieder hydriert ist, schüttet es dann in sein Bier rein. Und die andere Möglichkeit ist Flüssighefe, was sozusagen eher die Entsprechung ist von dem, was man, wenn man sich so Bäckerhefe kauft im Laden, sind das meistens so Würfel, was dann halt sozusagen noch feuchte, noch lebende Hefe ist, nur halt nicht ganz so fest, sondern eher flüssig. Gibt es dann in Packungen von, es gibt zwei amerikanische und einen deutschen Hersteller, die mir gerade einfallen. Das ist unglaublich, die Amis haben sich echt Mühe gegeben, das, was es an Bierkultur in Europa gibt, zu katalogisieren, zu erfassen und teilweise auch zu erhalten. Also diese beiden großen Versender von Flüssighefen, White Labs die eine, Y-Yeast die andere, da sind tatsächlich Leute durch Europa gezogen, von Brauerei zu Brauerei, und haben überall die Hefen eingesammelt und kultivieren die jetzt und stellen die Hobbybrauern zur Verfügung. Unglaubliches Sortiment, und gibt es 50, 60, 70 verschiedene Sorten Hefen, die anbieten.
Und in den USA sind so richtig die Freaks unterwegs.
Das sind so richtig die Freaks. Da war einfach der Leidensdruck so groß. Also dieses irgendwie Bier.
Da gibt es nicht alle 100 Meter eine neue Brauerei, sondern es gibt einfach nur Budweiser und alles schmeckt gleich schlecht.
Naja, mittlerweile gibt es auch Brauereien. In den 70ern war es tatsächlich so. Da gab es, Prohibition in Amiland hat vieles, was da an Brauereien war, gekillt, sodass hinterher nur noch die großen übrig geblieben sind. Und da gab es dann einen Konzentrationsprozess. Die haben sich dann gegenseitig gekauft, bis zum Schluss noch die drei großen übrig geblieben sind, nämlich genau Coors, Miller und Budweiser. Und ansonsten nichts. Und das fanden die Leute so scheiße, dass sie angefangen haben, ihr eigenes Bier herzustellen. Mittlerweile gibt es da eine landesweite Kultur von kleineren und mittelgroßen Brauereien, also Microbreweries und Craftbreweries, sind die Begriffe, die da verwenden. Microbrewery halt irgendwie so ein Restaurant mit angeschlossener Brauerei. Mhm. Craftbreweries dann schon etwas größer. Samuel Adams ist da die bekannteste und dann gibt es da noch eine große Menge. Also im Prinzip gibt es überall in den USA, wo man jetzt hinkommt, mittlerweile auch gute Brauereien. Die muss man halt suchen. Und ein bisschen erleben wir gerade in Deutschland dasselbe Phänomen, aber zeitverzögert. Also dieses Brauereisterben, dieses alles wird von den großen Konzernen aufgekauft. Radeberger ist ja da ganz weit vorne dabei. Also es gibt kein Berliner, in Anführungszeichen, Markenbier mehr, das nicht von Dr. Oetker käme. Also Dr. Oetker besitzt Radeberger. Radeberger besitzt 21% des deutschen Biermarktes, unter anderem alle Berliner Marken, also ob das Kindl ist, ob das Schultheiß ist, ob das Bürgerbräu ist, ob das Berliner Pilsner ist, das kommt halt alles aus demselben Hahn in Hohenschönhausen. Die haben die ganzen Rezepte gekauft, die haben die ganzen Markenrechte gekauft und dementsprechend langweilig ist das Bier auch geworden. Und ich glaube, die Leute fangen
also
an,
das zu merken. Also egal, ob Bierhefe oder Backhefe, es kommt immer von Dr. Oetker.
Ja, genau. Ungefähr so. Ja.
Oh,
und,
weia.
Und ich, also ein bisschen ist es aber zu bemerken, dass die Leute das bemerken, dass da irgendwas fehlt. Ja, also wir haben durchaus noch Bierkultur in Deutschland, so die Franken sind da ganz weit vorne mit dabei, das auch aufrechtzuerhalten. Aber insbesondere in Norddeutschland gibt es ganze Landstriche, wo es echt traurig aussieht, wo es einfach nur noch ein oder zwei große Brauereien gibt, die dann zu den Konzernen gehören, die dann vielleicht InBev gehören oder tatsächlich auch noch zu Coors oder Miller oder halt zu Radeberger.
Lass uns diesen Bereich gleich nochmal aufgreifen, weil wir waren ja jetzt bei den Amerikanern und warum die jetzt sozusagen so abgehen, ja, also dieser Trend, So, wir würden jetzt gerne besseres Bier haben, aber es gibt ja hier so wenig, beziehungsweise früher gab es mal was, weil das waren ja auch die ganzen, unterstelle ich jetzt mal, aber es war wahrscheinlich vor allem getrieben von den ganzen deutschen Immigranten, die in die USA gegangen sind, dort ihre eigenen Brauereien quasi gegründet haben. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur die Deutschen waren, aber die werden da sicherlich eine Rolle gespielt haben.
Die Briten und Iren sicherlich auch.
Ja. Also Schotten. Also Europäer, genau. Also ich wollte jetzt gar nicht so sehr auf die Deutschen reduzieren.
Bestimmte Teile von Europa, die eine große Bierkultur hatten. Ja. Mhm. So, also in sowas wie Michigan, die ganzen Brauereien da, das geht auf Deutsche zurück schon. Aber man bemerkt auch sehr die britische Bierkultur.
Aber jetzt ist das so ein bisschen auch so ein treibender Faktor in diesem ganzen Homebrewery-Bereich, weil sie einfach sammeln und im Prinzip Europa katalogisieren, schon wie ein aussterbendes Objekt, bevor man sich das in Europa überhaupt klar macht, dass es so ist.
Genau, genau. Und es stirbt ja hier auch nach wie vor Bier aus. Ja? So Berliner Weiße ist 2005 ausgestorben.
Und aussterben heißt, dass eigentlich diese, das Bier ausmachende Spezialhefe quasi verschwindet, weil sie nicht mehr
am Leben gehalten wird.
Am Leben gehalten wird.
Genau. Es ist wie so ein Haustier, muss man regelmäßig füttern, ab und zu mal umkopieren.
Beziehungsweise durch diesen fortwährenden Brauereiprozess einfach auch am Leben erhalten.
Genau, genau, genau.
Schließen wir nochmal kurz diesen Brauvorgang ab. Also jetzt hast du die Würze, hast die Hefe gekauft. Und die Hefe kam in dem Fall aus?
Ich glaube, ich habe da schon eine Flüssighefe verwendet, so eine Weihyeast. Das ist dann so ein Packen, ist ganz lustig.
Aber woher war die? Aus Deutschland? Oder?
Eine Hefe, die mal aus Deutschland kam und in Amerika hochgepäppelt wurde. Also tatsächlich wurde diese Hefe um die halbe Welt geschickt, bis sie wieder bei mir gelandet ist, obwohl sie eigentlich.
Also du hast sie aus den USA bezogen?
Ich habe sie hier bezogen, aber der Lieferant hat sie in den USA gekauft.
Ah, okay.
Ja.
Und irgendwann kam sie auch mal aus Deutschland und dann wollte sie keiner mehr füttern und dann haben die Amerikaner gesagt, ja hier, tolle Hefe, gib mal her. Wir pipettieren das gerne für euch weiter, wenn ihr zu faul seid und dann
genau, ungefähr so.
Halten die das quasi am Leben und wenn die Leute so Hefe haben wollen, dann kriegt man die. Und wie lange hält die sich so nach der Produktion?
Ist sie dann so? So eine Trockenhefe hält sich durchaus jahrelang. Flüssighefen 3 bis 6 Monate.
Okay, also zu dem Zeitpunkt, wo du das dann reingetan hast, sind nur wenige Monate vergangen, bevor das produziert wurde.
Genau.
Okay. Und welche Menge?
Das ist, also diese Päckchen sind relativ genau auf 20 Liter abgestimmt, weil 20 Liter sind auch 5 Gallonen und das ist so die Standard Batchgröße bei den amerikanischen Homebrauen.
Verstehe.
Und ja, also
Kasten. So ein halber Kasten.
Nee, Kasten 20 Liter sind 20, 2 Kästen.
Ja, 2 Kästen.
Zwei Kästen Bier. Und diese Packs sind also darauf abgestimmt, da ist Hefe drin und eine Nährlösung, dann haut man da drauf und dann wartet man 3 Stunden und dann wird die dick und dann
man haut drauf.
Ja, da ist so ein Beutel im Beutel und in dem Beutel im Beutel ist Nährlösung. Und wenn man drauf haut, platzt der innere Beutel und die Nährlösung vermischt sich mit der Hefe außen und dann fängt die schon mal an, sich zu beleben und zu vermehren. Und dann wird der Beutel dick und bläht sich auf. Dann kann man ihn aufschneiden und sozusagen die gerade wach gewordene, aktive Hefe in seine Würze kippen, damit Bier draus wird.
Und warum kippt man es nicht einfach Nährlösung und Hefe rein? Dann hätte man diesen Effekt nicht.
Es geht schon drum, dass wenn man zu wenig Hefe nimmt, dann haben böse Mikroorganismen, die das Bier schlecht machen wollen, eine größere Chance, das aufzuessen, bevor die Hefe angekommen ist. Und die Hefe ist auch gestresst, wenn man zu wenig Hefe reingibt, weil dann der Zuckerdruck zu hoch und so weiter und so fort. Gibt Spezialfälle, wo man das möchte.
Mehr Hefe zu nehmen, also was ist jetzt das Argument für Nährlösung und Hefe, weil es dann billiger ist oder weil das dann...
Das ist billiger, weil man kann sozusagen in dem Moment, wo man draufhaut, werden einfach genügend Hefezellen produziert.
Das heißt, man verfünffacht noch im Beutel die Menge.
Genau.
Und dann muss man aber rechtzeitig aufschneiden, dass es nicht platzt und
genau.
Dann einfach rein in die Würze.
Genau.
Die zu welcher Temperatur jetzt ist?
Das kommt drauf an, ob wir obergäriges oder untergäriges Bier machen.
Jetzt kommen wir in die Biersortendiskussion.
Ja.
Was hast du gemacht?
Ich habe ein obergäriges Bier gemacht, weil das einfacher zu machen ist mit Haushaltsmitteln, weil man es bei Zimmertemperatur vergären lassen kann. Wenn man für untergäriges Bier so Temperaturen um 12 Grad benötigt, Und da muss man halt immer anfangen, die Bottiche in den Keller zu tragen, was irgendwie 20 Liter in den Keller
tragen. Was heißt obergärig?
Ja, das hat damit zu tun, wo die Hefe sich befindet beim Gären. Also so obergärig macht man halt so bei Zimmertemperatur 20 Grad rum, untergärig bei 12 Grad. Und bei 20 Grad steigt die Hefe auf und bildet obendrauf einen Schaumteppich beim Gären. Sieht sehr schick aus und schwimmt also obendrauf. Und bei 12 Grad sinkt die Hefe nach unten und befindet sich eher auf dem Boden des Gefäßes und macht da ihre Arbeiten. Deswegen ja,
also
obergärig
und untergärig. Bezug auf, wo die Hefe sich physikalisch befindet, relativ zur Würze, während sie ihr Werk verrichtet.
Genau, genau. Wobei das natürlich nicht der Fakt ist, auf den es ankommt, sondern es ist nur eine Begleiterscheinung.
Ja, okay, gut. Aber jetzt weiß ich, wo dieser Begriff herkommt. Weil das
genau,
hat mich
genau.
Ein bisschen gewundert. Okay, du bist also obergärig angegangen, weil dann musst du es nicht deine Raumtemperatur auf 12 Grad genau. absenken. Vielleicht mal was für den Winter irgendwie. Und dann, also einfach nur reingespritzt und das ist dann, also die Würze bleibt quasi einfach bei Raumtemperatur. Man muss es jetzt nicht weiter erhitzen, sondern hat halt einfach so
genau,
im Wesentlichen
genau.
diese Temperatur. Mhm. Hefe rein und die frisst dann gleich weiter, weil die denkt sich, ah prima, hier gibt es ja ordentlich
Zucker. Ja, die braucht es ein bisschen, um sich zu akklimatisieren, aber wenn man eine gute Hefe hat, nach so 2-3 Stunden geht's los. Man hat dann auf dem Gärgefäß in der Regel so einen Gärverschluss drauf, wo also so ein Röhrchen mit einem Knoten drin, wo ein bisschen Wasser ist und das entstehende CO2. Also bei der Vergärung von Zucker zu Alkohol entsteht auch CO2 und das blubbert oben raus. Und weil man nicht möchte, dass böse Obstfliegen in der Maische ertrinken und dabei böse Bakterien mit sich schleppen und das Bier schlecht wird, muss man sich also was ausdenken, um die Außenwelt draußen zu halten. Das ist dann dieser Gärverschluss. Kennt man auch von Weinballons und wie Opa hatte das immer im Keller, um Wein zu machen.
Also das CO2 blubbert dann einfach so raus?
Das blubbert dann da raus durch den Gärverschluss. Da sieht man auch die Aktivität. Also wenn man das frisch angesetzt hat, so nach 12 Stunden, wenn es richtig losgeht, dann blubbert da auch richtig viel.
Mhm. Blubber, blubber, blubber. Und jetzt muss man eigentlich gar nichts weiter machen, weil der Brauer hat ja sein Werk schon getan und jetzt kommt nur noch die Hefe.
Jetzt kann man entspannt eine Woche warten, ja.
Eine Woche?
Ja. Dann ist die Hauptgärung vorbei. Hm. Ja. Dann ist das Bier aber noch nicht fertig. Und zwar fehlt noch der Blubber drin. Also wenn man so ein Bier aufmacht, dann schäumt das ja und hat Bläschen, da ist Kohlensäure drin.
Aber die ganze Kohlensäure haben wir ja jetzt die ganze Zeit rausgeschickt.
Die haben wir die ganze Zeit rausgeschickt. Das geht natürlich so nicht. Ne? Hm. Und das heißt, man muss jetzt einen Weg finden, die da drin zu behalten.
Aber man hätte jetzt eigentlich schon Bier.
Man hat im Prinzip Bier. Man hat Jungbier.
Das schmeckt auch irgendwie schon nach Bier.
Das schmeckt auch schon nach Bier. Es ist noch nicht perfekt, weil wie gesagt, es hat noch keinen Blubber. Jungbier hat auch einen sehr spezifischen Geschmack, den man eigentlich nicht will. So, man will eigentlich das Bier nochmal 2 Wochen, wenn es fertig ist, 2 Wochen bis 6 Wochen, je nachdem was es für ein Bier ist, kalt lagern, damit bestimmte unangenehme Geschmacksstoffe einfach weggehen. Also das untergäriges Bier heißt ja auch Lagerbier und das hat tatsächlich was mit dem deutschen Wort lagern zu tun, weil es kommt in den Lagerkeller und wird da gelagert und dann wird es besser.
Hm.
Aber soweit sind wir noch nicht, weil erstmal müssen wir den Blubber reinkriegen, bevor wir es lagern können. Und den Blubber kriegen wir rein, indem wir das Ding unter Druck setzen, indem wir einfach dafür sorgen, dass das CO2 nicht mehr raus kann. Das ist die Stelle, wo man sich als Hobbybrauer durchaus den Ärger seiner Mitbewohner zuziehen kann. Mhm. Weil was man tut, ist, das entweder das Bier in ein Fass zu tun, wenn man fortgeschritten ist, in ein Druckfass. Oder es auf Flaschen zu ziehen und die Flaschen dann zu verschließen. Und der Trick ist sozusagen genau die richtige Menge Zucker noch im Bier zu haben, damit das CO2, was dann noch entsteht, so viel Blubber produziert, dass es ordentlich blubbert, aber nicht so viel Blubber, dass die Flasche platzt und einem die ganzen Splitter um die Ohren fliegen. Also so die Vermeidung von Flaschenbomben ist da der Trick.
Mhm.
Und was man als Anfänger machen kann, ist einfach warten, bis die Gärung komplett fertig ist. Nichts mehr passiert. Es blubbert nicht mehr und es blubbert auch schon seit 3 Tagen nicht mehr. Und man hat mit seinem Refraktometer nachgemessen, da ändert sich auch nichts an der Zuckerkonzentration. Und dann nimmt man eine genau definierte Menge Zucker, gibt es Tabellen, die also einem sagen, welcher Biertyp wie viel Gramm CO2 pro Liter braucht und wie viel Zucker man da reintun muss, damit so viel CO2 entsteht. Dann hat man seinen Messlöffel, dann hat man so eine Flasche und dann tut man seine 2,7 Gramm Zucker da rein. Lässt das Bier drauf, macht es zu.
Ganz normalen Rohrzucker, ganz normalen.
Ja, Rohrzucker, Traubenzucker. Traubenzucker ist am besten, weil er absolut geschmacksneutral ist. Also es hab noch niemanden getroffen, der in der Lage wäre, geschmacklich zu sagen, ob da nicht 10% Traubenzucker am Bier waren oder nicht. Das ist so neutral. Wenn man es übertreibt, merkt man es, aber so in den Mengen, die man braucht, um es zu karbonisieren, nicht. Die Variante für Fortgeschrittene ist, eine sogenannte Schnellvergärprobe zu machen. Das heißt, man nimmt einen Teil seines Bieres, stellt es schön warm, damit es schneller gärt, misst dann den sogenannten Restextrakt, das heißt, wie viel nicht vergärbare Zucker übrig bleiben, und kann dann aus dem Zuckergehalt der noch vor sich hingärenden Würze errechnen, wie viel Zucker denn wohl noch zu Alkohol und CO2 umgesetzt wird. Ein Prozess, der sich Grünschlauchen nennt und der ungefähr so komplex und fehlerträchtig ist, wie er gerade klingt. Aber das ist das halt, wie man es als Profi macht, weil man ja wegen des Reinheitsgebots kann man ja keinen Traubenzucker ins Bier und so. Das
geht ja nicht. Verstehe. Ah, okay. Also der Trick ist sozusagen, man muss eine Ahnung haben. Also entweder weiß man das einfach so durch göttliche Eingebung, oder man benutzt diese Methode des Abzweigen von einer kleineren Menge, und durch die Erhitzung spult man sozusagen in die Zukunft vor und sagt, genau, okay, was ist denn da alles noch drin?
Genau.
An Zucker, aus dem die Hefe potenziell dann halt noch mehr, naja,
CO2 und Alkohol macht, genau.
Das ist aber jetzt nur sozusagen dieser Zucker, aus dem Alkohol wird, nicht die anderen Zucker. Also es geht jetzt sozusagen nur um den Zucker, mit dem die Hefe auch wirklich arbeiten kann.
Mhm.
Wobei, das versucht man zu.
Genau. Wobei, mit welchen Zuckern die Hefe arbeiten kann, hängt auch wieder von der Hefe ab. Das heißt, das ist auch der Grund, warum man es ausprobiert. Man stellt es einfach hin und wartet, guckt sich das an.
Ja.
Weil,
und kann jede Hefe auch immer mit Traubenzucker was anfangen?
Traubenzucker ist so der Zucker, den sie alle fressen. Aber dann gibt's so ganz exotische Zucker und Dreifachzucker und hast du nicht gesehen, die nicht von allen Hefen abgebaut werden.
Okay. So, und das heißt, die hohe Kunst ist quasi so ein Mini-Brauvorgang beschleunigt parallel durchzuführen, dabei rauszufinden, was wohl so da potenziell bei rauskommt, und das dann auf die entsprechende Menge von dem anderen abzüglich der Zeit, die vergangen ist, etc. Hochzurechnen.
Und dann den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, wo, wenn man das dann auf Flaschen füllt und den Deckel drauf macht, es hinterher genau richtig schäumt.
Verstehe.
Hm.
Da dann doch lieber irgendwie, wenn man alleine wohnt, weil sonst knallt.
Ja, oder ein Keller, wo es dann egal ist, wenn man ein paar Flaschen platzen.
Oder, wenn man falsch liegt, nicht genug Kohlensäure überhaupt erzeugt wird, weil man viel zu spät gekommen
ist. Das passiert sogar Profis ab und zu.
Hm. Also hast du es dann erstmal mit Traubenzucker gemacht.
Ja, Traubenzucker ist auf jeden Fall der einfachere Ansatz.
Okay, das macht man rein, Deckel drauf, fertig.
Genau. Es gibt noch eine Variante, die heißt Aufspeisen. Man kann, nachdem man die Würze produziert hat, bevor man die Hefe anstellt, einen Teil davon abzwacken und einfrieren. Und dann einfach 2 Wochen später, wenn das Bier soweit ist, dass man es auf Flaschen füllt, wieder auftauen und wieder zurückgeben. Dann muss man nicht den richtigen Zeitpunkt abpassen, sondern kann aufgrund des Zuckergehaltes...
Man friert sozusagen die Vergangenheit ein und dann ist nur für den Rest zuständig.
Genau, das geht auch noch.
Und das verliert dann auch keine nennenswerte Qualität durch das Einfrieren.
Nee, das ist völlig in Ordnung.
Und das ist ja jetzt eigentlich auch nur der Anteil, der sozusagen für den Prickel sorgt.
Mhm.
Wie lange muss das dann noch stehen, bis das dann so...
Das muss dann 2 Wochen etwa in die Nachgärung, so lange dauert das, bis der Druck drauf ist. Und dann muss es in die Kaltlagerung. Also dann ist das Bier im Prinzip schon fertig. Also schäumt schon, wenn man es einschenkt, aber es schmeckt noch nach Jungbier. Was irgendwie ein schwer zu beschreibender Geschmack ist, aber es ist einfach dann nicht so rund und angenehm und schmeichelt den Gaumen nicht so, sondern eher noch ein bisschen garstig. Wir können es kosten. Ich habe ja hier ein bisschen was mitgebracht.
Ja.
Das hier ist ein Jungbier, das sich jetzt seit 2 Tagen in der Nachgärung befindet.
Okay.
Mhm.
Das hier ist ein kleiner Flachmann, ich mal sagen, mit so einer bräunlichen Flüssigkeit. Wie sieht denn das aus?
Orange, würde ich sagen, orange-braun.
Orange, okay, ja. Kommt drauf an, gegen welches Licht man das so hält. Ja, doch,
das Licht würde man fast
orange
sagen, Honig.
Honigfarbene Flüssigkeit, so wie ein bisschen so wie naturtrüber Apfelsaft, würde ich sagen, auf den ersten Blick.
Ja, das trifft es.
Ne? In der Fumpflasche. So, und das ist das Ergebnis wovon genau?
Das ist jetzt sozusagen während der Nachgärung abgezwackt. Das Bier handelt, um das es sich handelt, ist ein sogenanntes IPA, ein India Pale Ale. Also Ale ist erstmal der britische Begriff für obergärige Biere. Ein Pale Ale ist ein helles Bier und ein India Pale Ale ist ein Bier, das im British Empire bis nach Indien verschifft werden sollte und das deswegen etwas stärker gehopft war, damit es den langen Seeweg unbeschadet überlebt.
Ah, mehr Hopfen.
Mehr Hopfen. Und vor allen Dingen sogenanntes Dry Hopping. Da wird in das Gärfass nochmal Hopfen gegeben. Also in dem Prozess, den ich eben beschrieben habe, kam der Hopfen ja beim Hopfenkochen vor.
Mhm.
Und dann zum Schluss mit der Würze kam da bloß noch Hefe dazu. Was man beim Dry Hopping oder Hopfenstopfen auf Deutsch macht, ist nochmal Hopfen in das Gärfass mit reinwerfen. Wodurch keine Bitterstoffe mehr gelöst werden, wodurch aber Aromen gelöst werden. Und ich glaube, du wirst es schmecken, wenn du es aufmachst. Das ist halt irgendwie
hopfig.
Hopfig, blumig, fruchtig.
Okay, also jetzt kommt hier der erste Selbstversuch.
Mhm.
Plump.
Schon mal plump gemacht? Nimm ein Glas.
Das riecht ja schon mal sehr interessant. Riecht, riecht auch ein bisschen wie Apfelsaft.
Ja, es ist sehr fruchtig. Es ist ein...
Ja. Sehr.
Mhm.
Ich würde immer noch meinen, das ist Apfelsaft. Jetzt probiere ich das mal. Ist so ein, also so ein Hauch, also Sprudel wäre jetzt ein bisschen übertrieben zu sagen, aber es ist so, so ein bisschen bierig, schmeckt schon. Strange. Aber lecker irgendwie.
Ja.
Das ist schon ein interessantes Getränk, aber es, man merkt, dass es noch nicht unbedingt so ein Endprodukt ist.
Ist noch nicht fertig, ja. Es hat noch zu wenig Blubber, es hat die Kaltreifung nicht durch.
Mhm.
Aber es gibt schon so eine Idee, wo es hingehen wird. Also gerade die Fruchtaromen, die man riecht, der kommt vom Hopfen. Der Hopfen ist ein amerikanischer Hopfen, Cascade. Cascadia ist so eine Gegend in an der Westküste, so ein bisschen nördlich von San Francisco bis hoch nach New York State. Das ist Cascadia und da kommt dieser Hopfen her. Und der hat einen sehr ausgeprägten, fruchtigen Charakter. Also die meisten Leute sagen Litchi oder Pfirsich oder Aprikose.
Ja. Und was hat das jetzt für einen Alkoholanteil in etwa?
Das hat 5%. Das ist also ein ganz normales Vollbier. Die IPAs tendieren dazu, ein bisschen stärker zu sein. Also in der Regel liegen sie bei 6 bis 6,5. Aber ich finde, im Sommer, wenn die Sonne so ballert, kann man nicht so starke Biere trinken. Das ist eher was für den Winter.
Ja. Ja, ich bin ja eh nicht so ein Freund von dem belgischen Ansatz.
Ach doch, ich mag das sehr. Ich hatte neulich ein sehr leckeres belgisches Trappistenbier auf expliziten Wunsch meiner Frau. Und das war sozusagen das Gegenteil davon. Das war kein Stück hopfig und pechschwarz und sehr malzig und mit 9,5% Alkohol.
Ja, also jetzt haben wir ja schon, wir haben jetzt im Prinzip, die Brausession ist jetzt ist vorüber. Wenn die Dinger jetzt lang genug gestanden haben, ab einem bestimmten Zeitpunkt müssen sie einfach nur noch stehen.
Genau.
Aber dann muss man, aber man kann sie jetzt auch nicht ewig stehen lassen, weil so richtig.
Das hängt ein bisschen vom Bier ab. Also viele Biere altern tatsächlich relativ fix und sind dann nicht mehr genießbar. Also sowas wie das, was du trinkst, gerade durch, also diese floralen, fruchtigen Hopfengeschmacksanteile, die gehen relativ schnell verloren. Also in 3 Monaten schmeckt man davon nichts mehr.
Mhm.
Es gibt aber durchaus Biere, die kann man erstmal ein paar Jahre in den Keller legen und die werden dann nur besser. Also insbesondere so gerade sehr starke Biere, sehr malzige Biere. So Barley Wines zum Beispiel ist so eine Kategorie von englischen Bieren, die sehr stark sind. Die ganzen belgischen Trappistenbiere kann man lange Jahre lagern. Es gibt von Schneider.
Was meinst du genau mit sehr malzige Biere? Also
ich habe jetzt keinen Star, aber doch das was ich hier trinke, das dieser 14 Heiligener Bier Nothelfertrunk, der hat eher schon so einen malzigen Charakter als einen hopfigen Charakter.
Und zwar deshalb, weil da jetzt mehr Malz verwendet wird?
Nee, andere Malze, die man schmeckt, also in der Regel etwas dunkler geröstete Malze, dann kommt dieses Malzaroma raus. Weiß nicht, kennst du diese Malzbonbons?
Ja.
In den blau-weißen Packungen. Das ist so ungefähr die Essenz dieses Geschmacks, die halt von den dunklen Malzen kommt, die man halt in dem Pilz genau gar nicht findet, die man in dunklen Bieren findet. gerne in Stouts zum Beispiel. Also ein Stout ist ein ausgeprägt malziges Bier. So Guinness nicht besonders, weil das ist wieder ein Massenbier, aber so die gibt schon mal so die ungefähre Richtung. So röstige Aromen, malzige Aromen, so Kaffee, Schokolade, Espresso, ein bisschen in die Richtung geschmacklich. Ja. Und die halten sich, die kann man lagern.
Also wir hatten ja vorhin schon diese Sache mit diesen Helligkeiten, die sich ja quasi aus dem Malz oder aus der entsprechenden Mischung verschiedener Malze ergeben. Aber das ist ja jetzt nicht, ich kann ja nicht einer Farbe direkt ansehen, was da jetzt eigentlich für ein Bier dahinter steckt, auch wenn man ja meistens irgendwie die ganz schwarzen sind dann halt irgendwie diese ja prickelfreien Biere aus Irland oder weiß nicht, wo die noch gebraut werden. Schottland vielleicht, keine Ahnung. Überhaupt so Britannien.
Stouts, genau. Stout ist eine britische Geschichte. Das Stout ist schwierig. Also Porter und Stout sind nahezu synonyme Biere. So, es gab mal Porter, das haben die Londoner Hafenarbeiter gerne getrunken, deswegen hieß es Porter. Und es gab ein besonders gutes Porter, das hieß dann Stout Porter. Und dann wollten die Leute irgendwann keinen Porter mehr trinken, sondern nur noch Stout, weil es das bessere Bier war. Und dann ist aber auch die Qualität der Stouts so weit gesunken, dass man also historisch nicht sagen kann, also wenn, ob jetzt ein Bier Stout oder Porter genannt werden kann, hängt davon ab, so wo genau man sich in den letzten 200 Jahren befindet. Und heutzutage eigentlich hat es keinen nennenswerten Definitionsunterschied mehr. Aber das ist tatsächlich eine britische Geschichte, die in London angefangen hat und auch Irland und Schottland erobert hat.
Aber ab welchem Punkt unterscheidet man eine Biersorte? Ich meine, es hat was mit dem Malz zu tun, es hat was mit der eingesetzten Hefe zu tun, es hat wahrscheinlich auch mit der Hopfensorte zu tun und der Menge, die man von allem jeweils zugibt, plus wie man so das Timing von allem macht.
Genau, also es gibt... also eine deutlich zweistellige Anzahl anerkannter Bierstile. Das ist dann halt immer abhängig davon, mit wem man redet, was ein eigener Bierstil ist und was nicht, wie das immer so ist.
Ja.
Aber tatsächlich sind das so die Merkmale, so die Farbe des Bieres, das Aromaprofil, die Stärke, die
Kohlensäureanteil.
Ja, da gibt es auch wieder typische Werte. So.
Mhm.
Das Verfahren, das man verwendet, um das Bier zu machen, was halt im Vordergrund steht an Geschmäckern und so weiter und so fort.
Und was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Biersorten, die so...
Die wichtigsten.
Die man zumindest mal auseinanderhalten sollte.
Ja, so die meisten Leute in Deutschland kennen ja bloß noch Pils. Insofern ein Extrembier, weil es halt ganz am Anschlag ist, was die Farbe angeht. Also es ist ein sehr, sehr helles Bier, was sehr, sehr wenig Malz betont ist. Ein relativ starkes Hopfenaroma hat. Was gibt es in Deutschland noch? Das Standard-Helle, das süddeutsche Helle, ist halt im Prinzip ein Pilz mit nicht ganz so viel Hopfen, was mit der Wasserchemie zu tun hat. Und zwar wird der Hopfen kratzig, wenn die Restalkalität des Wassers zu hoch ist. Also die chemische Zusammensetzung des Wassers sorgt dann dafür, dass der pH-Wert beim Maischen nicht die richtigen Werte erreicht. Deswegen werden Bitterstoffe ausgelaugt und das Bier schmeckt kratzig. Das war in Süddeutschland der Fall. Also München zum Beispiel ist eigentlich eine Stadt, die vom Wasser her eher für dunkle Biere prädestiniert ist. Und im Grunde genommen war München auch für seine dunklen Biere bekannt. Bis halt die Pilzrevolution gekommen ist und man beschlossen hat, naja, wir müssen hier auch helles Bier machen und dann wurde halt das süddeutsche Helle erfunden.
Was hat denn diese Pilzrevolution ausgelöst? Also ist das irgendwie so einfach das Bier, was den Geschmack getroffen hat? Kann man das so sagen?
Das hat halt irgendwie schon einen Geschmack getroffen, ja.
Ist das sozusagen auch das Pilsener Urquell? Ist das sozusagen...
Also der
Geburtsort vom Pils?
Genau. Das Pils heißt Pils wegen der Stadt Pilsen, wo das Urquell herkommt.
Ja.
Ist auch keine besonders traditionelle Geschichte. Also in Pilsen wurde schon immer Bier gebraut, aber Pilsener, also wie man es heute kennt, wird da seit 150 Jahren erst gebraut, 160. Da hat die Stadt zusammengelegt. Die Bürger der Stadt haben gesagt, wir bauen uns jetzt eine Brauerei auf. haben sich aus Bayern einen Braumeister geholt, wo das mit den untergärigen Bieren schon eine Weile länger im Gebrauch war, weil es da die passenden Felsenkeller gab, wo man einfach die Temperaturen hatte. Und das besonders weiche Wasser, was es in Pilsen gab, erlaubte halt, dass man ein sehr, sehr helles Bier machen konnte mit einem hohen Hopfenanteil, ohne dass es kratzig wurde. Ah. Also es hat mit dem Wasser zu tun. Es hat was damit zu tun, dass das Brauverfahren dahin importiert wurde und dann halt, also quasi einen, wenn man sich das so als multidimensionales Universum vorstellt, dieses Bier, wo irgendwie so also Farbe und Geschmack und Hopfenanteil und Bitterkeit und CO2 jeweils eine Dimension sind, hat das Bier einfach geschafft, sozusagen einen Winkel zu besetzen, eine Ecke, die noch keiner vorher besetzt hat, die eine sehr extreme war, weil so hell und so viel Hopfen hat halt vorher noch keiner gemacht.
Also das Pilz innerhalb des Bieruniversums.
Innerhalb des Bieruniversums. Ja. Mhm. Und deswegen ist es bekannt geworden und ist halt, hat sich relativ schnell durchgesetzt, überall sonst, durch die Erfindung der mechanischen Kühlung. Also bevor der Herr Linde nicht die Kältemaschine erfunden hatte, brauchte man halt einen Felsenkeller und einen See, der im Winter zufriert, wo man dann das Eis aus dem See in den Felsenkeller schaffen konnte, damit man den Sommer über das Bier kühlen konnte.
Ja.
Und das ging halt in den Bayerischen Alpen und aber in vielen Orten ging es nicht.
Aber in dem Moment, wo jeder seinen Kühlschrank anschmeißen konnte und man die Temperatur einfach so halten konnte, wie man es bräuchte, stand das jedem offen.
Genau.
Also Pilz ist auch untergärig.
Pilz ist ein untergäriges Bier.
Und wird dann lange gelagert.
Genau, ist also auch ein Lagerbier.
Ja, heißt aber nicht Lagerbier.
Na, im Prinzip schon. Es kommt immer drauf an, wen man fragt. Es ist also von der Kategorisierung her ist es ein Lager. Hm. Und aber Pilz ist halt nochmal so eine eigene Unterkategorie.
Verstehe.
Ja, es gibt übrigens auch obergärige Lagerbiere. Kölsch. Zwar war es so, dass in Köln mit dem Kölner Reinheitsgebot die Produktion von untergärigem Bier verboten war. Aber jetzt wollten die natürlich auch alle so irgendwie dieses schicke, neue, moderne Bier von da unten, das helle, dieses Pilz machen und durften aber nicht. Also haben sie sich überlegt, machen wir ein obergäriges Bier, das wir trotzdem hinterher lagern bei 0 Grad für 6 Wochen oder 3 Monate. Und so ist es Kölsch entstanden vor 150 Jahren.
Und dann aber auch schon mit der Kältemaschine oder?
Auch schon mit der Kältemaschine für den Lagerungsprozess, ja. Aber noch nicht für die Gärung. Weil die Gärung ist dann noch bei Zimmertemperatur, weil das Reinheitsgebot, das Kölner Reinheitsgebot, verbot die Herstellung untergäriger Biere.
Warum? Weil das war vom Teufel, das kam aus Bayern oder wie?
Ja, ungefähr so. Ist halt verboten. So. Darfst du hier nicht. Frag mich mal, warum ich keinen Koriander in mein Bier tun kann. Oder Haferflocken.
Du bist nicht unbedingt so ein Freund vom Reinheitsgebot, wenn ich das so richtig
raushöre. Ich bin da kein großer Freund von. Ja, so es gibt sicherlich diverse Biere auf dem Planeten, die vom Reinheitsgebot qualitativ profitieren würden. Aber das Reinheitsgebot sagt nicht, nimm tolle Zutaten für dein Bier, sondern das Reinheitsgebot sagt, nimm irgendwie Gerste, Wasser und Hefe. Und wenn aber.
Also genau genommen ist das Reinheitsgebot eigentlich kein Reinheitsgebot im Sinne von, dass es rein ist, sondern es ist eigentlich eine Rezepturvorschrift, die einfach andere möglicherweise äquivalente oder doch zumindest auch ausprobierenswürdige Zutaten schlicht verbietet.
Mhm.
Wegen ist so,
genau. Zum Beispiel, also das Reinheitsgebot heißt ja bei uns nicht Reinheitsgebot, sondern es heißt vorläufiges Biersteuergesetz.
Ernsthaft?
Ernsthaft. Und sagt zum Beispiel, dass du ein Weizenbier nicht untergärig herstellen darfst. So. Weizenbier muss immer obergärig sein. Und wenn man untergäriges Bier machen will, muss es immer 100% Gerstenbier sein. Dann fragt man sich irgendwie, warum?
Ja, warum?
So, und es gibt einfach keinen sinnvollen Grund, außer das ist so.
Ah.
Ja. Und warum es zu diesem Gesetz mal gekommen ist, da gibt es diverse Theorien.
Also nicht so, dass da irgendwas explodieren würde oder so, dass danach alle ja, die durch die Straße laufen oder so?
Es ist nicht erlaubt, weil es verboten ist.
Ah.
Und es ist verboten, weil könnten ja schlimme Dinge passieren. Zum Beispiel könnte man verhaftet werden, weil es ist ja verboten.
Oder irgendwelche anderen Firmen könnten irgendwie anfangen, irgendwas zu produzieren, was die anderen nicht machen.
Also der Witz ist ja, dass man durch die EU-Harmonisierung mittlerweile das, was in anderen Ländern als Bier verkauft werden kann, auch hier verkaufen darf. Also man darf ein belgisches Bier, was also dann, keine Ahnung, Kandiszucker und Haferflocken und Koriander enthält zum Beispiel. Und wir reden von durchaus leckeren, qualitativ hochwertigen Bieren. Die darfst du hier verkaufen, weil ist ja EU. Darf dich nicht dran hindern. Du darfst es hier nicht herstellen als Bier.
Ah.
Ja, so in Deutschland ist es streng verboten. Muss man kein Bier draufschreiben oder sowas. Ich werde das nochmal rausfinden.
Es gibt ja jetzt auch Mate-Bier.
Ja, Mate-Bier ist aber ein Biermischgetränk, das geht noch. So, also du darfst hinterher, wenn das Bier fertig ist, es mit einem anderen Getränk mixen und es Biermischgetränk nennen. Das geht. Wenn du jetzt aber anfängst, die Mate mit reinzuwerfen beim Hopfenkochen, dann landest du also ruckzuck in schwierigen Grauzonen.
Ah, verstehe.
Ja. Es gibt immer wieder Leute, die es probieren. Das Kloster Neuzelle zum Beispiel in der Nähe von Berlin ist eine Brauerei, da kommt der schwarze Abt her, ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal untergekommen.
Mhm, auch mal gesehen.
Also den schwarzen Abt selber finde ich nicht so lecker. Es gibt dasselbe Bier nochmal ohne Zuckerzusatz von dieser Firma, das ist wesentlich besser. Und die mussten sich aber echt vor Gericht rumstreiten dafür, dass sie ihr Bier Bier nennen dürfen, weil sie halt Ingwerzuckersirup dazugeben und mussten sich also auf eine Ausnahmeklausel berufen, in der drin steht, dass wenn ein Bier traditionell so hergestellt wird, dann darf man es auch weiter Bier nennen. Muss dann also erstmal irgendwie alte Unterlagen von vor 200 oder 300 Jahren rauskramen, ja, beweisen, dass das Bier bei ihnen schon immer so gemacht wurde. Und dann ging es auf einmal.
Ist ja interessant, dass man das irgendwie EU-weit eigentlich alles tun darf, nur nicht von Deutschland aus.
Ja, das ist schon absurd.
Ja, das ist total absurd.
Und also man darf halt auch echt den letzten Scheiß in sein Bier reinschütten, solange es nominell das Reinheitsgebot erfüllt von der Rezeptur her. Ja? Also ob das irgendwie der letzte zusammengekehrte Gerstenrest ist und irgendwelche komischen Hopfenblätter, die man irgendwo gefunden hat, das spielt dann keine Rolle mehr. Das ist nach wie vor Reinheitsgebot. Und was man auch darf, ist Zusätze verwenden, solange sie zu 100% wieder rausgefiltert werden. Also sehr üblich ist die Zugabe einer Substanz namens PVPP zum Bier, was so eine Art Plastischleim ist, der halt mit den ganzen Trübstoffen eine Verbindung eingeht. So damit das Bier nicht trüb wird, wird es gefiltert. Und damit die Filterwirkung besser ist, damit es größere Klumpen gibt, wird vorher das PVPP reingeschüttet. Also man schüttet eine Plastesoße ins Bier, jagt das dann durch den Filter, wo die Plastesoße zusammen mit dem, was man rausfiltern will, im Filter hängen bleibt und davon ist immer noch hinterher Reinheitsgebot.
Du sagst jetzt Plaste, um das irgendwie plastisch zu machen, wie man sich das vorstellen muss, oder handelt es sich hierbei um einen Kunststoff?
Es handelt sich um einen Kunststoff. Du kannst ja gerne mal PVPP googeln. Das ist Polyvinyl oder so. Hast du nicht gesehen.
Oh, war ja.
Ja.
Polyvinylpolypyroldon.
Genau das.
Auch Crospovidon genannt. So.
Ja.
Lebensmittelzusatzstoff E1202. Guck an. Okay, also das ist auf jeden Fall alles ausreichend absurd und es gibt eigentlich keinen wirklich guten rationalen Grund. Aber irgendwie hat man das alles so.
Ja, es ist halt ein guter Marketing-Spruch, ne?
So. Ja, es ist rein.
Ja.
Auch wenn es der letzte Dreck ist, Hauptsache rein.
Ja, und so ein tolles Wort, also ich meine, Reinheitsgebot, das versteht sogar ein Amerikaner, das klingt schon so deutsch.
Ja, und wenn das auch noch Deutsche sagen,
ja.
Klingt es wahrscheinlich bedrohlich.
Mhm.
Ach, war ja.
Genau.
Okay, dann.
Biere dieser Welt.
Genau, Biere dieser Welt, beziehungsweise auch so Biere, die, ich meine, es gibt ja jetzt gerade da im Kölschbereich, gibt es ja dann auch noch das Altbier, das ist ja nur ein paar Meter weiter, ja, aber da gibt es ja dann schon wieder so einen religiösen Krieg, das ist ja in diesem Bereich da auch sehr
nah beieinander. Ich habe ja eine Meinung in diesem religiösen Krieg und ich weiß nicht, ob ich die äußern kann, ohne Gefahr zu laufen.
Wir hören keine Kölner zu und Düsseldorfer auch nicht.
Doch, bestimmt. Du wirst unglaublich böse mitkriegen. Ich fange mal so rum an. Das Mühlenkölsch ist tatsächlich durchaus trinkbar. Aber irgendwie so alt habe ich schon echt bessere getrunken. So Ürige hat da echt die Nase vorne, was den Geschmack angeht.
Ürige?
Ürige ist ein Alt aus Düsseldorf.
Ah.
Mhm. Ist ein bisschen zu einer Touri-Falle geworden, aber das Bier ist immer noch sehr gut. Weißt du auch, warum das Altbier Altbier heißt?
Nee, ich habe keine Ahnung.
weil das neue Verfahren war ja das untergärige, wo man jetzt die Kältemaschinen hat. Und so wie man das Bier früher gemacht hat, nämlich obergärig, ist dann das alte Bier. Also Altbier ist auch ein obergäriges Bier, genau wie Kölsch.
Verstehe, das war wahrscheinlich diese Grundlage dieser Auseinandersetzung, dieser kulturellen, so nach dem Motto, so, das ist sozusagen das Althergebrachte, wie wir es immer schon gemacht haben. Mhm. Und das andere ist so ein bisschen der Poser, der versucht so ein bisschen das Pilz zu sein.
Genau.
Jetzt kriege ich auch böse Mail. Ich mag aber Kölsch trotzdem.
Es
ist ja alles irgendwie lecker und letzten Endes hängt es immer davon ab, in welcher Verfassung man sich gerade befindet, beziehungsweise wie die Sonne so steht. Also, ja.
Genau. Machen wir mal bei deutschen Bierstilen weiter. Ich glaube da, bevor wir uns sozusagen dem Rest des Universums widmen.
Im Norden ist es ja gemeinhin etwas herber, sagt man.
Ja, da haben sich die etwas herberen Pilze durchgesetzt. Hat wahrscheinlich auch mit dem Wasser zu tun. Man konnte es einfach tun. Deswegen gab es auch mehr Hopfen drin.
Also herber heißt mehr Hopfen.
Herb heißt mehr Hopfen, genau. Und da braucht man, also heutzutage gibt es natürlich Wasseraufbereitung und irgendwie Ionentauscher und alles Mögliche und man kann jedes Bier überall brauen mit entsprechend technischem Aufwand. War früher nicht so. Wobei irgendwie, wenn man in Bremen ist und so ein Becks trinkt, stellt man fest, dass sie sich manchmal auch nicht dafür interessiert haben, dass es kratzt beim Trinken. So, also ist für mich nicht ganz nachvollziehbar. Na, anyways. Aber eigentlich gab es in Norddeutschland.
Jetzt, wo du das sagst, ich habe ja schon gesagt, ich bin ja so ein schlechter Schmecker und ich muss auch sagen, ich habe jetzt dem ganzen Biergenuss auch nicht zu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ich weiß zwar, wann es mir schmeckt und wann nicht, aber wenn man jetzt so, sagen wir mal, so ein Industriebier trinkt und das dann mag, dann schauen einen ja dann so Kenner dann auch schnell mal ein bisschen schräg an, so mit, wie bist du denn drauf? So. Und das lag auch so ein bisschen daran, dass ich mir A, den Unterschied wahrscheinlich nie so richtig klar gemacht habe, B, auch selten so richtig in den Vergleich gegangen bin. Ne? Mhm. Ist mir neulich hier auch mal so eine, die von dir am Rande schon erwähnte fränkische Bierkiste zugeschickt wurde, ja, wo so diese ganzen Kleinbrauereien da drin sind und ich da also bei manchen der Sorten, aber eigentlich bei fast allen und auch schon mal dem Bier, was du mir da schon mal gegeben hast, es unglaublich auffällig war, wie weich, ist das eine gute Bezeichnung, das also so im Sinne von unkratzig? Dass einem so
ja, also
entgegenkommt?
Die meisten Industriebiere schaffen es, da auch unauffällig zu sein. Also Becks sticht da von den Industriebieren dadurch raus, dass es, ich finde es einfach, das ist kratzig, das schmeckt nicht. Während so, wenn man sich so die Standardpilze anguckt, also das, was man so die Fernsehpilze nennt, was im Fernsehen beworben wird, da findet man eigentlich relativ wenig Unterschied und die sind eigentlich darauf getrimmt, möglichst wenig im Weg zu sein, also möglichst wenig Geschmack zu haben. Und also das Kratzige, das Bittere ist ein Problem, was man halt in den Griff kriegen muss. Man kann einfach ein Dunkelbier machen, das kratzt dann nicht, weil da der pH-Wert beim Maischen anders ist. Aber klar, diese ganzen kleinen Biere, die sind wesentlich runder und gefälliger, weil da ja, ich glaube auch einfach sorgfältiger und noch handwerklicher dran gearbeitet wird. Mhm. Aus dem Kasten, den der Tim geschickt bekommen hat, dem Fränkischen, habe ich jetzt hier gerade ein altfränkisches Bauernbier Dunkel aus dem Hause Heldbräu. Sind wir nämlich beim nächsten Bierstil, die Dunkelbiere. Also Deutschland wird ja vornehmlich untergärig gebraut. Ausnahmen hatten wir schon, Kölsch und Alt. Die weitere Ausnahme ist die Berliner Weiße, zu der kommen wir gleich. Alles andere ist untergärig und es gibt auch nicht nur die hellen untergärigen Biere wie Pilz und Helles, sondern auch dunkle untergärige Biere. Davon mache ich mir jetzt mal eins auf.
Fump.
Ha. Ja. Treffer. Es ist durch die Gegend geflogen, aber es hat nicht Fump gemacht. Ha. Na gut. Die sind in der Regel, also wenn man sie mit anderen dunklen Bieren vergleicht, also so ein Porter zum Beispiel, was ja ein britisches dunkles Bier wäre, wenn man das gegen so ein deutsches Dunkelbier dagegen stellt, dann fällt auf, dass durch die untergärige Produktionsweise einfach weniger Ester drin sind. Das Bier ist insgesamt ein bisschen schlanker und gefälliger und macht auch nicht so Kopfweh am nächsten Tag.
Prost. Mhm. Prost. Porter. Ein dunkles Bier. Was ist hier? Ich mag ja eigentlich diese britischen Schwarzbiere. Ganz toll. Auch so, auch wenn es das Bier auch mal nicht so prickelnd, zischig daherkommt, finde ich manchmal auch echt sehr angemessen.
Ja, da Das ist in Großbritannien.
Wobei es da riesige Unterschiede zu geben scheint zwischen dem, was man so aus der Flasche trinkt und dem, was man so aus dem Fass kriegt. Oder ist das
eine Einbildung? Auf jeden Fall, das ist keine Einbildung. So, das ist den britischen Biertrinkern in den 50er und 60er Jahren auch aufgefallen. Da sind die Brauereien dazu übergegangen, statt dem klassischen Verfahren Edelstahl-Drucktanks an die Kneipen auszuliefern. Und also das, was es hier auch gibt. Und die Trinker waren damit nicht zufrieden. Und es gibt seitdem also die Kamra, The Campaign for Real Ale. Und da ist es so, dass das Bier sozusagen noch in Gärung befindlich in Fässern in die Kneipen gebracht wird. Und der Wirt dann dafür verantwortlich ist, die Gärung zum Abschluss zu bringen.
Nein.
Und dann wird aus dem Fass auch ohne CO2-Flasche ausgeschenkt. Sondern es gibt da diese Beer Engine, kennst du bestimmt, ein großer Hebel, wo man dann dran zieht und pumpen muss.
Ja.
Dann wird das Fass, wird das Bier aus dem Fass unter Atmosphärendruck nach oben gepumpt. Und dann strömt auch Luft ein und so weiter und so fort. Muss dann also schnell ausgetrunken werden. Aber es ist halt ein lebendiges, quasi gerade mit der Gärung fertiges Bier, das dann mechanisch hochgepumpt wird.
Ah, ich dachte, das wäre irgendwie nur so ein Film, den die da fahren, so mit, dass es irgendwie cool aussieht und so. Und
Nee. Das ist hat tatsächlich Gründe. Und zwar der Grund ist nicht durch, also in dem Moment, wo man halt mit CO2 und mit Druck arbeitet, um das Bier aus dem Fass rauszubekommen, löst sich auch was von dem CO2 im Bier. Und dann, es ist, also irgendwann ist das Bier halt überkarbonisiert und lässt sich nicht mehr so angenehm trinken. Und es gibt durchaus Leute, die auf dieses etwas nicht ganz so Pricklige stehen, weil es verträglicher ist.
Ja.
Und weil es halt ein lebendiges Bier ist, ist es auch noch viel leckerer. Also Bier
ja, lecker wird, ist das.
Ja, ja. Bier wird halt gefiltert, um es haltbar zu machen. Also die Geschichte mit dem PVPP, was da reingeschüttet wird. Und rausgefiltert, da geht es halt drum, dass das Bier auch mal 6 Monate in der Tanke in der Sonne stehen kann, in der immer noch schmeckt. So halt irgendwie industrielles Massenprodukt, das haltbar ist. Und diese britischen Real Ales, die sind halt das komplette Gegenteil davon. Britisches Bier grundsätzlich obergärig, also untergärig wird da gar nicht gemacht. Also bei Zimmertemperatur vergoren. Die wichtigsten Bierstile, es gibt so... Oh, das ist jetzt schwierig. Das kriege ich, glaube ich, nicht vollständig zusammen. Es gibt eine ganz großartige Webseite, die heißt Shut Up About Barclay Perkins. BarclayPerkins.blogspot.com ist URL, glaube ich. Und betrieben von einem gewissen Ron Pattinson, der Bierarchäologie macht und sich unter anderem auf die britischen Biere spezialisiert hat und dann immer mal so Anfälle kriegt und ein Jahr lang schottische Biere recherchiert und aber dann so richtig hardcore in die Archive geht, die alten Braubücher rausholt, sich die Aufzeichnung anguckt, irgendwie riesige Tabellen hat über Stammwürzegehalt der Biere und Farbe der Biere und Alkoholgehalt der Biere und so weiter und so fort. Das ist eine ganz großartige Seite und der versucht ab und zu das mit der Klassifizierung und es scheitert regelmäßig daran, dass sich das einfach zu oft und zu schnell ändert. Also es gibt eine Einteilung da in nach Schilling, also irgendwie so ein 20 Schilling, 40 Schilling, 60 Schilling Bier, was wiederum tatsächlich der Preis des Bieres war, was dann mit der Menge der Zutaten zu tun hat und dem Stammwürzegehalt, also wie viel Zucker dann in der Bierbrühe drin ist.
Mhm.
Es gibt die Bitters, ESB, so Extra Special Bitter oder Special Bitter ist so eine Richtung. Also sie unterscheiden ja auch zwischen Ale und Beer. So Ale ist halt eher so obergärig, nicht so hopfenbetontes, eher malziges und so ein Beer ist eher das, was sie sich dann importiert haben mit dem Hopfenkram.
Mhm.
Genau, die Porter hatten wir schon erwähnt, Porter, Stout.
Die Schwarzen.
Die Schwarzen gab's oder gibt's immer noch in der Variante. Also die wurden dann über die Ostsee exportiert bis nach Russland und auch wieder ein bisschen stärker eingebraut, damit sie den Weg überlebten. Das hieß dann Imperial Porter. Und das gibt's immer noch. Also in Polen kann man zum Beispiel immer noch Baltic Porter kaufen. Also Biere, die ursprünglich mal aus Großbritannien nach Polen und Russland gewandert sind und da jetzt hergestellt werden. Mittlerweile untergärig. Aber auch mit einem sehr, sehr kräftigen Geschmacksprofil. Also so ein deutsches Dunkelbier ist in der Regel noch ein Bier, was man gegen den Durst trinken kann. Und so ein Porter gegen den Durst, da wird man schon ganz schön schnell betrunken von.
So richtig viele dunkle, schwarze Biere gibt es aber nicht in Deutschland, oder?
Es gibt in der fränkischen Region eine sehr starke Tradition. Wie gesagt, dunkles Bier war in München eins sehr beliebt, ist nahezu ausgestorben.
Mhm.
Die fränkischen Dunkelbiere, und es gibt im Osten tatsächlich noch eine Tradition dunkler Biere. Also das Lausitzer Porter kennt man vielleicht. Schwarzbier.
Duckstein kenne ich noch.
Duckstein ist aber kein Dunkelbier. Das ist eher so ein rötliches mit...
Das gibt es auch in Dunkel.
Gibt es das auch als Dunkel? Das habe ich als Dunkel noch nicht gesehen. Ich kenne nur das etwas rötliches mit Buchenholzreifung. Ist ganz lecker. Ist jetzt nicht so die Oberkrönung, aber auf jeden Fall ein deutlich trinkbareres Bier als vieles andere.
Nee, du hast recht. Was war denn das? Warte mal, was ist denn das Schwarze? Das war nicht Duckstein.
Also das Köstritzer ist das Köstritzer. Bekannteste.
Genau.
Köstritzer das ist so das bekannteste Schwarzbier. Mhm. Gibt Bernauer Schwarzbier gab es noch, dann gibt es den Märkischen Landmann und so ähnliche Biere.
Da kommt ja auch die Mate her.
Was, wie, von wo?
Aus Köstritz.
Aus Köstritz?
Ja.
Ich dachte, die kommt aus Münchsteinach.
Ja, mittlerweile, aber die Bronte ist ja nach Münchsteinach verkauft worden.
Ist eine Köstritzer Erfindung? Ja. Okay, das wusste ich nicht, das ist spannend. Das Eibauer Schwarzbier soll noch ganz gut sein, das habe ich noch nicht getrunken, aber das ist auch noch eins von den klassischen Schwarzbieren. Es gibt einen Haufen ausgestorbener Biere oder fast ausgestorben, jetzt wiederbelebt. Also ein echter Exot ist Mumme, die Braunschweiger Mumme. Und zwar ist es ein Bier mit einem, das mit einem sehr, sehr hohen Zuckeranteil in der Würze produziert wurde, von dem aber nur ein sehr geringer Teil in Alkohol umgesetzt wurde.
Mumme.
Mumme. M-U-M-M-E.
Ja.
Braunschweiger Mumme. Und das also gerne verwendet wurde, zum Beispiel auf Schiffen, weil es einfach sehr, sehr nahrhaft war. Ja? Also hat man nicht nur was getrunken, sondern hat man auch gleich gegessen. Mhm. Weil einfach der Zuckergehalt zu hoch ist. Bockbiere sind noch so eine Spezialität, die sicherlich viele Leute kennen.
Mhm.
Gibt es verschiedene Varianten. Der Maibock, der eher frisch und hell und hopfig kommt. Und dann die Winterböcke, die dann eher malzig, schwer und dunkel sind. Bis hin zum Doppelbock.
Also Bockbiere sind vor allem
stärkere Biere.
Mehr Alkohol.
Mehr Alkohol und auch ein bisschen mehr Zucker dann entsprechend.
Mhm.
Also so ein einfacher Bock hat dann so 6,5 bis 7% und ein Doppelbock 7,5 bis 8%.
Warum heißen die so?
Dazu gibt es mehrere Theorien. Die plausibelste ist, dass es Bockbier von der Stadt Einbeck hieß. Also Einbeck hat einstmals Bier exportiert im großen Maßstab. Und wurde dann Einpöcker Bier genannt und daraus wurde Bockbier.
Ah, okay, verstehe.
Das ist so die,
klingt
die gängige Theorie.
Ja.
Ja. Und dann gibt es die nahezu ausgestorbenen Biere, beziehungsweise ausgestorbenen Biere, die gesamte Kategorie der Sauerbiere. Die Berliner Weiße ist sicherlich das, was man vielleicht gerade noch so kennt, was es aber auch nur noch rudimentär gibt. Also es gibt noch ein Bier, das als Berliner Weiße hergestellt und verkauft wird in Berlin, nämlich von Kindl, das aber untergärig statt obergärig hergestellt wird, mit Getrenntfermentationen statt Mischfermentationen. Also bei den Sauerbieren spielt halt die Milchsäurefermentation auch eine Rolle. Da will man also, dass nicht nur die Hefen, sondern auch bestimmte Bakterien das Bier besiedeln. Das wird dann sauer. Geht zurück auf einen Herrn Breuhan, der einstmals in Hamburg Brauereiwesen studiert hat im 16. Jahrhundert und dann nach Hannover gezogen ist, eine Brauerei aufgemacht hat und ein Weißbier hergestellt hat. Also
ach, okay, alles klar, bei mir klackert es gerade.
Okay, spannend.
Na, ich komme aus Hannover,
ja.
Aber das hatte ich, das hast du gerade Bezug hergestellt.
Und ja. Der Herr Breuhan hat also ein Weißbier produziert, also aus Luftmalz, wie wir gelernt haben. Und ein säuerliches Bier und das hat sich tatsächlich...
Also Breuhan schreibt sich B-R-O-Y.
Genau.
Also weil es klingt jetzt nach Breu, aber das...
B-R-O. Manchmal wird auch mit
nur I zufällig so sozusagen.
Genau.
Also dass der Herr Breuhan sich auch mit Brauen beschäftigt hat. Ja,
ja.
Mag andere Gründe gehabt haben als den Namen.
Genau. Wie gesagt, saure Biere, die dann in also im nördlichen Raum Deutschlands, beziehungsweise was auch immer das damals war, sehr, sehr populär geworden sind. Und zwar im Prinzip durchgehend von dem, was heute Belgien ist, bis dem, was heute Polen ist. Die Belgier machen auch nach wie vor Sauerbiere. Da gibt es die ganze Abteilung der Lambics, die Sauerbiere sind. Und oder Göse, G-U-I-Z-E geschrieben. Da gibt es das noch, das ist noch populär. War, wie gesagt, im ganzen nördlichen Raum populär. Es gab noch ein paar Reste, also bis in die 70er Jahre gab es zum Beispiel eine Bremer Weiße, die ähnlich wie die Berliner Weiße funktioniert und geschmeckt hat. Es gab in Leipzig die Goslarer Gose. Also interessanterweise nicht in Goslar, sondern aus Goslar ist die Gose gewandert und ist dann zu einem Sauerbier geworden und wurde dann im Harz produziert, beziehungsweise in Leipzig, in der Nähe von Leipzig. Also spannend auch die Verwandtschaft der Namen hier. Ja? Also die Leipziger Gose und das belgische Göse ist im Prinzip dasselbe Wort und dasselbe Bier. Mhm. Auch ein Sauerbier. Dann gab es das Lichtenhainer Bier. Dass die Lichtenhain ist ein Vorort vor Jena und die Studenten vor 150 Jahren, man erinnert sich, als Studentenverbindungen nicht reaktionärer Scheiß waren, sondern irgendwie progressive Gesellschaftselemente,
ja.
Sind sie immer vor den Toren der Stadt, weil in Jena durften sie nicht saufen, also sind sie vor den Toren der Stadt in Lichtenhain saufen gegangen und das Bier, das da gab, das Lichtenhainer, ist auch ein Sauerbier. Das gibt's auch noch, da gibt es eine kleine Gaststätte in Wöllnitz, so eine Dorfgaststätte, muss man echt irgendwie über einen Feldweg fahren, um da hinzukommen und dann findet man keinen Parkplatz, aber die machen noch original Lichtenhainer Bier, das auch sauer ist. Es gab das Grätzer Bier, das eher so rauchig schmeckte, aber auch ein Sauerbier war und natürlich die Berliner Weiße als bekanntester Vertreter dieser Gattung.
Mhm.
Und damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt, weil das fand ich irgendwie so schade, dass wir so unbekannte Bierstile haben, die auch vom Aussterben bedroht oder bereits ausgestorben sind. Also Grätzer Bier wurde Mitte der 90er das letzte Mal gebraut. Lichtenhainer gibt es noch eins. Bremer Weiße ist ausgestorben. Die Gose wurde jetzt zum Glück wiederbelebt. Und aber auch Berliner Weiße ist halt ein vom Aussterben bedrohtes Bier.
Was man ja nicht glaubt, weil kann man ja überall im Restaurant bestellen und gibt es dann irgendwie Soße rein? War das früher auch schon so? Das ist auch so ein Spielart der letzten 10 Jahre.
Also was, die Berliner Weiße stirbt ja schon länger aus. Das, wenn man sich die Zahlen anguckt, ging es 1870 ungefähr los mit der Erfindung der mechanischen Kühlung. Wenn man Fotos von damals sieht, sieht man Fotos an den Kneipen, wo also steht irgendwie, hier wird Weißbier und Bayerisch Bier ausgeschenkt. Und Bayerisch Bier war halt das moderne neue Untergärige. Und seitdem ist eigentlich so ein schleichender Tod der Berliner Weißen zu verzeichnen. Obwohl Napoleon noch die Berliner Weiße als den Champagner des Nordens gelobt hat. Ne?
Oha.
Der saß hier im Kachelofen in der letzte Instanz, heißt die Kneipe heute, zur letzten Instanz. Und hat da Berliner Weiße getrunken, fand's toll. Das mit dem Strohhalm, was man manchmal sieht, ist auf jeden Fall ein schlimmer Werbegag aus den 70ern, weil gerade Pilz damals positioniert wurde als so das Urlaubsbier, das erfrischende Bier und da musste man natürlich gegenhalten und sagen, ja, aber unsere Berliner Weiße ist auch erfrischend. Da gab es also so ein Werbefoto mit Liegestuhl und irgendwie so Schirmchen und Strohhalm in der Berliner Weißen. Und seitdem gibt es da gelegentlich Strohhalm, das ist also garantiert nicht original.
Verstehe.
Das mit dem Sirup, da habe ich mir noch keine endgültige Meinung dazu gebildet. Also wenn man mit alten Berlinern redet, die erzählen einem dann, sie haben ihre Weiße nicht mit Sirup getrunken, sondern mit Strüppe. Mit Strüppe ist ein Korn, den man dann noch reinschüttet.
Ah.
Also ein Schnaps.
Den man vorher reinschüttet und dann trinkt man's?
Ja, so Molle mit Korn, Korn rein.
Hm.
Und das mit dem Sirup, also was man wohl schon tatsächlich auch seit über 100 Jahren macht, ist ein Schuss Fruchtsaft dazu. Mhm. Was auch sehr gut passt, weil so eine Berliner Weiße ist halt ein sehr erfrischendes Getränk, hat ein bisschen was von Zitronenlimonade. Und allerdings, wenn man sich die belgischen Sauerbiere anguckt, da gibt es die Kriegs. Das sind Biere, wo man, also auch Sauerbiere, wo man dann aber nochmal eine Handvoll Sauerkirschen mit ins Fass wirft und es dann ja in der Ecke stehen lässt. Also so aus Sauerbieren fruchtige Biere zu machen, ist auf jeden Fall was so historische Kontinuität hat und schon lange getan wird. Und ich würde davon ausgehen, dass auch Berliner Weiße mit Früchten im Fass durchaus üblich war, hier getan wurde. Ja, bis das Reinheitsgebot kam, ne, das galt halt hier nicht. Und 1871 im Zuge der, also als das Großdeutsche Reich geschaffen wurde unter Bismarck und so, da galt dann plötzlich auch das Reinheitsgebot überall in Deutschland. Und dann durfte man auch hier in Berlin keine Früchte mehr in seinen Biertank reinschmeißen. So von,
also. Weil es ist ja verboten.
Es ist ja verboten.
Seufz.
Ja.
So, das heißt, wir stellen eigentlich fest, es gibt gar keine Berliner Weiße mehr.
Also es gibt noch eine, die unter diesem Namen verkauft wird, unter dem Markennamen Kindle, was zu Radeberger gehört, was zu Dr. Oetker gehört.
Aber wo nicht die richtige Weiße, wo nicht die richtige Hefe verwendet wird.
Wo nicht die richtige Hefe verwendet wird. Und also es ist sogar noch ein bisschen komplizierter als das. Also erstens wird es untergärig statt obergärig produziert, was also die falsche Hefe ist. Zweitens war es früher so, dass die Milchsäuregärung und die Hefegärung gemischt stattgefunden hat. Das heißt, man hatte seinen Bottich mit Würze und da hat man den Kram reingekippt. Ja? Und dann hat es vor sich hingegärt und ist sauer
also
geworden.
Also den Kram im Sinne von Hefe und
Milchsäure und
Milchsäurebakterien gleichzeitig.
Die man dann halt aus die Woche davor aus dem Bottich rausgeholt hat, aufgehoben und in den nächsten reingegossen. Ja? So einmal die Woche wurde halt dann frisch umgeimpft. Das hat also im selben Fass gegoren und kam dann lebendig in die Flasche. Also ist in der Flasche gereift, Flaschengärung, wie ich das vorhin beschrieben habe, ja, wenn man das als Hobbybrauer auch macht. Heutzutage nimmt man getrennte Tanks. Da ist also ein Tank, da findet die Milchsäuregärung statt und der andere Tank, da findet die alkoholische Gärung statt. Also eine Tank die Milchsäurebakterien, andere Tank die Hefe.
Also man trennt das sozusagen.
Man trennt das, lässt es getrennt vergären. Und pasteurisiert es dann und füllt es dann auf Flaschen. Das heißt, es lebt auch nicht mehr, wenn es in der Flasche ankommt.
Also in der Flasche wird es erst gemischt?
Genau. Es wird erst
50% von jedem oder was?
Genau, beim Abfüllen wird es erst gemischt. Was natürlich technologisch den Vorteil hat, dass man den Säuregehalt relativ gut kontrollieren kann, was aber dazu führt, dass irgendwie das lebt halt nicht mehr. Ja, und in dem Moment, wo man es tot macht, dann schmeckt es nicht mehr so gut. Ja. Und was noch dazu kommt, was lange Zeit unbekannt
also,
war.
Durch das, also es wird erhitzt.
Genau.
Aber warum wird es erhitzt? Damit es länger haltbar ist?
Ja, weil, also in dem Fall, Berliner Weiße ist auch so lange haltbar durch die Säure.
Ja, aber warum wird die dann nochmal erhitzt?
Also damit die Milchsäurebakterien auch auf jeden Fall tot sind, damit der Säuregehalt nicht weiter steigt in der Flasche. Und man einen kontrollierten Säuregehalt hat.
Ah, dass man sozusagen ja, so ein industrielles Produkt hat,
genau,
was
damit
so
man
eine definierte...
Normiertes Produkt.
Klingt, es ist zwar scheiße, aber es ist zumindest mal gleich scheiße. So.
Genau, der McDonald's-Ansatz.
Ja.
Kriegst überall auf der Welt den definiert genauso schlechten Burger.
Das stimmt. Und man hasst sich jedes Mal dafür, wenn man sich auf das Spiel einlässt.
Ja. Aber man weiß genau, es wird nicht schlimmer als das.
Ja, genau.
Es wird auch nicht besser, aber es wird auch nicht schlimmer.
Das ist so. Ja. Mhm.
Na gut.
Oh, weia.
Und dann gibt es noch einen Unterschied und für den muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Nämlich wieder zurück in die Carlsberg-Brauerei.
Die das mit dem pH-Wert.
Das mit dem pH-Wert und das mit der Reinkultur erfunden haben. Also nachdem irgendwann klar war, dieser Brei, den die Brauer da rausholen, das ist Hefe und Hefe besteht aus Zellen und irgendwann haben sie unter dem Mikroskop die Zellen gesehen.
Ja.
Dann sind sie auf die Idee gekommen, man könne doch um eine gleichmäßige Qualität des Produktionsprozesses
also
zu erreichen.
Das waren die überhaupt erstmal festgestellt haben, dass das Ganze überhaupt so ein krasser biologischer Prozess ist. Vorher haben sie sich da nie so den Kopf gemacht.
Ich weiß nicht, so genau, also die haben es auf jeden Fall erforscht. Ich weiß nicht, ob sie die ersten waren, die erkannt haben, dass Hefe ein Organismus ist, der aus Zellen besteht.
Mhm.
Auf jeden Fall sind sie als Erste auf die Idee gekommen, dass man diese Zellen doch so weit vereinzeln könnte, dass man eine einzige Zelle nimmt und die wieder hochvermehrt, damit sozusagen die gesamte Hefe, die man ins Bier gibt, alles aus derselben Zelle kommt, damit man eine definierte Qualität hat, nämlich irgendwie genau diese definierte Hefesorte.
Und nicht immer wieder abnimmt, was rausgekommen ist, weil
wo
es
alles Mögliche mit drin lebt, ne?
Ja.
So eine Reinzellkultur. Das war schon Ende des 19. Jahrhunderts. Hat sich bei den ganzen Lagerbrauereien relativ schnell durchgesetzt. Aber dann haben die Briten versucht, das zu tun und haben festgestellt, das Bier schmeckt nicht mehr. Also sie haben auch Reinzellkulturen ihrer Hefe gemacht, haben das den Leuten vorgesetzt und die Leute haben gesagt, das schmeckt nicht. Und dann haben sie geforscht und geforscht und geforscht und sind drauf gekommen, dass bei bestimmten britischen Bieren eine weitere Hefe eine Rolle spielt, die sie natürlich nach Britannia benannt haben dann. Die heißt Brettanomyces. Und besagte Brettanomyces fühlt sich also insbesondere in alten Holzfässern sehr wohl. das ist auch der Grund war, warum sie nicht gefunden wurde. Die waren nicht unbedingt in hohen Konzentrationen drin in der Hefe, die immer von dem einen ins andere gekippt wurde, sondern die wohnt dann in den Fässern, wo das Bier gereift ist. Und hat dann nochmal einen schon speziellen Geschmack gegeben. Und da gibt es also, ich glaube 1905 ist der Artikel erschienen über die Bretagne Mützes. Es wurde dann relativ schnell entdeckt, dass auch die belgischen Biere gerne mal Bretagne Mützes enthalten. Also Orval ist zum Beispiel so ein Bier, eins der Trappistenbiere, das Bretagne Mützes enthält. Die ganzen Göses und Lambics enthalten Bretagne Mützes. Und Berliner Weiße auch, was aber erst seit Mitte der 80er Jahre bekannt ist. Der derzeitige Inhaber des Lehrstuhls für Brauereiwesen in Berlin. Wir haben ja in Berlin einen von zwei Lehrstühlen weltweit, wo man Brauereiwesen studieren kann.
Einen von zwei weltweit ja. In Berlin?
Ja.
Warum denn ausgerechnet in Berlin?
Weil es da seit 130 Jahren die Versuchs- und Lehranstalt für Brauereiwesen e.V. gibt. So war halt mal ein wichtiger Brauereistandort.
Und warum gibt es, wo ist die andere?
Weinstephan.
In Bayern.
In Bayern. Natürlich. Beziehungsweise gibt es mittlerweile noch eine dritte. Es gibt nämlich die Dömens Hochschule, die da angeschlossen ist, eine privatwirtschaftliche Hochschule, die aber mehr oder weniger zu Weinstephan dazugehört. Da kriege ich bestimmt auch Ärger, das zu sagen. Aber das ist ein Klüngel. Also es gibt irgendwie hier Berlin und es gibt unten diesen Klüngel in Weinstephan und Dömens. Und besagter Professor hat in den 80er Jahren seine Doktorarbeit über die Berliner Weiße geschrieben und die Berliner Weiße analysiert. Und hat da festgestellt, dass die Bretagne Mützes also für die Geschmacksbildung einer Berliner Weißen absolut essentiell ist. So, die ist wichtig, die gehört da rein. Wenn man das weglässt, schmeckt es nicht. Und der hat, also die Kindelweiße, die es heute noch gibt, die wurde damals schon nach diesem neuen Verfahren hergestellt. Als man nämlich noch nicht wusste, dass man auch Bretagne Mützes rantun muss, damit es schmeckt, wurde dieses Verfahren entwickelt.
Das heißt, die dachten, sie hätten sozusagen die alte Weiße übernommen, haben aber dann quasi diesen Teil...
Sie haben den wichtigen Teil vergessen. Und tatsächlich ist es so, dass die Berliner Weiße bis 2005 die Produktion bei Schultheiß dicht gemacht wurde, nicht mit Reinkulturen gearbeitet hat, sondern nach dem alten Verfahren, wir nehmen das aus dem alten Bottich und schütten das in den neuen Bottich.
Wodurch es immer wieder erhalten blieb.
Wodurch es erhalten blieb und wodurch natürlich auch niemand wirklich genau wusste, was da jetzt so alles an Kulturen drin ist. Ne?
2005 kamen die Experten, haben gesagt, ja hier, jetzt stellen wir das mal hier auf den modernen Standard um, Reinkultur, das muss man gleich schmecken.
Ich fürchte, es war noch simpler. Es war irgendwie, naja, so, also 2005 hat, glaube ich, Radeberger die vorletzte Berliner Brauerei gekauft. Die letzte war Bürgerbräu 2009 oder 2010. Das ist noch gar nicht so lange her. Auf jeden Fall war es die letzte, die Berliner Weiße nach der traditionellen Methode hergestellt hat. Und dann kamen die Herren Betriebswirtschaftler und haben gesagt, irgendwie, der Markt für Berliner Weiße ist sehr gering. Also können wir nicht mehr als eine Marke aufrechterhalten, also nehmen wir die, die sich technologisch am leichtesten produzieren lässt. Deswegen hat Kindl überlebt mit dem nicht mehr traditionellen Verfahren.
Das heißt, 2005, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Gesprächs, vor 7 Jahren, muss man immer wieder darauf hinweisen, weil es wird ja auch noch in 500 Jahren gehört, ist die Berliner Weiße, as we know it, eigentlich gestorben.
Ja, das kann man so sagen.
Diese Biersorte existiert nicht mehr.
Nicht mehr so wie früher, genau.
Ja. Jetzt hätte ich mir hier noch einen Chopin bereitlegen sollen.
Dramatische Musik.
Ja, genau. Cue in now.
Ja, ich habe auf jeden Fall den Professor angeschrieben, weil ich das mal genau wissen wollte und gefragt hat, ob er nicht vielleicht irgendwie, er hat da ja geforscht, irgendwie noch diese Kulturen rumzuliegen hat.
Warum hat dich denn jetzt ausgerechnet diese Weiße so interessiert?
Na, das war halt die regionale Spezialität. Man guckt ja irgendwie, also ich wohne ja in Berlin, ja, und dann guckt man so, was gibt's denn hier so für Bier? Wenn man sich mal anfängt, für Bier zu interessieren und die kulturelle Vielfalt bemerkt, interessiert man sich irgendwann natürlich auch für die eigene kulturelle Biergeschichte, die man vor der Nase hat und nicht bloß das, was 2000 Kilometer weg ist.
Ach, hier um die Ecke gab's ja auch die Bötzow-Brauerei und noch diverse andere, also diese ganze diverse, Gegend hier, Prenzlauer Berg.
Ist voll mit Brauereien, ja, die Kulturbrauerei, die, genau, also die heute Brauerei, sagst du. In der Landsberger 54 gab es eine Brauerei mit der Versuchs- und Lehranstalt, die da so in der Metzerstraße südlich dieses ganze Viertel war eine Brauerei. Die Geburtstagsclub kennst du bestimmt auch noch, Straße in Friedrichshain, das war eine Brauerei. So, ich habe, es gibt ein großartiges Buch vom Berliner Unterwelten e.V. über die Geschichte der Brauereien in Berlin. Die sind durch die Adressbücher durchgelaufen und haben aus 200 Jahren Stadtgeschichte sämtliche jemals verzeichneten Brauereien aus den Adressbüchern rausgeholt und dann das, was an Ruinen noch existiert, fotografiert und ein Buch gemacht. Schwer empfehlenswert.
Hammer.
Ja. So. Gibt's alles nicht mehr. Jedenfalls bin ich zu diesem Professor gelaufen, habe gesagt, ob er mal Kulturen für mich hat. Und er hat gemeint, hat er nicht. Aber er hat einen Tipp für mich. Es kann sein, dass sie noch leben. Weil er hat damals auch aus alten Bierproben versucht, die Kulturen zu reaktivieren, die da noch drin waren. Und das ist ihm teilweise gelungen. Er hat es also geschafft. Also insbesondere die Brettanomyces ist sehr, sehr zäh. Die wächst sehr langsam, aber ist auch fast nicht tot zu kriegen. Überlebt also auch 20 Jahre in einer Flasche bei einem pH-Wert von 3, was also bei so einer Berliner Weißen durchaus üblich ist. Oder auch mal 30 Jahre. Die eigentliche Bierhefe stirbt, die ist aber relativ gewöhnlich gewesen. Da habe ich gedacht, okay, alte Flaschen, alte Flaschen, alte Flaschen. Da habe angefangen auf eBay zu gucken und irgendwie tatsächlich taucht gelegentlich auf eBay eine alte Flasche Berliner Weiße auf, voll.
Wer verkauft sowas?
Leute, die ihren Keller ausmisten und feststellen, oh, ich habe hier noch eine alte Bierflasche, vielleicht ist das ja was für Sammler.
Langlebe
so,
eBay.
Oder so, so Ostalgiehändler, sowas.
Ja.
Und habe jetzt also mittlerweile eine relativ erkleckliche Sammlung von Berliner Weißen aus verschiedenen Brauereien. Also die ältesten aus den 70ern. Auch Ost und West.
Aber du hast sie jetzt nicht gekauft, um mal zu trinken und zu schauen, wie das früher so geschmeckt hat, sondern du warst sozusagen auf der Spur dieser Brettanomyce.
Diese spezielle Brettanomyces plus diese Milchsäurebakterien, da muss ich mal gucken, ob das mit der Rekonstruktion gelingt. Also auf jeden Fall das, was an dieser Weißen dran ist, an Mikroorganismen. Ganz vorne die Brettanomyces, gefolgt von Milchsäurebakterien, gefolgt von der Hefe, weil ich bei der Hefe nicht so eine große Chance sehe.
Ja.
Aber ich habe es tatsächlich auch für den Geschmack gekauft. Eine Berliner Weiße, dadurch, dass da diese Milchsäurebakterien und die Brettanomyces drin sind, die knabbern alles weg, was da noch drin ist. Also die ganzen Zucker, die die normale Hefe nicht abgebaut kriegt.
Ja.
Das wird alles umgewandelt. Da wird dann Milchsäure draus, da wird Alkohol draus, da werden komische Ester draus, die leckeren Geschmack geben. Aber in der Flasche bleibt einfach nichts mehr übrig, was biologisch aktiv wäre.
Und das heißt, dass die auch extrem haltbar sind?
Sind extrem haltbar. Du kannst, ich habe eine Flasche getrunken von denen, die aus den 70ern stammte. Eine Flasche aus den 80ern getrunken und die kann man einfach noch trinken. So, man hat ein bisschen einen leichten Rostgeschmack vom Kronkorken. Das schmeckt man manchmal so ein bisschen durch. Das lässt sich nicht ganz vermeiden. Aber abgesehen davon sind das halt noch sehr, sehr trinkbare Biere. Die auch
das heißt, sie sind eigentlich haltbarer als alle anderen Biere.
Ja, im Prinzip muss man da kein Haltbarkeitsdatum draufschreiben, weil die halten sich für immer.
Ah, cool. Mhm. Abgesehen jetzt vom Kronkorken.
Abgesehen vom Kronkorken, muss man sich was überlegen. Aber ich habe eine Flasche in einer Champagnerflasche, Jahre 1987 zum 750-jährigen Jubiläum der Stadt Berlin, hat Schultheiß in Champagnerflaschen abgefüllt mit einem richtigen Korken oben drauf. Davon habe ich auch eine zu Hause.
Okay, naja, die ist aber noch ungeöffnet.
Die ist noch ungeöffnet. Aber eine von den Flaschen habe ich aufgemacht, und zwar eine Flasche aus dem VEB Getränkekombinat Berlin. Abteilung Weißbier, was die heutige Kulturbrauerei ist. Und bin mit einer Freundin, die zufällig gerade ihren Doktor gemacht hat und Zugang zu einem Klasse S2 Sicherheitslabor hatte, Klammer auf, geeignet für den Umgang mit gentechnisch modifizierten Organismen, Klammer zu. Mhm. Und dann saßen wir da sonntags. Und
wo gibt's sowas?
Ich sag jetzt keine Einrichtungen, weil wir waren da wie sonntags und nicht mit. Also, aber es gibt sowas in der Stadt, ja.
Okay.
Und da saßen wir also und haben diese Flasche Bier sorgfältig desinfiziert und dann unterm Abzug geöffnet und auf zwei Gläser verteilt. Und
also desinfiziert von außen erstmal desinfiziert, um sicherzustellen, dass da nichts ist.
Was da nichts dran hängt,
macht man das?
Man nimmt eine Sprühflasche mit 70%igem Alkohol und dann macht man pft und wischt das ab. Und das macht man auch mit seinen Händen und dann man arbeitet an so einer Clean Bench. Das ist im Prinzip ein geschlossener Kasten, der vorne ein bisschen offen ist, in dem eine Luftzirkulation stattfindet. Also er wird einfach so wie diese...
Ach so, wie mal Festplatten repariert, so ein Teil, was die ganze Zeit absaugt und für...
Genau. Also da ist so eine Luftumwälzung drin, dann hat man vorne so die Möglichkeit reinzufassen. Also es gibt die mit Handschuhlöchern, das ist extrem unangenehm. Die mit der Lüftung sind so, dass man einfach durchfassen kann.
Ja.
Und durch den Luftstrom im Prinzip alle Partikel abgesaugt werden.
Mhm.
Ja, und dann haben wir die Flasche aufgemacht, auf zwei Gläser verteilt. Und den Bodensatz dann fein säuberlich auf Agar ausgestrichen und den Rest des Bieres getrunken.
Auf Agar?
Agar. Agar. Kennst du bestimmt aus dem Bioladen. Für die Veganer, die trotzdem Gummibärchen essen wollen. So ein Pulver, was man anrühren kann, dann bildet sich so eine Art Gelee.
Aha.
Und
Agar.
Agar, ja.
Nie gehört.
Ist für Biologen sehr beliebt.
Was ist das genau?
Es ist ein, ja, so wie Gelatine im Wesentlichen, aber nicht aus Kuhfüßen, sondern aus Algen.
Ah, japanischer Fischleim. Polysaccharid, das Galerte bilden kann.
Genau. Und dann macht man sich so ein Glibber, im Prinzip aus Bierwürze und ein bisschen von dem Agarpulver.
Also das ist quasi so Bakteriennährstoff an der Stelle.
Ja, na, der eigentliche Nährstoff ist die Würze, die man reintut. Also das ist bloß, dass es geliert. Genau, dass es geliert und Platten bildet und nicht rumschwabbert.
Ah.
Und dann macht man sich so eine Art Würze-Gummibärchen. Kann man sich das vorstellen. Also das macht, das Agar sorgt dafür, dass es gallertartig ist. Man nimmt Würze. Die Würze ist das, was die Hefe dann eigentlich frisst.
Ja.
Dann macht man sich so Petrischalen draus, wo man es ein bisschen reingießt, beziehungsweise sogenannten Schrägagar. Man nimmt ein Reagenzglas, gießt es schräg rein, sodass sich so eine schräge Oberfläche innerhalb von dem Ding bildet und da kann man das dann aufimpfen. Und da haben wir dann den Bodensatz genommen, haben den auf so eine Agarplatte ausgestrichen und auf Schrägagar drauf geimpft.
Also Bodensatz, das heißt, ihr habt die Flaschen komplett ausgegossen und einfach nur noch das, was drin war, genommen oder ihr habt so direkt in die Flasche reinpipettiert oder was?
Das ist ja mit Flaschengärung. Man kennt es ja von so einer, wenn man so einen Hefeweizen hat, ja, und das stand eine Weile rum, dann gießt man das ein, dann ist es erstmal klar im Glas und man hat dann unten so einen Bodensatz.
Genau, was man normalerweise eigentlich aufschüttelt, bevor man aufmacht, so, weil.
Genau, und statt irgendwie aufzuschütteln, es in unsere Gläser zu tun, haben wir es aufgeschüttelt und in ein Reagenzglas getan. Und dann von da mit einer Pipette jeweils irgendwie auf die verschiedenen Medien verteilt und ausgestrichen.
Und dann?
Ja, dann kam das irgendwie eine Woche in die Wärme und dann ist Pelz gewachsen. Also ich habe lebende Kulturen aus der Flasche extrahiert.
Krass.
Ja.
Nach wie alt war die Flasche?
1989, stand VEB drauf.
Also so alt wie die Einheit.
Ja.
Das sind jetzt 23 Jahre.
23 Jahre. 23 Jahre alte Flasche Bier.
Hm.
Und da lebte noch was auf dem Boden.
War das überraschend jetzt oder?
Ich war schon beeindruckt, dass es auf Anhieb mit der ersten funktioniert hat. Also ich habe im Internet gelesen, es geht.
Aber wovon haben die sich da jetzt konkret ernährt? Aber nicht von diesem.
Von gar nichts. Die lagen da sozusagen noch lebendig, aber nicht verstopft.
Nee, ich meine auf diesem Teil dann. Was habt ihr dazu gegeben, dass es
Würze.
Achso, frisch angemischte
frisch
Würze.
Angemischte,
alles klar. Das, worauf
Würze,
sie normalerweise Bock drauf haben.
Bock drauf haben, aber dann halt mit dem Agar, damit es fest ist und schön drauf rumwachsen kann und nicht irgendwie in der Flüssigkeit rumfließt.
Und dann haben die sich gedacht, na endlich ist mal wieder was los hier nach 23 Jahren.
Genau.
Geil, lass mal hier richtig schön schlemmen.
Genau.
Und dann wachsen sie gleich und dann habt ihr dicke Augen gemacht.
Dann haben wir große Augen gekriegt und ich bin gerade dabei, ein Bier anzusetzen, um mit diesen Kulturen tatsächlich mal zu brauen und mal zu gucken, wie es geschmacklich so ist, was dabei rauskommt.
Das heißt, was dann genau das, was da vor euren Augen, wie lange hat das gedauert?
Das hat irgendwie eine Woche oder zwei, bis es angewachsen ist, und dann hat man was gesehen, ja.
Das hat er so in dem Labor so vor sich hin.
Nö, ich hab's mit nach Hause genommen und bei mir auf die Heizung gestellt.
Ah. Wo andere Leute so eine Katze auf der Heizung liegen haben.
Genau,
hast du
genau.
So deine Pilzkultur.
Genau, andere Leute streicheln Katzen, manche streicheln Hefen. Ja, es gibt im.
Meine Haushefe.
Im Hobbybrauerforum gibt's einen, der nennt sich Hefeknuddler.
Ich merke schon, auch in dem Bereich gibt es echte Hacker mit Liebe zum Detail. Oh,
echte
Mann.
Haustiere, ja.
So, das heißt, jetzt hast du diese Hefe und wie lange, ich meine, musst du die jetzt die ganze Zeit mit Würze versorgen, damit die am Leben bleibt?
Die bleiben so eine Weile am Leben und dann muss man sie mal umimpfen auf einen frischen Träger. Also alle 3 bis 6 Monate muss man mal das Reagenzglas auspacken, frisch machen, rüber kopieren. Also ist so ein bisschen wie mit Festplatten, die alle 3 Monate kaputt gehen. Man muss es regelmäßig umkopieren, damit es am Leben bleibt.
Aha.
Man kann es auch einfrieren. Ich bin gerade dabei, also es sind ja mikroskopische Mengen. Ja, da hat man so einen kleinen weißen Punkt, der da auf dem Agar wächst und man braucht mehr Hefe. Ich habe mir gerade einen Magnetrührer geholt. Das ist so ein Kästchen, wo ein Magnet drin ist, der sich dreht.
Mhm.
Dann hat man einen sogenannten Rührfisch, das ist auch ein Magnet. Und dann hat man so einen Erlenmeyer-Kolben, den man desinfiziert hat, wo dann irgendwie abgekochte Würze drin ist, die steril ist. Und dieser Rührfisch, der schwimmt da drin rum. Und unten dreht sich der Magnet, dann dreht sich der Rührfisch in der Brühe drin. Und versucht da gerade, das mal ein bisschen hochzupäppeln. Also irgendwie aus der winzigen Menge von...
Wieso ist die Würze abgekocht?
Damit sie steril ist, damit nichts anderes da drin wächst. Ich will ja, dass genau das drin wächst, was ich reingetan
verstehe,
habe.
Verstehe, du hast sozusagen alle anderen potenziellen Bakterien etc. schon mal die Kante gegeben und
genau.
Den Rest
beziehen hab dann aus meinem, vom Agar sorgfältig so einen kleinen weißen Punkt abgehoben, da reingeschmissen und das ist jetzt gerade bei mir seit 2 Tagen am durch die Gegend gewirbelt werden und ich hoffe also am Wochenende genügend Hefe zu haben, um erstens was davon einfrieren zu können, damit ich nicht alle 3 Monate kopieren muss.
Ja.
Und zweitens mal ein Bier davon zu machen.
Was du jetzt bisher noch nicht gemacht hast.
Was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe.
Aber du bist jetzt durchaus, also konntet ihr denn da im Labor irgendwie nachweisen, worum es sich denn dabei handelt? Also habt ihr euch jetzt diesen Pilz als solchen dann auch mal unter dem Mikroskop oder was man sonst so hernimmt heutzutage gemacht?
Das habe ich leider noch nicht hingekriegt. Da hätte man auch dahin zurückgemusst. Also so, wir haben halt das umgeimpft.
Ihr müsstet schnell,
wieder, man,
ihr müsstet schnell fliehen, bevor
schnell
die Wachen
abhauen.
Kommen. Ja.
Und also da warte ich noch drauf. Ich hoffe, dass ich jetzt einen Geruchstest machen kann. Also wenn ich es hochgepäppelt habe, sollte man eigentlich rein olfaktorisch schon feststellen können, ob es sich um das Richtige handelt oder nicht.
Aber du bist zuversichtlich?
Ich bin zuversichtlich. Das hat relativ gut funktioniert.
Und ja. Hast du es dem Professor schon erzählt?
Noch nicht. So, aber das werde ich dann natürlich tun. Wenn ich ein Bier damit gebraut habe, werde ich das da hinbringen. Und er hat mich auch gleich gefragt, er ist ein großer Berliner Weiße-Liebhaber und leidet also physisch darunter, dass es keine mehr gibt. Und so seine zweite Frage war, und wollen Sie das auch kommerziell herstellen?
So, und wie man dich ja so kennt, bleibt es ja bei dir dann immer selten beim Hobby. Du musst ja das dann auch immer gleich ernst meinen.
Ja.
Und willst jetzt nicht nur eine Hobbybrauerei, sondern eine richtige Brauerei machen?
Ich trage mich gerade ernsthaft mit den Gedanken, ja, und habe heute Räume angemietet. Einen gefliesten Keller in Kreuzberg. Also noch nicht etwas, wo man eine wirklich große, kostendeckende Produktion aufziehen könnte, aber zumindest mal etwa was, wo man regelmäßig produzieren kann und mal gucken, ob es ausreichend Leuten schmeckt, dass man da mehr draus machen kann.
Hm. Und jetzt hast du hier noch so eine Probe auf dem Tisch stehen, das ist aber Berliner Weiße schon,
das
steht ja
eine,
Berliner Weiße
das
drauf.
Das ist eine Berliner Weiße, da habe ich allerdings sozusagen nicht die original aus der Flasche rekonstruierten genommen, sondern habe anhand dessen, was der Professor Medner rausgefunden hat, was da für Mikroorganismen drin sein müssen, mir die zusammengesammelt. Also das ist jetzt durchaus mit, also die Bierhefe ist eine korrekte, es handelt sich um eine deutsche obergärige Hefe.
Mhm.
Die Milchsäurebakterien und die Brettanomyces stammen allerdings von belgischen Bieren. Wo wir ja wissen, über den Bräuhahn gibt es eine Verwandtschaft, allerdings ist alles 400 bis 500 Jahre her. Ich denke, dass ich es halbwegs getroffen habe. Also von dem, wie was ich geschmeckt habe von den alten Flaschen, geht es schon mal in die richtige Richtung. Es kann sein, dass die neuen Kulturen jetzt noch überzeugender genau den Punkt treffen oder vielleicht auch nicht, das werde ich rausfinden. Also eventuell, rein biologisch ist es schon das Richtige. Es kann sein, dass da noch subtile Unterschiede existieren. Es sollte verdammt nah dran sein an dem, wie es gemeint ist.
Das heißt, deine Berliner Weiße ist jetzt überhaupt erstmal eine richtige Berliner Weiße, weil sie eben diese Brettanomyces, wenn auch aus Belgien, enthalten, die also so in dieser Art sind. Könnte aber durchaus sein, dass du durch deine archäologischen Experimente unter Umständen sogar genau den Style findest, der hier in Berlin mal angesagt war.
Nochmal spezifische Unterschiede zu dem jetzt. Weiß ich nicht, werde ich rausfinden. Und wenn es funktioniert, habe ich noch ein halbes Dutzend Flaschen mehr aus verschiedenen Brauereien aus Ost- und West-Berlin. Gucken, was da noch zu holen ist.
Abgefahren. Ich mach die mal auf.
Mach mal.
Das ist jetzt hier eben mit Verköstigung hier. Zeitwurz. Das ist nicht unbedingt optimal gekühlt.
Schnell ins Glas.
Ist aber sehr lebendig.
Ja.
Ups, aber ich riech's jetzt schon. Riech bis hier schon diesen sehr sprudelig.
Mhm.
Und zumindest ist es nicht in die Tastatur gelaufen.
Immerhin.
Immerhin. Sehr sprudelig.
Ja.
Soll so sein.
Das muss so, ja.
Ist das bei der Kindle-Weiße auch so?
Ja, leider nicht sehr schaumstabil. Das ist, da muss ich noch dran arbeiten.
Das ist eigentlich keiner.
Genau. Allerdings so die amerikanischen Versuche, Berliner Weiße nachzumachen, die ich so gesehen habe, sind auch nicht sehr schaumstabil.
Aha.
Wenn man aber historische Abbildungen von Biergefäßen anguckt, in denen Berliner Weiße ausgeschenkt wurden, dann waren die immer mindestens zur Hälfte mit Schaum voll. Also es muss sich im Original um eine echt doll schäumende Angelegenheit gehandelt haben. so doll schäumt, dass extra Gläser gebaut wurden, wo man auch die 50-60% Schaum reinkriegt.
Aber was macht denn den Schaum aus? Also was führt denn zu Schaum? Weil es gibt ja auch Biere, wie hatten wir ja schon hier das Schwarze. Und generell eigentlich die ganzen Ales in Britannien sind ja jetzt keine besonderen Schaumproduzenten. Da ist dann meistens so ein kleiner dünner Film drauf, so der hält sich dann auch ganz gut. Aber dass es jetzt mal so richtig sprudelt und zischt oder gar wie beim Hefeweizen da so hochklettert wie nichts Gutes, weiß man das?
Weiß man doch. Das ist echt komplexe Chemie. Also sind verdammt viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Es hat was mit den Eiweißen zu tun. Es hat was damit zu tun, wie die Enzyme beim Maischen die Eiweiße umwandeln. So, dann können einem Sachen passieren, wie dass man sein Glas halt mit Spüle gespült hat. Dann gibt's halt keinen Schaum.
Ja.
Also was ich jetzt konkret bei diesem Bier tun kann, damit es mehr Schaum hat, das weiß ich noch nicht. Das werde ich hoffentlich rausfinden.
So.
Ja, aber
testen. Also man riecht ganz doll diesen Milchsäure-Aspekt irgendwie, finde ich.
Ja, ja, ja.
Also hat schon was, weiß gar nicht, wie soll man das nennen? So ein bisschen, ich finde kein Wort. Strange. Aber lecker.
Ne?
Sehr lecker. Wow. Aber es ist definitiv, also ich meine, das hat jetzt wirklich nichts mit so einem normalen Bier zu tun irgendwie.
Nee, das ist auch nicht so gemeint.
Also, das ist wirklich weit weg von dem Pilz eigentlich. Aber ich meine, diese Berliner Weiße, die man jetzt hier so, diese Kindelweiße.
Die ist schon ein bisschen dressiert. Also
die ist auch bieriger, oder
nicht? Die ist ein bisschen bieriger. Also bei der ist jetzt sehr, sehr wenig Hopfen drin. Also im Prinzip schmeckst du keinen Hopfen durch. Und die Berliner Kindelweiße, die ist schon ein bisschen hopfiger und hat auch eine sehr gezähmte Säure.
3% Alkohol.
Ja.
Merkt man gar nicht. Aber sehr frisch.
Ja, ja, ist ein Sommerbier auf jeden Fall. Also wenn die Sonne richtig knallt und man eh kein Bier trinken kann, weil man nach einem betrunken ist.
Ja, dann nimmt man sich eine Weiße.
Mhm. Und dieses so ein bisschen Zitronenlimo-mäßiges, also das.
Genau, das ist der Effekt. Genau. Ja.
Es erklärt, warum Leute das Bedürfnis haben, da Sirup reinzuschütten, weil es passt einfach. Es passt, dass man da Frucht dazu kombiniert.
Um das Saure noch ein bisschen zu kompensieren und.
Ja, ja, wobei es auch Leute gibt, die auf das Saure stehen. Ne?
Ja, ich finde das auch total lecker. Also ich wäre jetzt auch so schon total glücklich. Ey, voll lecker, Andreas. Du machst lecker Bier hier.
Freut mich.
Ja, ist total cool. Hübschen Aufkleber hast du auch drauf hier. Burgbier heißt das nämlich jetzt.
Genau.
Burgbier Privatbrauerei, demnächst in ihrem Kühlregal. Aber da sind wir noch weit von entfernt, oder?
Da sind wir noch ein bisschen von entfernt, ja. Also ich hoffe, dass ich demnächst ausreichend produziere, damit mehr davon da ist, als ich selber wegtrinke. Und dann kann man auch mal drüber nachdenken, das unter das Volk zu bringen.
Wow. Also ich nehme schon mal eine Kiste.
Sehr gut.
Ich meine, das ist jetzt auch wieder nur so ein 20-Liter-Produktionseinheit gewesen.
Das war eine 20-Liter-Produktionseinheit. Mit dem Equipment, was ich jetzt habe, wenn ich mir ein neues Gärfass besorge, komme ich auf so 36 Liter pro Batch. Dann kann man noch ein bisschen rumtricksen, dass man das ein bisschen stärker einbraut, also mit einem höheren Zuckergehalt und dann im Gärfass nochmal verdünnt. Bei Berliner Weiße auch nicht ungewöhnlich gewesen, dass es vorm Abfüllen in die Flaschen verdünnt wird, also nach der Hauptgärung. Aber mehr so auf mehr als 50 Liter pro Brauvorgang komme ich damit auch nicht. So, und damit trägt sich das natürlich noch nicht. Also das ist jetzt eher erstmal so, mal ein bisschen mehr machen, damit auch die Freunde, die was trinken wollen, versorgt sind. Und dann mal gucken, wie es da weitergeht.
Also ich bestelle schon mal eins.
Sehr gut.
Und die, ich meine, die ist jetzt im Prinzip, hätte sie nicht geöffnet, würde die sich im Prinzip auch ewig halten.
Unbegrenzt, ja.
Unbegrenzt.
Unbegrenzt, bis der Deckel durchrostet. Und das tut er von außen, also solange du sie kühl und trocken lagerst.
Toll. Was ist denn so mit diesen Dingern, also ich meine, was wir noch gar nicht erwähnt haben, es gibt ja auch Malzbier, was ja kein Alkohol hat. Wo zweigt das Malzbier jetzt vom Bier ab?
Im Wesentlichen, also gibt es den klassischen Ansatz und den modernen Ansatz. Der klassische Ansatz ist, eine Hefe zu nehmen, die nur 5 bis 10% der enthaltenen Zucker abbaut. Und der moderne Absatz ist es einfach zu pasteurisieren und auf Flaschen zu füllen. Also im Prinzip ist ein Malzbier fertige Bierwürze, die nicht vergoren wird.
Gar nicht.
Gar nicht. Das ist das ganze Geheimnis. Und die einzige Frage ist, wie kommt das Blubber ins Malzbier? Da gibt es halt den klassischen Weg, indem man spezielle Hefen nimmt, die nur einen ganz, ganz geringen Teil der Zucker überhaupt umsetzen können, aber gerade so genug, als dass es Blubber gibt. Und der moderne Ansatz, man
nimmt. Und dabei auch nicht zwingend Alkohol erzeugen? Oder?
Ein bisschen schon. Also tatsächlich enthalten traditionelle Malzbiere eine geringe Menge Alkohol. Mhm. Also auch die sogenannten alkoholfreien Biere enthalten bis zu 0,5% Alkohol, ne, muss man wissen. So, da gibt es ganz selten mal welche, die tatsächlich alkoholfrei sind.
Ja.
Und der moderne Weg, Malzbier herzustellen, ist einfach eine Bierwürze zu machen und dann Tank zu nehmen und dann einfach CO2 unter Druck drauf zu tun, bis es CO2 sich drin löst.
Also Malzbier ist eigentlich normale Bierwürze.
Im Prinzip ist es unvergorene Bierwürze, ja.
Und das schmeckt auch so, wie eine normale Würze so schmeckt, oder ist es schon darauf getrimmt, dass es
da nicht weitergeht? Es ist schon ein bisschen drauf getrimmt und so. Also der Hopfenanteil wird zum Beispiel in der Regel sehr gering gehalten.
Und es ist recht süß.
Ja.
Also da ist dann viel. Na klar, es sind halt die ganzen Zucker, die dann gar nicht umgehen. Also es ist sozusagen zwangsläufig so süß, weil es halt noch nicht in Alkohol überführt wurde. Und deswegen ist es so ein kinderkompatibles Getränk angeblich.
Aha.
Und wie läuft das mit dem alkoholfreien Bier?
Da wird der Alkohol auf verschiedenen Wegen rausextrahiert. Also durch irgendwelchen Osmosekram, Membranen, also technisch aufwendige Verfahren. Ein alkoholfreies Bier kriegt man zu Hause nicht produziert. Da braucht man Großtechnik für.
Das heißt, der Alkohol entsteht schon eigentlich genauso, nur dass man ihn danach wieder rausholt.
Genau, das ist das Verfahren.
Und wieso, wie stehst du so zu alkoholfreiem Bier?
Oh, es gibt manchmal welche, die sind ganz lecker. Also vom Neumarkter Lamsbräu gibt es ein dunkles Weizenbier, alkoholfrei, was sehr lecker schmeckt. Was aber auch ein bisschen in Richtung Malzbier geht.
Neumarkter Lamsbräu, das ist dieses Biobier, ne?
Es ist Biobier. Die haben als eine der ersten Brauereien mit Biobier angefangen. Machen meiner Meinung nach auch so ziemlich das beste Pilz, was man kriegen kann.
Also überhaupt?
Ja, also insgesamt. So Weltmarktführer.
Qualitativer Weltmarktführer.
Ja. Die bauen auch ihren eigenen Hopfen an. Also sie haben angefangen damit, weil es keinen Bio-Hopfen gab und haben jetzt aus der Not eine Tugend gemacht und haben weiter ihren eigenen Hopfen. Und haben auch eine sehr interessante Produktpalette. Also da gibt es die experimentieren viel. Finde ich eine sehr nette Brauerei.
Aus der Oberpfalz. Und Bio halt, weil sie ihre ganzen Zutaten quasi aus biologischer Landwirtschaft, aus ökologischem Landbau heraus erzeugen. Macht das was aus oder ist das nur gut fürs Gewissen?
Also ich glaube, mittlerweile ist es so, dass man auch biologisch erzeugte Lebensmittel kaufen kann, die eher industriell produziert wurden und nicht so gut schmecken. Aber eine ganze Zeit war es halt so, dass Bio nur handwerklich ging und handwerklich hieß dann auch immer größere Lebensmittelqualität. Und also beim Neumarkter Lamsbräu ist es nach wie vor so, das ist einfach ein verdammt gutes Bier. Oh, deutsche Biertradition, da müssen wir eigentlich noch die Zeugl-Biere erwähnen.
Die was?
Zeugl. Z-O-I-G-L. Ist in ländlichen Regionen in Süddeutschland verbreitet. Da gibt es ein Kommunenbräuhaus. Also sozusagen alle Dorfbewohner oder Kleinstädter haben zusammengelegt und haben sich ein Brauhaus gebaut. Und dann wird regelmäßig gemeinschaftlich in dem Brauhaus gebraut. Und dann nimmt jeder sozusagen seinen Anteil der Würze mit nach Hause, stellt die bei sich in den Keller und macht da zu Hause Bier draus. Also es ist insbesondere faszinierend, weil die also es gibt einige, die wirklich noch traditionell arbeiten. Das sind dann Brauereien, die sind halt 200, 300 Jahre alt. Die haben noch nie in ihrem Leben irgendwas außer Heißwasser zum Putzen gesehen. So gibt es Fotos von alten Mütterchen im Kopftuch, die auf offenen Pferdewagen die Würze von dem einen Eimer in den anderen Eimer umschütten. Also wenn man sich das sozusagen mit nach modernen Maßstäben anguckt, fragt man sich so, oh, wie kann das jemals nicht infiziert sein? Ja? Wie kann da jemals Bier bei rauskommen und nicht einfach das irgendwie nach 3 Tagen schlecht werden? Und ich glaube, die Antwort darauf ist einfach, dass die ausreichend alte Kulturen haben, die so optimal auf diese Lebensbedingungen abgestimmt sind, nämlich auf genau die Würze, die da produziert wird, dass sie einfach schneller als alles andere über das Bier herfallen, das quasi in Alkohol umwandeln, bevor irgendein anderer Organismus auch nur eine Chance hat, drin rumzuknabbern.
Ah, verstehe. Einfach Fixer.
Einfach Fixer, sozusagen durch natürliche Auslese ausgewählte.
Wie muss man denn jetzt so diesen ganzen Hobby-Bereich im Bierbrauen einschätzen? Also ich meine, wenn ich richtig erinnere, hast du ja vorhin gesagt, so in den USA gibt's diesen Notstand ja schon länger und der tritt jetzt hier eigentlich erst langsam ein. Mhm. Aber ich höre da jetzt so ein bisschen raus, dass sich hier jetzt auch so eine Bierbrauerbewegung auf den Marsch macht, um Beyond the Becks zu sein.
Genau, der Widerstand gegen das Industriebier formiert sich gerade. Mhm. Gibt da natürlich auch schon Leute, die länger dabei sind. Wie gesagt, das hat alles mal mit Jean Pütz angefangen. Aber gerade bekommt das einen großen Push. Also unter anderem natürlich auch durch Internet. Also Internet ist jetzt auch bei der braunen Bevölkerung angekommen. Und dadurch kann natürlich das ganze Wissen, was es da gibt, weitergegeben werden. Und neue Leute, die dazu kommen, können vergleichsweise einfach heutzutage A, lernen und B, die Zutaten beschaffen.
Ja.
Und das kombiniert mit dem existierenden Leidensdruck. Also ist ja nicht so, dass es kein gutes Bier geben würde in Deutschland, aber es gibt durchaus viele Orte, wo es extrem schwierig bis gar nichts zu bekommen ist. Also dieses fränkische Bier, was wir hier dankbarerweise trinken dürfen, das ist halt schon Weltmaßstab, das ist richtig doll gut und da muss man sich auch als Hobbybrauer lange, lange anstrengen, bis man so ein Bier machen kann. Aber wenn man in den normalen Supermarkt irgendwo in der Pampa läuft, da gibt es dann irgendwie, keine Ahnung, Becks und Oettinger und irgendwie, wenn man großes Glück hat, gibt es auch noch Warsteiner und das war's dann hört es auf und dann gibt es vielleicht irgendwie, ja gerade noch so ein Franziskaner Hefe als Zugeständnis, dass es auch andere Biere gibt. Und aber so die richtig guten sind auch in Deutschland schwierig zu kriegen. Und die ganzen kleinen mittelständischen handwerklichen Brauereien haben auch arg mit dem Überleben zu kämpfen. Weil so das Biergeschäft wird oftmals über die Masse gemacht. Ja, die Leute wollen für 5,99 € einen Kasten Bier kaufen. Wo ich mich frage, wie das gehen soll. Ja? Also ich gebe mehr als 5,99 € für einen Kasten Bier allein für die Rohstoffe aus. Und je größer die Anlage ist, die man fährt, desto mehr kann man natürlich auf Masse arbeiten. Wenn man so 100 Tonnen Malz am Stück einkauft, ist natürlich der Einkaufspreis ein besserer, als wenn man bloß 25 Kilo kauft oder 3.
Ich denke, viele Leute benutzen wahrscheinlich Bier auch einfach mehr so als Alkoholtransport, ja. Also dieses meinen vielleicht zu glauben, da einem Genuss zu erliegen, aber wahrscheinlich ist es doch eher so der Alkoholimport, der da im Vordergrund steht und sie hätten sich das Ding eigentlich auch spritzen können, dann wird es aufs Gleiche hinauslaufen, so was den Genussfaktor betrifft. Aber jetzt ist ja schon immer so gewesen, Leute, die den besonderen Genuss schätzen, sind ja auch bereit, da mehr Geld auszugeben. Wenn man jetzt mal so mit dem Weinmaßstab da rangeht, wo es ja sehr viel akzeptierter ist, dass guter
eine Flasche Wein
auch
mal 20 Euro kosten
genau,
kann.
Genau, ja. Sowas gibt's ja eigentlich im Bierbereich gar nicht. Oder? Also ich meine, gibt's so Bierläden, wo man reingeht und sagt so, hier, Berliner Weiße von 1975 und so, gut abgehangen und so, garantiert kein Zucker mehr drin. Schmeckt trotzdem also geil.
Tatsächlich wirst du, glaube ich, in meinem Keller die größte Konzentration historischer Berliner Weiße überhaupt auf diesem Planeten finden. Aber ja, es gibt sowas. Es gibt Spezialitätenläden, wo eine Flasche Bier auch mal mehr kostet. In Amiland tatsächlich mittlerweile sehr viel akzeptierter. Also da kannst du eigentlich in jeder größeren Stadt in einen Laden gehen, wo es dann die guten Biere gibt. Und da ist dann auch akzeptiert, dass eine Flasche Bier mal $5, $10, $20 kostet. Mhm. Hier ist es vergleichsweise selten. Also in Berlin kenne ich 2 Läden, die Bierspezialitäten verkaufen, die auch so Sachen haben. Es gibt von Schneider ist eine Weißbierbrauerei, einen Doppelbock, einen Eisbock, der ganz hervorragend ist, wo dann auch schon mal die Flasche 4-5 Euro kostet. Wird größtenteils exportiert. Also das meiste davon geht nach USA, weil einfach hier der Markt nicht da ist. Aber wenn man richtig doll danach sucht, findet man das hier auch schon. Aber ganz allgemein ist so das Verständnis für Bier als Genussmittel wenig ausgeprägt. Also ich saß in Hotels, ja, da gibt es irgendwie 400 verschiedene Sorten Wein, riesen Weinkeller, irgendwie 30 verschiedene Sorten edelster Schnäpse. Und dann gibt es Becks und Franziskaner, wo ich mal so vorkomme wie in der Metropa. Ne? Dann gibt es auch Becks und Franziskaner. Und dann habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, den gastronomischen Leiter des Hauses ranzuzitieren, weil war immer ein besseres Haus, und ihn mal darauf anzusprechen, wie er das denn, also ob er sich nicht schämt, zum Bier zu servieren. Wo er sich dann auch ein bisschen gewunden hat und erstmal den Punkt nicht verstanden hat. Dann habe ich am nächsten Tag einen Maibock von mir mitgebracht, dann hat er den Punkt verstanden.
Ah, du hast ihn einfach mal testen lassen.
Ich habe ihn einfach mal kosten lassen, dann hat er auch irgendwie verstanden, wovon ich rede.
Ja.
Und meint dann aber, naja, ist schwierig und irgendwie so Leitung des Hauses und langfristige Lieferverträge mit dem Bierlieferanten und so, und ging ja alles nicht. Oder irgendwie hier in Berlin, in der Pappelallee in der Bar gewesen, Beckets Kopf, die irgendwie wirklich ganz hervorragende Cocktails servieren mit erlesensten Zutaten. Und dann war, glaube ich, was war es? Warsteiner auf der Karte als Bier. So.
Ich glaube, die wollen dich aber auch mehr so in die Richtung Cocktail drängen. Also
wenn du, ja, das ist ja okay. So. Das, also finde ich ja okay, dass ich irgendwie, aber dann sollen sie gar kein Bier auf der Karte haben. Ne? Also ja, wenn, dann irgendwie so, anstatt ein schlechtes Bier zu, sie schämen sich halt noch nicht dafür, ein schlechtes Bier zu servieren. Und das finde ich, das geht nicht so.
Ja, bei den Zigaretten sind sie ja auch wählerischer.
Ja, ja. Also wenn man irgendwie an seine Genussmittel einen gewissen Maßstab hat, dann sollte man den auch anwenden und sagen, irgendwie, dann gibt es bei uns halt kein Bier. Oder wenn es ein Bier gibt, dann gibt es auch ein wirklich gutes Bier. So.
Und was müsste man dann nehmen?
So an guten Bieren?
Ja, ich meine, jetzt wird es natürlich wieder schwierig, aber...
Also das, dieses Heldbräu, was ich hier gerade trinke, würde ich zum Beispiel, also in seiner Klasse, nämlich ein fränkisches dunkles Bier, schon ganz weit vorne finden. Das bei Pils, das Lamsbräu, habe ich schon erwähnt. Mhm. Ich finde das Tannenzäpfle auch noch ein sehr trinkbares Bier.
Mhm.
Was gibt es da noch?
Hefeweizen, ist denn das dein...
Hefeweizen ja. Gibt es auch ein paar gute.
Großer Freund
also, Hefeweizen. Schneider macht ein sehr, sehr gutes Hefeweizen. Die sind auch die, die sich am ehesten trauen zu experimentieren. Also von Schneider gibt es tatsächlich irgendwie mal wieder nur für den amerikanischen Exportmarkt, es sei denn, man weiß, wo man bohrt. Aber tatsächlich mittlerweile eine ganze Reihe von Variationen zum Thema Weizenbier. Also zum Beispiel ein stärker gehopftes Weizenbier, wo man den Hopfen durchschmeckt, was man ja normalerweise nicht tut.
Ja.
Oder das als Weizenbock oder Doppelbock oder sogar Eisbock. Beim Eisbock wird also das Bier gefroren und dann filtert man die Eiskristalle raus. Und dann befindet sich sozusagen der Geschmack mit dem Alkohol noch flüssig in Lösung, weil Alkohol ja einen geringeren Gefrierpunkt hat. Da kommt man auf ein Bier mit 12%, was also echt eher Likör ist als Bier.
Da wird das Wasser sozusagen, der Wasseranteil herausgefroren und dann
genau,
entfernt.
Genau. Was gibt es noch? Und dann natürlich irgendwie, was es an internationalen Bieren gibt. Also so, ich finde, wenn man Bier anbietet und gut sortiert sein will, da kommt man nicht drum rum, einen Porter dabei zu haben, da kommt man nicht drum rum, einen IPA da zu haben. Die Sauerbierfraktion muss auf jeden Fall vertreten sein. Also wahrscheinlich ein belgisches, weil hier gibt es ja nicht mehr so viel. Vielleicht demnächst mehr.
Ja, also so ein Burgbier.
So ein Burgbier, ja. Aber so diese ganze Göse- und Lambic-Abteilung, da gibt es sehr, sehr viele gute. Die Kriegs-, die Kirschbiere, die belgischen.
Was heißt das Kirschbiere? Dass da Fruchtsaft quasi mit dazugegeben wird?
Nee, Kirschen. Also stell dir ungefähr genau das vor, was du gerade getrunken hast mit dieser Berliner Weißen. Aber es kommt nochmal mit Sauerkirschen ein Jahr lang in ein Fass. Und kriegt dann so
ein... Da braucht man auch keinen Sirup mehr reinzutun, weil der ist quasi schon da.
Das ist nicht mehr süß. Das ist dann nicht mehr süß. Das schmeckt zwar fruchtig und aromatisch, aber das ist nicht mehr süß.
Okay.
Es gibt das dann auch...
Weil vom Zucker nichts übrig bleibt.
Vom Zucker bleibt nichts übrig, es wird alles weggeknabbert. dann, was gibt es noch, was unbedingt vertreten sein muss? Auf jeden Fall so ein klassisches britisches Ale sollte man haben. Und wenn es irgendwie so ein Fuller's ist, was irgendwie halbwegs ein Standardbier ist, aber noch erträglich. Es gibt ja auch mittlerweile auch Biersommeliere, also so wie es Weinsommeliere gibt, die einem den Wein empfehlen zum Essen und die eine eigene Ausbildung machen, um Wein zu schmecken und irgendwie die Einkaufsberatung und, zu machen, gibt es Biersommeliere. Also einen Diplomstudiengang über 2 Jahre, wo man lernt, irgendwie, wie Bier schmeckt. Also das, die Empfehlung wäre dann, also wenn man wirklich gehoben kulinarisch was mit Bier machen möchte, sollte man auf jeden Fall sich einen Biersommelier suchen und da mal ausführlich beraten lassen. Weil dann kann man auch als Koch sagen, ich koche das und das und das und das und sich die passenden Biere dazu raussuchen lassen.
Es gibt richtig als Beruf jemanden, der quasi Bierberater ist.
Ja.
Und da muss man 2 Jahre für Ausbildung machen.
Ja.
2 Jahre lang saufen.
Ja. Aha. Also es ist eh so eine seltsame Branche. Auf der Homepage der Fakultät für Brauereiwesen in Berlin steht auch, kommen Sie doch mal auf ein Bier bei uns vorbei.
Ich finde es erstaunlich, dass das so wirklich hier in Berlin so eine Hochburg des Brauereiwesens gibt. Und ich meine, das scheint mir jetzt kein besonders gefragter Beruf mehr zu sein, Brauer, weil das ja irgendwie... Keine Ahnung,
ja,
in der Industrie
die Leute,
alles schon so dermaßen durchoptimiert ist.
Also die Leute gehen natürlich größtenteils ins Ausland hinterher mit ihrem Studium. Und also man hat irgendwie eine größere Chance in Südamerika oder in Asien irgendwo eine Brauerei aufzumachen als hier in Berlin. So der Jobmarkt für Brauer sieht nicht so rosig aus gerade, wenn man nicht irgendwie selber...
Aber es ist sozusagen die optimale Ausbildung, wenn man sowieso auswandern möchte.
Das schon. Also wenn man so ein deutsches Bierbrauer-Diplom hat, dann kann man eigentlich, wo man hin will in der Welt und sagen, schönen guten Tag, ich bin Bierbrauer, gib mir einen Job. Und das klappt einigermaßen. Je weiter weg, desto besser.
Es gibt ja hier auch, aber auch in Deutschland immer wieder mal so Neugründungen. Ne? Also hier bei Potsdam, wie heißen die Jungs noch gleich?
Die Braumanufaktur,
genau.
Forsthaus Templin.
Mhm.
Oh ja, die müssen wir auf jeden Fall erwähnen. So irgendwie mal lokalpatriotisch die örtlichen Brauereien, die was taugen, erwähnen.
Ja.
Die finde ich ganz weit vorne. Ist wunderschön gelegen am Templiner See, ein Stückchen südlich von Potsdam, in einem alten Forsthaus. Machen Biobiere, auch handwerklich, also mit nicht besonders großen Volumina. Man kann da wunderschön hingehen, essen und trinken. Und die machen ordentliches Bier. Das Eschenbräu finde ich in Berlin noch sehr erwähnenswert.
Warte mal, wo du das gerade erwähnt hast, da will ich auch gleich nochmal verweisen, das Küchenradio hat da auch mal eine Sendung gemacht über das Forsthaus Templin, so mit Live-Rundgang durch die Brauerei dort vor Ort.
Man kann auch,
136.
Man kann auch Lehrgänge machen, also wenn man mal irgendwie, also wenn man selber brauen möchte und sich das nicht so aus der kalten in seiner eigenen Küche traut, kann man da auch mal hin und mal einen Samstag sich das von den Profis zeigen lassen, wie das geht mit dem Brauen.
Okay, was war das andere, was du jetzt gerade erwähnt
hattest? Das Eschenbräu würde ich gerne noch erwähnen, weil es ist im Wedding. Ist so eine Art Biergarten, also ist natürlich Wedding-Style mitten in einem Neubaublock in einer Baracke, aber es hat Bäume und es hat gutes Bier. Und der Braumeister da ist auch freundlich aufgeschlossen und hilfsbereit. Also wir haben dann Hobbybrauertreffen gemacht und wir hatten bei einigen Braukneipen angefragt und es fand immer schwierig, so eigenes Bier mitbringen und so. Naja, nee, das geht nicht. Wir zahlen auch Korkgeld. Nee, das geht alles nicht. Und da irgendwie musste ich gar nicht drüber reden. Also ich meinte irgendwie Brauertreffen, ja, komm vorbei, kein Problem, kein Ding. Wir bringen unser eigenes Bier mit. Ja, macht mal, bin ich gespannt drauf. Und hinterher haben wir für sein Bier nicht mal was bezahlt, weil ihm unser Bier so gut geschmeckt hat. Also total großartiger Mensch. Hat auch eine sehr schöne Destille im Gastraum zu stehen. Also wenn man destillieren will, ist das ja alles nochmal komplizierter. Und er hatte also so eine große Destille, wo die Hälfte in Plexiglas eingebaut ist, mit dicken Vorhängeschlössern davor, vom Zoll, wo original noch draufsteht, Deutsches Reich und ein Adler. So alt sind diese Schlösser. Und da gibt es also auch regelmäßig wechselnde Biere. Der bemüht sich um Abwechslung, der macht gutes Bier. Und das ist halt alles sehr sehr self-made, also auch die Anlage ist so zusammengebaut. Finde ich, ja.
Wahrscheinlich gibt es in Franken noch eine ganze Touristenstraße entlang. Ich meine, da
ja, in Franken
ist ja jedes dritte Haus eine Brauerei.
Ja, genau. Aber die guten Biere sind da, wo die Touristen nicht langkommen. Also den guten Stuff behalten sie für sich selber. Das wird dann halt irgendwie im Ort getrunken und noch 2 Kneipen im Nachbarort beliefert und dann war's das. Und wenn man mal richtig doll Glück hat und irgendwie weiß, wonach man sucht, kriegt man mal so ein Festchen geliefert nach Berlin. Aber
genau, oder man bestellt sich ja so eine Kiste wie das, was du da gerade gehabt hast, hier bei hiergibtsbier.de und dann.
Genau, sowas wo auch. Wir bei den Franken sind, das muss ich auch noch erwähnen, es gibt einen fränkischen Biergarten in Berlin, die Republik Frank und Frei, wird von Exilfranken betrieben. ganz, ganz großartig, ist direkt neben dem Sage Club,
ja.
Haben einen alten roten Doppelstockbus als Regenlocation, ansonsten halt Bierbänke draußen.
Mhm.
Gibt auch ganz hervorragende Bratwurst und ähnliche Leckereien und natürlich nur fränkisches Bier. Spalter Hell haben sie, Spalt, die zweitgrößte Hopfenanbauregion der Welt. Und das Bier, das da lokal gebraut wird, das Spalter gibt's da. Und dann gibt's aus Nürnberg das Schanzenbräu, ein rotes Bier. Sehr gut. Und irgendwie so 2, 3 verschiedene Flaschenbiere. Ich glaube, Gutmann Hefe ist auch noch ein gutes. Unertel ist noch gut, wo wir schon bei guten Hefeweizen sind.
Das Schlimme ist, egal wie viel wir jetzt aufzählen,
es werden sich immer Leute auf den Schlips getreten fühlen.
Auf jeden Fall, weil es noch hunderte und tausende weitere Tipps gibt.
Ja. Aber du hast hier so eine Dropbox, habe ich gehört. Man kann dir Dinge schicken und die landen hier.
du meinst jetzt so physisch?
Ja, ja.
Ja, gut, das auch. Ansonsten Tipps kann man natürlich auch in die Kommentare schmeißen. Soll ja auch noch andere was davon haben. So. Ich muss auch sagen, diese fränkische Bierkiste hat mich auch so ein bisschen so auf den Film gebracht. Und ich glaube, das war dann auch so ein bisschen der Punkt, wo ich dann beschlossen habe, dass wir uns jetzt hier mal zusammensetzen müssen, weil es dann doch irgendwie so ein bisschen, wie du schon sagst, so ein bisschen so ein verkannter Stil ist. Man sitzt eigentlich hier in Deutschland auf so einem Goldschatz und ist sich dessen nicht so richtig bewusst, was damit eigentlich gerade passiert. Ne?
Genau, die meisten Leute.
Ich meine, wenn Brauereien spezielle Biersorten machen für den Export. Das sollte man wirklich. Sollten die Alarmglocken losgehen.
Ja, viele Leute sind unheimlich stolz auf das deutsche Bier und haben nie ein gutes deutsches Bier getrunken.
Ja, das scheint mir fast so.
Müssen wir was dran tun.
Ja, haben wir jetzt gemacht. Haben hier einen epischen CAE aufgenommen. Ich glaube, wir haben gerade den Längenrekord gebrochen. Hast du noch was auf dem Herzen?
Was wir noch nicht erwähnt haben?
Ja, wir haben bestimmt tonnenweise Zeug nicht erwähnt.
Tonnenweise. Eben wusste ich auch noch was, jetzt habe ich es vergessen.
Ja, ich meine, man kann natürlich hier viel philosophieren über das richtige Holz beim Fass und geschichtliche Details. Aber uns fällt jetzt nichts mehr ein, oder?
Ein Ausgetipp habe ich noch irgendwie, okay, es ist ein bisschen teurer, weil am Gendarmenmarkt, aber da gibt es das Augustiner. Die erwähnten, die ihr Malz selber machen und da wird jeden Tag um 18 Uhr ein Holzfass angeschlagen. Und das ist ein Erlebnis wert, um 17.30 Uhr zu kommen und einmal genau dasselbe Bier aus dem Metallfass und dann hinterher aus dem Holzfass zu trinken und einfach festzustellen, was es für ein Unterschied ist, wenn das Bier noch lebt.
O-zapft ist.
Genau.
Andreas, vielen Dank.
Tim. Bei meinem Vergnügen.
Das war eine epische Ausgabe, ja, von CAE. Und jetzt ist sie vorbei. Ja. Und ja, genau. Und all ihr spitzfindigen Bierkenner, die jetzt schon die ganze Zeit auf dem Sitz herumrutschen und dieses mit O, das haben sie aber nicht zu 100%, sondern zu 99,97% genau erklärt. Fühlt euch eingeladen, uns aufzuklären hier und alle anderen auch in den Kommentaren und da noch ein paar Tipps und sonstige Hinweise zu geben. Vielleicht eins noch, du hast jetzt so ein paar Sachen schon erwähnt, aber so, was sind denn so die angesagten Internetadressen, wo man mal vorbeischauen sollte zum Thema ich brauche mir was? Also was sind so die anerkannten Ressourcen oder...
Also Training. Der zentrale Anlaufpunkt in Deutschland ist eigentlich das Hobbybrauerforum und unter hobbybrauer.de.
Mhm.
Und da werden sie geholfen. Also das
muss
man nicht
schon.
Wissen, das reicht schon.
Ist ein Forum.
Ist ein Forum.
Mhm. Und da hast du auch alles. Brau-FAQ gibt es hier.
Mhm.
Brautools Download. Ach echt, kann man sich Bier auch runterladen?
Ja, nee, du brauchst aber Werkzeuge, um zum Beispiel beim Refraktometer aus dem Brechungsindex den Alkoholgehalt zu berechnen. Oder aus den Hopfengaben, wie bitter das Bier wird. Oder lauter so Sachen.
Verstehe.
Wie, welche Farbe dein Bier haben wird. Und also man gibt da viel, was man berechnen können muss. Hm. CO2-Gehalt.
Verstehe. Na gut. Und sich austauschen und mit anderen Leuten reden, weil am Ende ist natürlich Bier vor allem ein Kommunikationsinstrument.
Genau.
So, jetzt haben wir es aber genug gelobt. Das war's. Bis bald. Viel Spaß.
Tschüss.